Mein Name ist Christina Hilker, ich bin Sommeliere, habe viele Jahre in der Top-Gastronomie gearbeitet und habe mich 2006 selbstständig gemacht. Habe damals schon mit Christian Frenz zusammengearbeitet, das heißt, ich habe Aufträge angenommen von der Agentur Sommelier Consult. Und als 2008 dann Christina Fischer ihre Anteile verkauft hat, also die Agentur Sommelier Consult bestand aus Markus Del Monego mit seiner Firma KfCo, Christian Frenz und Christina Fischer. Da bin ich eingestiegen bei Sommelier Consult und habe die Anteile von Christina Fischer übernommen. Und Christian kenne ich bereits seit 2001. Und zwar Christian und ich, wir waren beide in einem Programm, das nannte sich damals noch Nachwuchsförderprogramm der Sommelier Union. Heute ist es das Sommelier College. Und dort wurden junge Sommeliers gefördert mit Workshops, mit Reisen etc. pp. Und Christian und ich waren die Ersten, die davon profitiert haben, die da teilgenommen haben. Ja, da haben wir uns kennengelernt, ja, hatten damals schon ein sehr freundschaftliches und schönes Verhältnis miteinander. Und ich habe dann auch angefangen, als ich mich dann eben selbstständig gemacht habe, 2006 Aufträge anzunehmen von Sommelier Consult. Und ich hatte damals den Christian auch vermittelt, als es darum ging, dass die Firma Unger einen Moderator gesucht hat für die Bang & Olufsen Tour. Das hat immer der Josef Schreiplehner gemacht und die suchten nach einem Sommelier, der das übernehmen könnte. Und da habe ich sofort an den Christian gedacht, den ich ja, wie gesagt, aus dem Nachwuchsförderprogramm kannte, weil der Christian schon immer sehr smart war, sehr gut moderieren konnte und ich fand auch von der Optik her, dass er da sehr gut reinpasst. Ja, Produkte wie die Stereoanlagen oder die elektronischen Sachen von Bang & Olufsen zu präsentieren und das eben auch in einer illustren und unterhaltsamen Art, wie man ihn halt kannte oder wie man heute noch kennt. Ja, und das, glaube ich, hat Christian auch so ein bisschen ermöglicht, dass er dann damals, als dann Christina Fischer und Markus Del Monego nach einem Geschäftsführer für Sommelier Consult gesucht haben, dass er dann eben diesen Part übernommen hat. Das war 2004, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, wie gesagt, das war so der Anfang von Sommelier Consult. Und als dann ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das sehr gerne genutzt, dort eben mit Christian oder mit dem Team von Sommelier Consult zusammenzuarbeiten. Und 2008 bin ich dann Gesellschafterin geworden. Also ich bin eingestiegen sozusagen, habe die Anteile von der Christina Fischer übernommen, war dann mit Markus Del Monego, mit Christian Frenz eben Gesellschafter bei Sommelier Consult. Und als Markus Del Monego dann seine Anteile in 2018, also die Anteile der Firma KfCo, verkaufte, da blieben der liebe Christian und ich übrig. Das heißt, wir sind die alleinigen Gesellschafter dieser wunderbaren Agentur. Und wir haben schon viele große Projekte auf die Beine gestellt miteinander, ob das Hotspot Pinot war, ob das die Zusammenarbeit mit der Schweiz war, ob das unsere jährliche Veranstaltung der Signature Wine Show, die immer Samstag vor der ProWein stattfindet, war, oder auch ja, Weinreisen, die wir gemeinsam ja, organisiert haben und realisiert haben. Also wir betreuen ein breites Feld miteinander. Und was ich an Christian so schätze oder was die Zusammenarbeit so angenehm macht, dass er eigentlich immer positiv ist und dass er immer lösungsorientiert ist und dass er alles auch, sage ich mal, er kann super improvisieren, er kann super Konzepte schmieden und er hat einfach einen wunderbaren Humor. Also egal. Wir haben natürlich auch schon Projekte gehabt, wo wir dachten, ja, wir haben den Auftrag im Kasten und wir waren so sicher, dass das alles klappt. Und dann haben wir schon unseren Champagner drauf getrunken, aber dann ging es doch schief. Und ja, aber wir haben immer weitergemacht. Also wir haben uns irgendwie davon nicht abschrecken lassen. Und wir haben nicht nur viel Arbeit, die wir gemeinsam realisieren und große Projekte, die wir stemmen, sondern wir lachen auch viel miteinander. Und Christian ist auch immer zu haben für einen netten Scherz. Und das macht es einfach sehr angenehm, die Zusammenarbeit. Und über die Jahre, die wir uns kennen, sind wir nicht nur Geschäftspartner, sondern eben auch gute Freunde geworden. Also wir tauschen uns auch durchaus mal aus, wenn es im privaten Rahmen hängt oder wenn irgendwie Sorgen im Raum stehen. Und das bestärkt uns zum einen, dass wir sehr vertrauensvoll miteinander umgehen in unserer Freundschaft. Und das ist für mich auch sehr wichtig, jemanden zu haben, dem ich vertrauen kann, dass ich auch auf ihn zählen kann, wenn man vielleicht mal gesundheitlich ausfällt oder wenn es mal Schwierigkeiten gibt oder man sich mal zurückziehen muss und sich auf was anderes konzentrieren muss. Und das ist sehr viel wert, finde ich. Und ich denke, das geht Christian ähnlich, dass er weiß, wenn er mir was anvertraut und sagt, du Christina, ich brauche da jetzt mal eine Auszeit oder kannst du dich mal darauf fokussieren oder kannst du das bitte übernehmen? Ich muss gerade irgendwas anderes parallel regeln. Dann läuft das eigentlich perfekt mit uns beiden. Jeder kennt so die Stärken und die Schwächen des anderen. Und was ich da sehr angenehm finde an Christian ist, dass das nie thematisiert wird, sondern wir sprechen uns da fast blind ab. Wenn man weiß, das liegt dem einen nicht so besonders, dann übernimmt das der andere. Und ja, so kleine Anekdoten kann man schon erzählen. Also ich habe eine ganz fürchterliche Orientierung. Also ich verlaufe mich immer, immer, immer. Und Christian thematisiert das nie. Er sagt, Christina, ich bringe dich geschwind, weil er, glaube ich, weiß, dass ich nie ankomme, wenn ich den Weg alleine suchen gehe. Aber das nur so am Rande. Ja, und Christian und ich, wir haben viel vor. Wir haben uns auch von Corona nicht abschrecken lassen. Wir haben auch in dieser Zeit andere Formate entwickelt. Ob das Videogeschichten waren mit Kunden, ob wir uns auf andere Sachen fokussiert haben, wo wir auch Ideen geschmiedet haben, wie geht's weiter, wenn dann Corona vorbei ist. Und das hat uns, glaube ich, auch über diese doch Flaute oder diese schwere Zeit von Corona hinweggeholfen. Und Christian, und das schätze ich auch sehr an ihm, der behält auch immer die Zahlen im Blick, ne? Also er schaut halt auch, dass wir uns nicht verspekulieren oder verkalkulieren. Und deswegen gibt es uns auch nach wie vor und ich freue mich schon auf die nächsten 20, 30 Jahre, in denen ich mit Christian weiter zusammenarbeiten kann und darf. Und wir haben sehr viele Projekte in der Pipeline. Manchmal ist es zu viel, aber auch da gilt tief durchatmen, mal ein gemeinsames Glas Wein trinken und mal drüber lachen und dann einfach weitermachen.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist eloquenter, ist lustiger, ist amüsanter, ist tiefsinniger, ist wesentlich gedankenkomplexer, als ich es je war und hat das zum Beruf gemacht. Also ich meine, jeder Sommelier redet viel. Das ist Kernaufgabe seiner Tätigkeit, das ist mehr oder weniger seine Jobdescription. Aber er hat es geschafft, den Wein zu nutzen, um zu unterhalten, zu entertainen. Ich freue mich unfassbar auf Christian Frenz, Geschäftsführer von Sommelier Consult und einer der Weinpersönlichkeiten in Deutschland. Seine wahrscheinlich berühmteste Anstellung als Sommelier war bei Christina Fischer in Fischers Weingenuss und Tafelfreuden in Köln. Und natürlich hat er Wettbewerbe mitgemacht. Aber was ihn so besonders macht und warum er allein von der Wortgewalt eine einzigartige Ausstrahlung hat, erleben wir gleich. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiliovini, Signitz, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Christian Frenz!
Bist du schon besoffen?
Das Datum deutet darauf hin, dass man das schon sein kann.
Ja, ne, ich habe auch schon einen Sektkorken bei dir gehört. Ja. Drei Cappuccino und Champagner, macht man das bei euch so?
Das ist Standard. Standard. Donnerstag ist immer Cappuccino, Shampoos-Frühstück. Nee, heute ist Weiberfasnacht. Und Weiberfasnacht ist alles anders in dieser Stadt und im Rheinland allgemein. Du erinnerst dich sicherlich. Grau.
Viel zu lange her. Ich muss es mal wieder, aber ich glaube, es wird mittlerweile wirklich zur Touri-Nummer, oder?
Es ist nicht mehr das, was du in Erinnerung hast. Es ist sicherlich okay. In gewissen Fädeln, also in manchen Stadtteilen, auch hier in der Südstadt, noch recht muckelig. Also da geht man in eine Kaschem und schunkelt mit fremden Menschen und singt Lieder und trinkt viel Kölsch. Das ist auch wunderbar. Und auf der Straße ist es, wenn man an den richtigen Platz ist, ist es toll. Und besonders. Aber es hat auch skurrile Züge angenommen, wenn ich so auf die Studentenecke gucke, die Zülpicher Straße, die erinnert.
Menschliche Entgleisung ohne Ende, glaube ich. Das ist, aber auch 24, fast 7, oder? Also, das ist ja, da gibt es keine Nachtruhe, oder?
Nee, heute Morgen schrieb mir einer: nee. Jungs, noch einmal schlafen, dann ist Aschermittwoch.
Sehr gut.
Und ich kenne Leute, die haben das geschafft, also fast, ne? Die sind mal in der Kaschem irgendwo in der Ecke eingeschlafen, aber ich kenne so ein paar alte Kölner, die wirklich Donnerstag bis Dienstag bis Nobelverbrennung durchgezogen haben. Aber die Jungs sind heute, die fahren, also einen kenne ich sehr gut, was ein guter Freund ist, die fahren heute weg. Also die haben es 2-3 Jahre
viele.
Volles gibt Programm gemacht und jetzt sind null.
Gibt der, ja, ja. Aber es wird dort eigentlich nur so aus Interesse oder aus meiner Erinnerungszeit, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, nur Kölsch und Bier getrunken, ne? Wein ist gar kein Thema.
Auch Vorsicht. Es gibt Sitzungen im Black Tie. War ich auch schon 1-2 Mal, lange her, aber habe ich auch schon mitgenommen.
Ah, wirklich?
Ja, ja, da musst du dann noch gucken, dass du die Fliege vernünftig gebunden bekommst und dann Manschettenknöpfe rein und auf geht's. Und das sind dann so meistens Veranstaltungen, die Mittag losgehen mit Weinzwang. Ja.
Mit Weinzwang?
Ja, da gibt es im Foyer gibt's Kölsch, aber im Saal selber gibt es nur Wein. Da bin ich auch mal mächtig abgestürzt. Aber es war sehr feuchtfröhlich.
Und was gibt's da für Weine? Also
das
und passt das? Also kann man so mit Wein feiern oder ist das dann eigentlich despektierlich und es geht eigentlich nur um den Alkohol?
Oh, man kann gut feiern. Also da waren exzellente Redner, also wirklich so die Größen, die man aus dem Fernsehen kennt. Von daher war das auch unterhaltsam. Mhm. Da waren tolle Bands und das war schon auch nicht. Also es war schon Feierstimmung. Der Wein war auch trinkbar, weiß ich nur. Es war Weil. Ja. Und das war ähnlich wie mit den Kränzen in der Kaschem, also in der Kneipe. Wir waren, glaube ich, 15 Leute und die Leute haben schneller Flaschen bestellt, als wir trinken konnten. Also da standen nachher irgendwann unglaublich viele Flaschen auf dem Tisch. Das ist ja so eine Unsitte beim Karneval. Ich kenne das auch so in meinem Freundeskreis, wenn man dann irgendwie feiert, dann bestellt jeder einen Kranz nach dem anderen. Und irgendwann stehen die Kränze, die Gläser, also die Hälfte der Gläser sind noch rappelvoll und da kommt schon der nächste. Das ist immer so ein bisschen, naja. Und so war das da auch mit dem Riesling und dementsprechend viel wurde konsumiert.
Du hast aber kein Mitleid mit dem Riesling. Also der passt dann schon dahin und also so grundsätzlich so dieses Exzessive, darf man mit Wein saufen, wäre eigentlich mehr die Frage, die ich hätte, hätte stellen dürfen.
Das verträgt oder ist das der Riesling schon
und der Wein verträgt okay. das auch, glaube ich. Der stört sich nicht.
Nee, der guckt dann, wie viele Paletten er da durchgeht.
Und Wilhelm hat auch kein Beleidigungsschreiben geschickt.
Mit Sicherheit nicht. Nee. Macht mal. Der hat sich gedacht, macht mal. Und dann, weißt du, ich war nie da, aber ich denke mal, wenn du nach Mainz gehst, ich glaube, da wird
ja viel stimmt.
Wein getrunken. Also das ist halt jetzt hier in Köln mit unserem heiligen stimmt. Kölsch halt so ein Thema. Aber ich glaube, andere karnevalistische Kulturen haben andere Getränke und am Ende kommt
im Badischen,
das
selber. Ja.
Ich kenne das nur so vom Hörensagen. Das ist ja noch viel mehr ritualisiert da, soweit ich das gehört habe. Und ich glaube, Alkohol ist da auch mächtig im Spiel und die trinken dann halt Wein, ne?
Stimmt.
Schönes
Riesen. Du bist ja richtig reingewachsen auch in diese Karnevalskultur. Wie, also eben auch allgemein die Sommelerie. Und das aus dem Eisladen in Zerbst, geht das überhaupt?
Das ist ein Ding, ne? Nee.
Ist ja legendär, oder? Euer Eisland, auch euer heimischer.
Weiß ich nicht, aber
du
die
bist, ja ein Gastrokind durch und durch eigentlich.
Ja, wobei ich, bin ich. Wobei ein bisschen späte Erweckung, weil meine Eltern hatten ja erst in den 80er Jahren die Idee und da war ich ja auch schon 10 Jahre, 11 Jahre alt. War der Traum meines Vaters, der war eigentlich als Ingenieur in einem Unternehmen, in einem Industrieunternehmen und hatte immer irgendwie so die Idee, er will mal selber Eis produzieren. Meine Großmutter hat dann erzählt, dass er da schon zu Abi-Zeiten von gesprochen hat.
Echt?
Wow. Ja, das war also immer, ich habe das gar nicht so als Kind so richtig wahrgenommen, aber meine Großmutter und meine Mutter haben erzählt, das war immer so sein Ding. Und dann haben wir da ein Haus, meine Eltern besaßen ein Haus, da hatten sie aber keinen Zugriff, weil da noch ein Konsum drin war. Du kannst damit was anfangen. Ich weiß nicht, ob jeder Hörer damit was anfangen kann. Das sind also diese Lebensmittel oder diese Einkaufsgeschäfte in der DDR gewesen. Und als die dann praktisch rausgegangen sind, also wir unser eigenes Haus, was mein Urgroßvater gebaut hatte, wiederbekommen haben, hat mein Vater gesagt, nee, hier ziehen wir nicht ein, hier bauen wir einen Kaffee rein. Und dann war das nicht so einfach in der DDR, weil du musstest Anträge stellen und eine Selbstständigkeit als Gastronom war sowieso nicht so gern gesehen und auch äußerst schwierig. Und man hat ihm auch tatsächlich 2-mal abgelehnt. Also da gibt es Ordner zu, da kann man, also mein Vater hat das alles dokumentiert, das ist hochunterhaltsam. Und dann kam irgendwann eine Rede von Honecker, wo er irgendwie 87 oder so in einem Nebensatz gesagt hat, dass zukünftig das private Handwerk und der private Handel mehr zu unterstützen ist. Logisch, die DDR stand ja wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Und das Ding war abgedruckt irgendwie im Neuen Deutschland. Das hat mein Vater dann ausgeschnitten, hat das irgendwie nochmal in seiner Bewerbung aufgegriffen. Und dann haben sie ihm tatsächlich erlaubt, sich selbstständig zu machen. Im tiefsten Sozialismus. Und dann mit Handwerkern im Freundeskreis, mit einem Elektrikermeister als Großvater und Beziehungen im Westen, wurde dann eben ein Kaffee gebaut. Und das musste erstmal Eismaschinen kriegen und so weiter und so weiter.
Das stelle ich mir schwer vor.
Ja, war irre, was die da improvisiert haben und was die so Kontakt, wie das so war in DDR, man brauchte Kontakt.
Ja. Da hat man halt krass, die Nebensätze, ne? Also beim nächsten Nebensatz wurden ja die Mauern aufgemacht. War ja auch nur ein Nebensatz, der dann irgendwie für bare Münze genommen wurde.
Stimmt, genau.
Dann waren wir dann irgendwie frei und keiner wusste, was eigentlich passiert. Aber ich finde es schön, dass diese Geschichten, dass die nicht verloren gehen. Ich habe ja die Weingeschichte der ehemaligen DDR so ganz, ganz akribisch damals zusammen interessanterweise mit der Super-Illo aufgearbeitet. So eine Reportage über ganz, ganz viele Ausgaben. Das war, ist jetzt bestimmt auch schon 6-7 Jahre her. Total interessant, auch so mit Zeitzeugen zu reden. Also auch diese Kreativität, die damals gelebt wurde. Deswegen fühle ich das gerade sehr, wie das Ding mit der Eismaschine war. Hast du noch eine Erinnerung an das Eis? War das irgendwie interessant, appetitlich, gut, vergleichbar?
Ja, also das war ja, glaube ich, sein Meisterstück. Also hat er einen alten Konditor aufgetan, der war schon in Rente, der hat noch ganz traditionell Eis gemacht mit so einem Vollei-Ansatz, nur Eimehl, Zucker, aber alles frisch. Also ich kann mich sehr genau erinnern, wie wir in der Saison irgendwas zwischen 500 und 800 Eier mit der Hand am Tag aufgeschlagen haben. Opa und ich.
Wow.
Täglich. Auch mal an die Daumen. Also war Wahnsinn. Und mehr kam da nicht ran. Und dann kamen halt Früchte ran, dann kam ein bisschen Aromen ran, Schokolade, Kakao war ein Riesenthema. Erstmal Kakao bekommen, dann kam aus Kuba damals. Der war aber qualitativ exzellent. Also da kann mein Vater auch ein Buch drüber schreiben, über Kakaoqualitäten. Und es gab drei Sorten. Mein Vater hat immer Vanille, Schokolade und eine Fruchtsorte gemacht. Einfach, weil die Produktionskapazitäten nicht mehr hergegeben haben. Weil wenn du heute in so einer modernen Eismaschine in 5-6 Minuten deine 8 Liter Eis produziert hast, dann hat das damals eine Viertelstunde oder länger gedauert. Und wenn das richtig heiß war und die Maschinen, die waren ja damals noch extern, also die hatten noch ein Maschinenhaus, wenn das zu warm war, dann hat das auch mal eine halbe Stunde gedauert. Und da gibt's, um mal so ein Bild zu skizzieren, auf das du mich gerade ansprachst, da gibt's Erinnerungen, wie mein Vater damals zu mir gesagt hat, Christian, geh mal mit dem Gartenschlauch raus und spritze das Maschinenhaus an, damit das Haus kühler wird, damit die Eismaschinen innen drin ein bisschen mehr ziehen. Dann haben wir wirklich, also so abenteuerlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann haben wir versucht, dieses Haus ein bisschen abzukühlen, weil die Hitze, die Eismaschinen produzieren, da sich so drin gestaut haben, dass praktisch die Kühlung nicht mehr richtig funktioniert hat. Und draußen vor dem Café standen die Leute 50 Meter Schlange. Also anstehen, das konnten wir ja im Osten, ne? Da waren wir ja gut. Und das war echt so. Meine Mutter hat dann um 13 Uhr die Luke aufgemacht und dann wurde, sagen wir mal, Schoko, Vanille, Erdbeere verkauft. Und dann war Erdbeere aus, dann war Schoko aus. Um kurz vor zwei war dann die Vanille oder Schokolade, also die letzte Sorte aus. Und dann, erstmal Rollladen runter. Und einen Zettel rangemacht, in einer Viertelstunde geht's weiter oder so. Glaubst du, da ist einer gegangen? Kannst du vergessen, ja, man ist, als Ossi ist man stehen geblieben. Und dann, das waren ja auch noch richtig große Kugeln, ne? Die waren ja fast so groß wie Tennisbälle. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Und dann ging die Luke wieder hoch und dann ging's weiter. Und dann muss man wissen, das war so ein technischer Aspekt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, durftest du in der DDR, glaube ich, Eis nicht einfrieren. Also du musstest als zumindest mit der Erlaubnis, die mein Vater hatte, das kann ich jetzt aber so nicht mehr ganz genau wiedergeben, durftest du nur das Eis verkaufen, was du am selben Tag produziert hast. Also mein Vater war es nicht erlaubt, am Tag vorher vorzuproduzieren.
Ah.
So hygienische Themen auch gewesen. Das heißt, du hattest halt auch nur eine gewisse Menge, die du eben verkaufen konntest. Und das war halt so die Herausforderung damals. Und dann hat mein Vater angefangen, Spaghetti-Eis zu machen. Ich glaube, vielleicht war er der Erste im Osten, ich weiß es nicht. Und Spaghetti-Eis braucht ja erstmal eine Spaghetti-Presse, die es so nicht gab im Osten. Da wurde von Tante Martin aus Stuttgart eine Spätzle-Presse besorgt. Dann brauchst du noch Erdbeermark. Gab es auch nicht in der DDR, oder schwierig. Dann hat mein Vater seine Quelle aufgetan. Irgendwo in Rostock gab es eine Fabrik für Erdbeermark. Die haben, glaube ich, fast nur für den Westen produziert, aber wenn die Dosen irgendwie einen Detsch hatten oder das Etikett falsch draufgeklebt war, dann haben die das nicht abgenommen und dann gab es da jemanden, der hat das gesammelt und zweimal im Jahr bei meinem Vater das Telefon geklingelt, wir haben wieder genug. Dann ist der mit seinem Lader und einem Anhänger nach Rostock gedüst, das war so 4 Stunden Autofahrt, hat Kofferraum, Beifahrersitz, Rücksitz, Anhänger vollgeknallt mit Erdbeermarkdosen und dann hatten wir wieder für ein halbes Jahr genug Erdbeermark. So hat Krass. Man eine Eisdiele in der DDR betrieben.
Und warum bist du jetzt weinaffin und nicht eisaffin und machst einen Spiegel Italiens ins Herbst?
Ja, das ist die Frage. Irgendwo habe ich verpennt.
Du bist falsch abgebogen, oder? Genau.
Irgendwo stand mal links Wein, rechts das Eis und ich hatte eine Rechts-Links-Schwäche oder so. Ich weiß es nicht.
Und deswegen bist du jetzt nicht reich, sondern Sommelier.
Genau. Ja. Aber.
Und versäufst das Geld, was andere dann irgendwie, ja genau, was andere irgendwie genießen. Wie ja. kam das bei dir? Also, wie bist du aus Zerbst dann in Westen? Also nach, du bist ja jetzt schon fast in Köln eingebürgert, oder?
Ja, ja, ich weiß nicht, man hört ja dann irgendwann dazu hier in Köln. Ist jetzt bei mir auch schon 25 Jahre. Oder ich glaube, dieses Jahr im September werden es 25. Irgendwann stellte sich die Frage, wie es nach der Schule weitergeht. Und meine Eltern haben halt so schon gedacht, naja, wenn der Junge gastronomisch ein bisschen was kann, das kann nicht schaden, vielleicht will er es ja mal machen. Da war es ja auch so die Zeit, wo mein Vater dann erkannt hat, so wie es jetzt läuft, läuft es, also die Bedingungen, die im Osten funktioniert haben, haben ja im Westen nicht mehr funktioniert. Also man musste ja auch expandieren, man musste ja dann auch in neue Technik investieren, in weitere Cafés. Da hat er ja auch gut losgelegt und am Ende dann auch recht erfolgreich. Aber als Einzelkind war dann so dieser Frage, macht das nicht? Und wenn das macht, soll das richtig machen? Also soll er mal Gastronomie lernen? Ja, und dann ging das halt los. Ne? Dann bin ich in die Lüneburger Heide in so ein gutes Hotel mit einer sehr anständigen Küche und allem Pipapo, wie das so war. Und da habe ich dann so die Gastronomie von der Pike auf kennen und erleben gelernt. Also wirklich, es war auch schmerzhaft, so manche.
Lüneburger Heide ja. klingt aber nicht nach Weinzentrum.
Nee, null.
Nee. Also, null?
Ja, okay. Ach du, die Weinkarte war gar nicht so schlecht. Also ich kann mich erinnern, da gab es, also wir hatten den Namen hatten wir ja schon, Wein und so. Und die so ja. Bürgerspital, und dann konntest du auch mal, wenn du wolltest, hättest du auch Mouton trinken können, ne? Also, das hatte der Chef dann auch im Keller, und das war, stand doch auf der Karte, ja. Damals ja für lächerliche Preise, ne? Irgendwie 200 Mark oder was sowas damals noch gekostet hat. Oder Krug, Champagner, das gab's da schon. Und dieses Hotel war, als Schwerpunktthema USP war da Reiten, also, das war ein Hotel mit einem riesen Stall und da waren viele große so Fuchsjachten, also das sind so Jagdveranstaltungen, wo eine Meute hinter so einem Pseudofuchs hinterher rennt und die Reiter dann im feinsten Frack dann auf ihren so roten Frack auf ihren Pferden sitzen und hinterher galoppieren. Und da kamen die Reiter aus ganz Europa, da waren da so Haufen Iren und Österreicher und Schweizer, wo die alle herkamen. Und das waren ja oft auch Leute, die genussaffin waren, weinaffin waren, in der Welt rumkamen, und die haben natürlich dann in erster Linie ihre Pferde im Blick gehabt, aber am Abend wurde auch gut gegessen und gut getrunken und dann wurde auch gut Wein getrunken. Also Wein spielte da schon eine Rolle, aber im Rahmen meiner Ausbildung war ich da zu weit weg. Also ich war vielleicht unter den Auszubildenden schon der sich dafür am meisten interessiert hat. Da ist aber auch kein richtiger, es gab, also Sommelier sowieso nicht, aber es gab jetzt auch keinen, der so das Thema da richtig gemanagt hat. Und somit gab es auch keinen Guide, der mich an die Hand genommen hätte. Ne? So.
Braucht man, ne? Also man braucht jemanden, der dich irgendwie erstmal einführt oder der dir das vorlebt, der eine Präsenz hat. Und wer war es dann bei dir?
Also das wer war dein... Station in der Schweiz, eindeutig. Auch da, also ich bin ja dann...
Bist du zum Geldverdienen hin oder weil jemand zu dir gesagt hat, Junge, wenn du einmal Italien nah sein möchtest, dann musst du erstmal in die Schweiz?
Ja, eher so. Nee, ich hatte einen... Ich habe ja nie einen Masterplan gehabt. Das geht, zieht sich ja wie so ein roter Faden durch mein Leben. Also ich komme, also Geschäftsideen und neue Projekte fallen mir immer zu. Es ist nicht so, dass ich jetzt darauf gezielt hinarbeite. Das ist so ein bisschen so meine Lebenslinie. Aber da war es halt so,
dass. Ist das gut, wenn ich fragen darf, oder ist es besser, wenn man sich am Anfang seiner Karriere Gedanken macht und sagt, das möchte ich gerne machen? Ich meine, du hast damit jetzt Leben gelernt und du. Bei mir war es ja ähnlich, witzigerweise, aber letztlich. Kommt man weiter, wenn man plant?
Ich glaube schon. Also ich denke mal, es gibt ja so ein, zwei Kollegen in unserem Umfeld, die ja schon Also guck mal, Christina, meine Geschäftspartnerin.
Die einen Plan haben.
Die einen Plan.
Christina, ich kenne einen, der einen Plan hat.
Ja, sage ich jetzt, auch, wenn die sich das hört, dann sind die Quatsch. Also wissen wir ja alle. Nee, Christina, glaube ich, die war in Amerika und dann haben sie sich mit den Eltern zusammengesetzt. Was machst du denn? Und dann, ja, du kannst doch, bist doch sprachaffin in der Gastronomie, hilft dir das? Willst du nicht mal Gastronomie angucken? Und dann hat die, glaube ich, ein Praktikum gemacht und dann ist die ins Barreis und so. Also die ist dann schon sehr gezielt. Also die hat schon sich, glaube ich, sehr genau überlegt, wo sie ihre Ausbildung macht, was das für ein Haus ist und was danach kommt. Und dann hat sie den Jürgen Fendt kennengelernt, dann ging es auf die Sommelier-Schule, dann hat sie ja, glaube ich, einen 1A-Abschluss gemacht als Jahrgangsbeste und so. Und so. Also wenn du auf ihre Vita guckst, dann siehst du halt, das sieht ein bisschen nach einem Masterplan aus. Ne? Wenn du auf meine Vita guckst, das ist eher so, da geht eine Tür auf und ich gucke mal durch, ob ich durchgehe. Und dann meistens bin ich dann so neugierig, dass ich durchgehe und dann bin ich halt in einer neuen Situation, die ich dann annehme. So, das ist also mein Ziel. Aber um deine Frage vorher zu beantworten, also in der Schweiz war es halt so, da gab es zumindest einen Restaurantleiter, der sehr weinaffin war. Der Weinkeller war da so ein Heiligtum. Und er hat dann irgendwann in der zweiten oder dritten Saison mich so als Kommi dann an seine Seite genommen, was erstmal bedeutete, du durftest die Weinkühlschränke auffüllen abends, wenn alle beim Feierabend Bier saßen, bist du nochmal abgestiegen in den Keller und hast die Liste dann von der Rezeption bekommen und musstest die Weine wieder auffüllen. Das war also eher Arbeit, aber das fand ich cool, das hat mir Spaß gemacht.
Das find ich auch ganz gut. Also es war für mich damals in der Speisemeisterei in Stuttgart, wo Christina ja auch war, eine der ersten Aufgaben. Ich durfte den Keller aufräumen, ich fand das großartig, hab das mit ganz, ganz viel Liebe gemacht und damit warst du mit den Etiketten vertraut, konntest dir in Ruhe anschauen, was ist denn eigentlich ein Kaseler Nieschen von Kesselstadt oder was ist ein, keine Ahnung, Mouton, warum sind die Bilder so lustig? Und dann fängst du an, darüber zu lesen und dann entdeckst du ein Interesse. Du kannst natürlich noch nicht verkosten. Und das kommt dann so nach und nach. Und von dem her, I feel you.
Aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir gerade so ein, das ist aber ganz tief aus meinem Stammhirn rausgekramt. Ich kann mich erinnern, dass ein Stammgast, es war auch so ein Reiter aus Berlin, der war die Hälfte des Jahres in der Lüneburger Heide, könntet ihr sogar noch sagen, was der jeden Tag gegessen und getrunken hat. Aber der hat mir zum Abschluss der Ausbildung ein Weinbuch geschenkt, nämlich hier diesen Weinatlas, den wir irgendwie alle mal bekommen haben.
Ja.
Von Johnson. Also muss der ja irgendwie doch schon damals gemerkt haben, dass ich so eine gewisse Affinität zu dem Thema Wein habe. So.
Schön.
Ja, irgendwie war da ein Bezug, aber die Erweckung war noch nicht da. Die kam dann erst in der Schweiz. So wie, genau wie bei dir, Silvio. Also auch, es war dann spannend im Keller und dann fügte sich da ein zum anderen, dann hast du irgendwie mal in dem Buch was nachgeguckt, wo das ist, gegoogelt. Googeln gab es ja noch nicht. So, und dann, naja, dann kam das.
Wie hieß der Mitre? Weißt du es noch?
Markus Kohler. Hohler, nee, nicht Kohler, Hohler. Markus Hohler, der hat das Feinkostgeschäft seines Schwiegervaters in Interlaken übernommen. Das weiß ich. Ich habe den seitdem nie wieder. Ich habe irgendwann mal gegoogelt und habe auch gedacht, wenn du irgendwann mal ins Berner Oberland kommst, besuchst du den. Sollte ich jetzt mal machen. Mal gucken.
Bestimmt witzig. Da hattest du den ersten Weinkontakt, den ersten ernsthaften, wurdest langsam vom Bier weggeführt.
Richtig.
Und durftest Flaschen auffüllen. Und dann warst du Kommissar-Sommelier.
So in etwa, ja. Und dann weißt du, du kannst dich noch besser, du warst damals sogar warst du nicht in Kalifornien in den 90ern, Ende der 90er, war das bei dir?
Ende der 90er bis 2000, ja.
Und da war es so, das war ja, wann war ich denn da? 95, 96 war ich da, 94, 95, 96. Da kamen die ersten neuen Weltweine. Und das war ja irgendwie so für uns, also für mich damals völlig krass. Was ist das? Wo kommt das her? Wie schmeckt das? Und viel Holz, und das brauche ich hier in der Runde nicht erzählen. Aber das war so spannend. Und dann, dann war es auch so für die Jungs, die Weinaffiner waren als ich, für die war das auch neu. Und dann hat man das so gemeinsam entdeckt. Ne? Dann ist man nach Bern zu einer Verkostung gefahren und dann, das war schon irgendwie, und das fand ich irgendwie, damit mitzuziehen und mit dabei zu sein, fand ich irgendwie spannend. Und dann habe ich das so ein bisschen für mich festgehalten. Und das Thema Eis war dann irgendwie nicht mehr, um nochmal zurückzukommen, hat dann keine Rolle mehr gespielt.
Ja. Finde ich ganz wichtig. Also auch wenn man selber die Position hat, die wir dann irgendwann hatten, dass man sich Leute an die Hand nimmt und einfach diese Begeisterung weiterträgt und andere damit inspiriert und infiziert. Und das eben nicht nur für sich selber macht. Das können manche ganz, ganz gut, wie eine spätere Lehrmeisterin von dir ja auch, die Christina, die hat ja ganz, ganz viele mehr oder weniger infiziert. Aber Manche vernachlässigen auch so das auch so ein wenig. Ja, du hast ja auch ganz viele mehr oder weniger schon begeistert in deiner lebendigen Art. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du bist in der Schweiz. Was kam danach?
Bundeswehr. Oh, das war hart. Ich stand, also es war richtig so, ich hätte da einen echten großen Sprung machen können, weil am Ende der Saison sind so viele im Service, die wichtige Positionen begleitet haben, ausgeschieden. Und man hat mit mir ein Gespräch geführt, ob ich da zweiter Serviceleiter werden wollte und das Thema Wein auch so noch mehr begleite. Und da hatte ich richtig Bock drauf und ich fühlte mich da auch echt wohl. Aber dann kam ein Schreiben vom Kreiswehrersatzamt, dass ich zweimal zurückgestellt wurde. Also ich war noch nicht gemustert. Und dass ich jetzt, wenn ich wieder in Deutschland bin, nicht im Ausland arbeiten darf, bevor ich gemustert bin. Oder ja, vor allem war es ein bisschen schwierig, da bin ich mich mit dem Kreiswehrersatzamt auseinandergesetzt, habe da mal angerufen und dann haben die gesagt, ja, sie müssen jetzt erstmal gemustert werden und dann kann es sein, dass sie eingezogen werden oder auch nicht. Aber vorher kriegen sie jetzt keine Freigabe mehr für die Schweiz. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir doch mal jetzt eine Musterung. Und dann haben die gesagt, nee, den Takt geben wir vor, das kann dauern. Und dann hockte ich in Zerbst und wusste nicht so richtig, was jetzt als nächstes kommt. Und dann war vielleicht so der entscheidende Moment, dann rief ein treuer Weggefährte, mit dem ich in der Ausbildung war, der damals auch die Türen in der Schweiz geöffnet hat, der René Wippig, rief mich an und sagte, du, ich bin hier im Fürstenhof in Leipzig, den wir haben gerade eröffnet. Wir brauchen noch Leute für das Thema Wein. Wir haben einen Sommelier, den Kurt Bichler, der war da, aber wir haben viele Veranstaltungen und wir brauchen Leute, hast du Bock, uns zu unterstützen? Und dann bin ich dahin. Weiß ich noch genau, wie ich da ein Gespräch mit dem F&B-Manager und der Personalleiterin geführt habe. Dann haben die gesagt, was ich verdienen würde. Und dann habe ich gesagt, das ist schwierig, weil mein Arbeitslosengeld ist höher als das, was sie zahlen. Und dann hatte die eine echt geile Idee. Dann hat die gesagt, sie bleiben arbeitslos. Wir kümmern uns, dass sie hier ein Praktikum machen. Und dann können sie uns bei den ganzen Weinveranstaltungen hier unterstützen. Und Ende offen. Also die haben gesagt, wenn die Bundeswehr anruft, dann sind sie weg. Aber solange können sie erstmal hier mitmachen. Wir besorgen ihnen hier eine Wohnung, eine Personalwohnung, haben sie keine Kosten. Und dann war das ein echt interessanter Deal. Und das war klasse. In der ersten Woche, weiß ich noch, war Heger und Keller da. In der zweiten Woche war Caroline Krug da. In der dritten Woche war eine Lynn Spaß. Also es ging, jede Woche war da irgendwas los. Wow. Alle wollten nach Leipzig und ich bin da so war dann so als Kommi-Sommelier irgendwie mit dabei und habe dann den Jungs da zugearbeitet und das war spannend. Also das war Zufall, das war vielleicht auch ein bisschen Glück, aber es war für diesen Moment genau das Beste, was mir passieren konnte. Und ich,
hast du das Gefühl, du konntest Wein damals schon verstehen? Also in diesen jungen Jahren kann man Wein ergreifen oder es ist bunter, lustige Welt und man wird auch betrunken?
Ja, das war auch der Fall. Nee, ich hab das nicht. Nee, da fehlte mir das Rüstzeug. Also ich fand das natürlich, konnte natürlich ein bisschen Wein verkosten und hatte so ein bisschen Ideen, weil ich in der Schweiz ja ein bisschen was gelernt hatte, aber ich bin da eher fasziniert mitgelaufen und hab diese bekannten Namen dann eben mal persönlich kennengelernt und das, die Weine bewundert und ja, ich glaube so richtig verstanden habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, würde ich sagen. Das dauerte dann noch eine Weile, bis ich mich da wirklich dann auch theoretischer mit beschäftigt habe und dann auch sensorisch irgendwie fitter wurde. Aber
war in all diesem Zeitraum, war da jemals, weil du ja in diesem Epizentrum mehr oder weniger bist oder da auch herkommst, Saale und Struthen-Thema? Oder Sachsen? Mm. Weil die waren ja gerade am Aufblühen. Ich meine, es gab damals Lützendorf, es gab Paves, es gab ein paar Kleines, es hat sich entwickelt auch aus diesem eingeschlafenen und man redet manchmal ein bisschen zu wenig, gerade jetzt eben auch in dieser neuzeitlichen Entwicklung. Wir hatten jetzt gerade mit Janik Schumann den Podcast, der ja in Sachsen sehr, sehr stark beregt mit Wackerbart und manchmal noch ein bisschen zu unterbelichtet und wahrscheinlich damals ja auch, oder?
Naja, in den 90ern, ich war ja 96 bis, also 96 bin ich dahin und dann war Bundeswehr und dann bin ich tatsächlich noch auf die Hotelfachschule in Leipzig. Also von daher war ich viereinhalb Jahre in Leipzig. War ja Proschwitz ein Riesenthema. Also der Proschwitz war auch im Campi Hauswein in Leipzig wie in Dresden, also in Taschenbergpalais auch. Und dadurch gab es so eine gewisse Affinität zu Proschwitz und das hat mich dann auch irgendwie, das hat mich sofort erreicht. Das fand ich auch spannend, dass das ganze Produkt und die Geschichte, wie der da durchgestartet ist. Aber so das Drumherum habe ich nicht so viel mitbekommen. Das hat noch lange gedauert, bis ich so richtig erst geblickt habe, was im Osten an Wein so abgeht. Das muss ich ehrlich sagen, ja. Proschwitz war omnipräsent, weil es einfach eine wirtschaftliche enge Kooperation gab zwischen Kempinski und ihm, aber
wo man auch ganz klar sagen muss, was der Georg Prinz zur Lippe Ende der 90er oder Mitte der 90er, Ende der 90er zusammen mit seinem Team, mit Martin Schwarz und mit Peter Bohnen, dort deutschlandweit ins Leben gerufen hat, das war schon, also für allein diese beiden Regionen sehr, sehr federführend, sehr, also großartig. Schade, dass jetzt mittlerweile, dass die sich sehr schwer tun, aber damals, also für den Osten, müsste man so ein kleines nachträgliches Denkmal letztlich Schloss Proschwitz irgendwie hinstellen.
Sehe ich auch so wie du. Das habe ich aber schon so ein bisschen damals schon erkannt. Also da waren schon Leute drumherum, die das auch so gesehen haben, wie du das jetzt. Gut, jetzt im Nachhinein kann man das immer noch besser schildern, aber damals gab es schon Leute, die gesagt haben, also das, was die hier leisten, was die an Know-how mitbringen und an Türen öffnen, das ist schon außergewöhnlich. Und das habe ich irgendwie schon auch mitbekommen, ohne dass ich das richtig bewerten konnte zu der damaligen Zeit. Ja. Ja, und dann Hotelfachschule und dann kam Christina Fischer.
Sie kam zu dir oder kamst zu ihr? Also wie kommt man von der Hotelfachschule Leipzig zu Christina Fischer? Weil das ist da brauchst du ja auch ein Ticket oder brauchst du zumindest irgendwie, googeln war da ja immer noch nicht.
Nee, stimmt. Nee, es war so, dass ich eigentlich was ganz anderes vorhatte. Ich hatte eher Eismann. So, ja, nee, immer noch nicht. Vielleicht immer ein bisschen. Manchmal habe ich so gedacht, vielleicht hättest du dann anfangen sollen mit Eismachen. Aber naja. Also man lernt dann jemanden kennen und die will dann irgendwie nach Berlin oder irgendwie mal nach Berlin. Und kurz bevor wir dann eben dann angefangen haben, sagt die, eigentlich ist Rheinland, habe ich noch einen besseren Job, ich gehe jetzt nach Düsseldorf. Und dann, oh je. Ja, aber dann komme ich mit und dann, ja, was machst du im Rheinland? Und dann war wieder René Wippig, wie immer. Das ist ja so ein bisschen mein Jobhunter gewesen. Der sagte, pass mal auf, ich bin jetzt beim Hendrik Thoma. Also der war dann, René war mittlerweile im Louis C. Jacob als Kommissommelier beim Hendrik gelandet und der sagte, ich frage jetzt mal Hendrik, ob der mal mit Christina reden kann. Ich muss dazu sagen, ich war ein Jahr vorher auf der Probein und da war ich abends auf einer Party bei Christina. Das war ja damals so, dass man dann das Mann und Maus nach Köln gefahren sind und dann bei Christina versackt sind. Und da kannte ich schon das Fischers Weingenuss und Tafelfreuden und ich habe dann auch schon Christina erlebt, ohne dass ich jetzt mit ihr dann irgendwie groß was geredet hätte. Aber das war dann so die Idee. Und dann hat die Christina gesagt, ja, dann komm noch mal. Übrigens, da gibt es eine kleine Parallele zu unseren Vitae. Ich war eine Woche vorher in Lehrbach und habe dann Gespräche geführt. Ja. Das hat dann aber...
Was war das? 98, 99?
Nee, das war 99.
99, nee, schön.
Falsch. Das war 2000. Das muss August...
Da war ich schon da. Oh, wow.
Ja. Ja, das war der Grund.
Mit wem hast du da ein Gespräch hat? Also war es im RDR-Restaurant der Müller oder war es mit Schloss Lehrbach?
Er war Schloss Lehrbach. Also wir wissen nicht, wer das Gespräch damals geführt hat, weiß nicht. Ich weiß noch. Oh, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen wie.
Ja, bist gut vorbereitet heute, oder?
Nee, das ist 30 Jahre her, ne? Ich kann mich erinnern, ich war Bensberg und ich habe zwei Gespräche an dem Tag geführt. Und ein Gespräch war ein Desaster, weil die mich, ich glaube, das war Schloss Bensberg. Und Lehrbach war ein nettes, gutes Gespräch. Da gab es aber irgendwie keine Option. Ja, logisch. Gab es keine Option. Wir haben einen Sommelier und wir haben zwei Sommeliers. Was weiß ich da war. Also, dich habe ich nicht getroffen. Hätte ich mich natürlich daran erinnert. Aber
der kleine Zwerg, der da rumläuft, den erinnere ich mich.
Wer rennt denn da mit diesen Macken rum? Ach, das ist gar keine Macken. Genau. Der ist so klein. Sorry. Nein. Wir können jetzt lange genug. Also, pass auf. Das war irgendwie, kam man da nicht weiter und dann war ich kaum wieder in Zerbst, dann gesagt, René, fahr mal nach Köln zu Fischer und sag ich, na klasse, ich bin gerade 500 Kilometer hin und zurückgefahren, jetzt gucke ich da wieder hin. Und dann weiß ich noch, es war warm und ich saß auf der Terrasse mit Christina und wir haben uns unterhalten und dann sagte sie zu mir, ja, was soll ich denn jetzt mit einem Absolventen von der Hotelfachschule? Herr Frenz, ich habe ehrlich gesagt keine Verwendung und ich habe auch schon 4 Sommeliers hier. Oder eine 3 mit ihren und 4. Ach, kommen Sie mal, hat er ganz gesagt. Machen wir schon irgendwas.
Also, was ja auch in der Zeit war, das darf man nicht vergessen. Entschuldigung, wenn ich immer wieder reinkrätsche.
Bitte.
Aber damals war das nicht so, dass das Fachkräftemangel war, sondern da gab es Wartelisten, gerade beim Namen wie Christina Fischer, die ja damals im Fernsehen wahnsinnig präsent war. Ähnlich wie eben Schloss Lehrbach, da hat man einen großen Stapel mit Bewerbungen gehabt und morgens beim Kaffee hat man irgendeine von unten oder von der Mitte rausgezogen und gesagt, den hören wir uns heute mal an. Ja. Und da rutschte man rein oder nicht. Und das war ja dann ein Riesenglücksfall, dass sie gesagt hat, na kommen Sie doch mal bitte. Also es war ja dann in der Tat dann Glück. Also ja. Nicht wie heute, wo man...
Ja, und ich habe mich so komisch gefühlt. Okay. Die Kölner sagen ja auch gut. Ne? Also die sagen ja statt, also nicht alle, aber die anderen, die sagen so statt gut, gut. Also mit dem J. Mhm. Ob warum Christina das macht, die ist ja gar keine Rheinländer, weiß ich gar nicht. Aber die hat zumindest immer gesagt, na gut, dann machen wir das. Und dann habe ich so noch gedacht, die verarscht deinen Dialekt. Ich bin ins Auto gestiegen, hatte so eine, die braucht dich nicht und jetzt sagte... Ja, dann kommen Sie mal, machen wir schon, gut. Irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl gehabt. Das war seltsam. Aber am Ende dachte ich, naja, komm, hast nichts zu verlieren. Und meine Eltern waren völlig vor den Kopf gestoßen. Was machst du denn jetzt mit Wein? Und wieso bist du denn auf der Hotelfachschule gewesen? Und du wolltest doch ins Controlling. Und das ist so, also, die konnten überhaupt nicht, also was macht der denn da jetzt? Warum geht der denn jetzt in Service? Wieder, ne? So, das war, die waren jetzt so... Eher irritiert. Ich glaube, das ganze Manöver, Hotelfachschule, dann nach Berlin. Ach nee, doch nicht Berlin, jetzt doch Rheinland. Das war für meine Eltern ein bisschen, das war denen suspekt. Und ehrlich gesagt, als ich dann hier war, war ich auch völlig, war total gaga. Also die Liebe, wegen der ich dorthin ging ins Rheinland oder hierher kam, muss man ja sagen, die war sehr schnell verloschen. Also da war ich auf einmal wieder Single und Köln war fürchterlich. Also diese, du kennst ja, ne, Köln ist ja nun nicht gerade erstmal eine schöne Stadt, also, nee, und dann dachte ich, ach du Scheiße, jetzt hängst du hier. Und bei Christina ist ja auch nicht Zuckerlecken, ne? Da ist ja Action. Also die Bude ist ja mittags und abends bumsvoll, Haufen Veranstaltungen und immer Action. Also die Chefin, sie ist immer am Anschlag, weil sie natürlich Fernsehen, Buchprojekte, Kochkurse, Weinseminare.
Wow, was da geleistet wurde. Ey, Alter, die Weinseminare, da war ja glaube ich, jeden zweiten Tag war da in dieser Galerie, in diesem... Ja. Nebenraum und das alles, und das darf man nicht vergessen, reingebastelt. Also da war ja nichts für ein Restaurant gemacht. Du gingst durch einen Hausflur und
warst... Gut, dass du das sagst, nicht ich.
Ich kann sagen, ich war Beobachter, genau.
Aber Christina war schon bei dir im Podcast, oder?
Ja, ja.
Und dann kannst du nicht mehr absagen.
Nein, es war bewundernswert. Also es war wirklich großartig. Da waren unter einer normalen Kellertreppe war das Weinlager mehr oder weniger. Also es war, was ich halt als Einblick hatte, und ich hatte nicht viel.
Ja, wir haben's
aber bei dem, was ich hatte, wo dachte ich, also, boah, und das machen die hier.
Mittwoch war Lagertag. Da bist du mit dem Vito, das war also so ein kleines, ja, ein Vito-Transporter halt, ne? Wie sagt man denn, so ein Bulli-Größe? Bist du dann nach Ehrenfeld ins Lager gefahren, bei 12 Grad, eine riesen Lagerhalle, da waren, weiß ich nicht, wie viele hunderte Paletten da standen und, weiß ich nicht, 4, 5 Hochregale gehörten uns, da standen in besten Zeiten bestimmt, also, ich würde mal sagen, 35 Paletten hatte Christina da zu stehen und dann hast du praktisch Weine für die Woche zusammengesucht, also da praktisch den Bestand im Fischers aufgestockt und dann bist du mit einem bis zum Decke vollgeladenen Vito auf dem hohen Staufenring, eines der meistbefahrensten Straßen in Köln gefahren, hast in zweiter Reihe geparkt. Irre. Also dass da nie was passiert ist, ist ein Wunder. Und dann hast du das...
Ja, auch wenn 4 Sommeliers beschäftigt sind, dann weißt du, was da gedreht wurde. Also dass da nicht eine bei Glasbegleitung und 5 Flaschen am Abend, die man da auf Insta ablichten kann. Also das ist dann, das war ein bisschen anders da, glaube ich.
Ja. Ja, war schon. Also hat Spaß gemacht, war cool. Also die hat ja, brauchen wir ja nicht drüber reden, die hat unglaublich viel bewegt. Ich habe extremst viel gelernt, wirklich. Da muss man alle Superlative anwenden. Ich habe Tag ein, Tag aus bei ihr nur gelernt, ob das die Petra Mohr war oder GLRW oder wer auch immer da als Sommelier vor mir stand und wo ich mir viel abgucken konnte. Natürlich Christina an allererster Front. Also fachlich am Gast, im Keller, wie ein Schwamm, kannst du alles aufsaugen. Das war super. Nicht alles war richtig. Also manche Sachen würde ich vielleicht im Nachhinein anders machen. Aber so wie das damals lief, hat das gut funktioniert. Und dann...
Dann auch wiederum im Rahmen dieser Überforderung, dass es dann trotzdem so funktionierte und dass sie dann trotzdem auch die Leute so geprägt hat, die dann wiederum erfolgreich wurden. Das fand ich dann auch. Also
das war
so. Wie du sagtest, dauerhaft überfordert mit Buch, mit Fernsehen, mit Seminaren, mit Leute koordinieren, mit...
Sie war schon immer im Anschlag, muss man ehrlich sagen. Also gesund war das nicht. Ja. Das Pensum, was sie gefahren hat, das weiß ich selber, das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass Christina, also sie hat auch immer versucht, alles möglich zu machen, ob das für Winzer oder für Kollegen war oder wen auch immer. So geht nicht, gibt's eigentlich nicht. Also irgendwie hat man immer gesagt, komm, das machen wir noch oder das kriegen wir auch noch hin. Und das war natürlich oft nicht immer für sie und auch für das Team nicht so gesund. Aber am Ende, und das will ich auch noch anfügen, sind es ja nicht nur die fachlichen Themen, die man da lernt. Das Netzwerk ist natürlich unschlagbar, ne? Also du siehst, wer da ein- und ausging und wie man da alles kennengelernt hat und welche Leute heute noch in meinem beruflichen Umfeld eine wichtige Rolle spielen. Da muss ich ehrlich sagen, war Christina für mich Goldstaub, das ist so. Und dann kam halt 2001, und das war sicherlich dann das Entscheidende, die Gründung des Sommelier, heute heißt das Sommelier College, das hieß damals noch Förderprogramm oder Junior, Nachwuchsförderprogramm der Sommelier Union, so war der damalige Titel, unter der Leitung von Markus Del Monego und Guy Bonfer. Genau, die haben das damals genannt. Und da hat sie dann auch mich reingehieft, also ich musste dann an dieser Aufnahmeprüfung teilnehmen, irgendwie habe ich nicht alles falsch angekreuzt und dann war ich dabei. Und die Leute, die ich da kennengelernt habe, zum Beispiel Christina, zum Beispiel Thomas Sommer, zum Beispiel Jan Bimbis und wie sie alle heißen, das sind ja noch Weggefährten, die bis heute da sind und wichtig sind. Und ja, und das ist alles, muss man am Ende sagen, Netzwerk Christina.
Eigentlich dürfte Breuer keinen Wein mehr im Keller haben. Denn egal welchen Sommelier jemand fragt, rankt dieses Weingut immer ganz, ganz weit oben. Im Bewusstsein, in der Anerkennung, im Renommee, in der Top 5 eines jeden Sommeliers steht das Weingut Georg Breuer in Rüdesheim. Und es mag wahnsinnig exponierte Weine in diesem Weingut geben, aber das Großartige ist, dass egal welchen Wein man probiert, man hat immer einen Breuer im Glas. Man kann ihn wiedererkennen, man kann ihn schmecken, man hat eine Identität. Woher kommt das? Also die Wurzeln des Weinguts reichen bis ins Jahr 1880 zurück, als es von Bernhard Scholl und Albert Hildebrand als Teil einer Weinhandlung gegründet wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts übernahm die Familie Breuer Peter Breuer, übergab es später seinem Sohn Georg, der es von 1910 bis 1982 begleitete. Und der nicht nur den Namen des Weinguts prägte, sondern auch den Export und das Ansehen des Hauses maßgeblich ausbaute. Etwas über 100 Jahre nach der Gründung. In den 1980er Jahren führte Bernhard Breuer, Georgs Sohn, das Weingut zur internationalen Anerkennung. Mit seiner Vision, seinem Engagement setzt er neue Maßstäbe für die Qualität der Rheingauer Weine. Nach seinem frühen Tod im Jahr 2004 übernahm seine Tochter Theresa die Leitung des Weingutes. Mit Unterstützung des langjährigen Betriebsleiters Hermann Schmorans und des Kellermeisters Markus Luden führte sie die Familientradition fort und verbindet dabei traditionelle Werte mit modernen Ansätzen. Das klingt furchtbar technisch. Also auch wenn es in gewisser Weise imposant ist, aber jemand, der Bernhard und vor allem der Theresa kennengelernt hat, weiß, wie viel Leben in diesem Weingut steckt, wie viel Vision, wie viel Besonderheit, wie viel Außergewöhnlichkeit und spürt es dann wiederum in den Wein. Das finde ich so großartig. Man schmeckt die Handschrift von Theresa Breuer in den Weinen, auch wenn sie natürlich nur sinnbildlich für die Betriebsführung steht, aber ist es nicht in jeder Küche auch so? Erstaunlich. Ja, manchmal schreibt das Leben Drehbücher, die Hollywood nicht besser hinkriegen würde. Da wächst Theresa Breuer in einem der berühmtesten Weinregionen Deutschlands auf. Der Rheingau-Klassiker schlechthin. Und eigentlich wollte sie über was ganz anderes machen. Tourismus oder ihre Leidenschaft Sport ausleben. Die große, weite Welt entdecken. Und dann klopft das Schicksal an die Tür. Und ihr Vater Bernhard Breuer, einer der großen Visionäre des modernen deutschen Weinbaus, stirbt plötzlich. Theresa gerade mal 20 Jahre alt. 20, das muss man sich überlegen. Was macht sie? Sie übernimmt das Weingut, ohne zu zögern. Und Theresa hat das Weingut nicht nur übernommen, sie hat es komplett neu erfunden. Also, die alten Werte, die alte Großartigkeit beibehalten, aber es neu definiert. Und es zu ganz neuen Höhen geführt. Mit einem Weitblick, der weit über die Hügel des Rheingaus hinausreicht. Mit einer Hingabe, die man in jeder Flasche Breuerwein schmeckt. Und mit einer Haltung, die keine Kompromisse kennt. Und seitdem steht fest, diese Frau spielt nicht auf Sicherheit. Sie setzt auf Terroir, auf Handwerk und auf Nachhaltigkeit. Und sie macht es mit einer Mischung aus Wissen, Mut und ganz viel Herzblut. Riesling, Riesling, Riesling. Aber bitte mit Charakter. Rheingau und Riesling, eine Liebesgeschichte für die Ewigkeit. Und natürlich ist Riesling mit 86% der Rebfläche der unangefochtene Star im Hause Breuer. Der Rest? Vermutige Experimente mit Spätburgunder, mit Weißburgunder, sogar Orléans. Ja, dort wird noch weißer Orléans angebaut. Und dann gibt es dort den GB Sauvage Riesling trocken. Spontangärung mit wilden Hefen, Ausbau im Edelstahl, keine Schönung, keine Filtration, minimaler Eingriff, maximaler Ausdruck. Die Böden? Schiefer, Quarzit und Lös. Diese unverkennbar salzige Mineralität geben. Theresa Breuer ist nicht nur eine der wichtigsten Frauen des deutschen Weinbaus, sie ist auch eine globale Botschafterin für den Rheingau, für den Riesling. Ihre Weine reisen um die ganze Welt, von New York bis London über Tokio hin nach Singapur. Und wer glaubt, dass sie nur Winzerin ist, irrt sich gewaltig. Sie gibt Seminare, hält Vorträge, fördert Nachwuchswinzer und diskutiert über nachhaltige Weinbaupraktiken. Eine Frau mit einer Mission. Doch das letzte Wort hat bei ihr immer der Wein. Und der 2023er GB Sauvage Riesling Trocken von Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer vermag das, was nur ganz wenige Weine können. Er ist auf der einen Seite groß, auf der anderen Seite unkompliziert. Er ist tiefsinnig, aber eben auch faszinierend. Er ist fruchtig und trotzdem von Würze und Tiefe geprägt. Er ist mineralisch, aber nicht anstrengend. Er kann jung getrunken werden, er kann reifen. Er ist ein toller Solist, aber ein großartiger Speisebegleiter. Er ist nicht abhängig von der Temperatur oder vom Glas. Er ist immer das, was er ist. Egal wo, wie und wann er serviert wird. 100% Riesling, 100% Rheingau, 100% Breuer. Vielen Dank für dieses Statement. Dem Hause Breuer und nicht zuletzt, ob gleich am Schluss, dem Handelshaus Schlumberger.
Weiß Warst du dann auch so ein typisches Wettbewerbskind, das dann von Wettbewerb zu Wettbewerb geschleudert wurde und möglichst einen gewinnen sollte oder das dann eher nicht? Oder also magst du auch Wettbewerbe? Ist das, war das ein Thema bei dir? Ist es noch ein Thema? Was?
Ja, das war ja damals, das war ja Pflicht im College. Also wir mussten ja.
Dass du mitmachst bei Wettbewerben.
Naja, das stand in der. Ich glaube, heute ist das sogar noch anders geregelt, aber damals war es so, ich weiß nicht, ob es drin stand, aber es wurde so ein bisschen gefordert. Und ich habe dann beim DWI da zweimal teilgenommen, bin zweimal Dritter gewonnen. Das war schon cool, das lag mir, glaube ich, dann auch ein Stück weit. Also als ich das erste Mal, ich nahm einmal teil, war im Finale und bin dann Dritter gewonnen und dachte, ey, okay, cool, hätte ich jetzt nie gedacht. Und dachte dann so, nächstes Jahr gibst du Gas, aber dann war nicht genug Gas. Also dann war wieder Dritter und dann habe ich gedacht, das mit.
Das kommt ja manchmal eben auch auf die Mitbewerber drauf an. Also das.
Naja, die waren natürlich stark.
Ich meine, im Folgejahr war da, ich meine, wenn da Thomas mitmacht oder wenn da.
Ja, Georgi hat gewonnen, glaube ich, in dem Jahr, wo ich Dritter gewonnen
bin. Ah,
ja. Sure. Nee, im ersten Jahr hat Georgi, der hat Platz 1 und ich Platz 3. War natürlich für Christina auch cool, ne? So mal eben ihre zwei Sommeliers haben das Ding gerockt. Also ich finde Wettbewerbe wichtig für die Karriere. Du siehst es in meinem Umfeld, muss ich es ganz klar sagen. Sommelier Consult hat einen Vorteil, wenn wir einen Sommelier vermitteln, der Wettbewerbe gewonnen hat. Und allerbeste Beispiel ist meine geschätzte Geschäftspartnerin. Christina hat ja ziemlich alles gewonnen, wo sie irgendwann mal angetreten ist. Und wenn das dann in der Vita steht, das verkauft sich natürlich anders, ne? Also wenn jetzt eine Agentur oder ein Industrieunternehmen einen Sommelier anfragt und du sagst, das ist die Christina Hilker und die war beste Sommeliere des Jahres und die hat hier Trophäe Baron Rothschild gewonnen und das Tier gewonnen und war dann im Halbfinale der Europameisterschaft und so weiter und so weiter. Das ist dann für die natürlich ein klares, also oftmals ein Argument, die oder denjenigen zu buchen. Von daher kann ich nur sagen, aus meiner unternehmerischen Perspektive, junge Sommeliers, liebe junge Sommeliers, macht Wettbewerbe, es hilft euch in der späteren Vermarktung. Thomas Sommer ist ein Musterbeispiel und viele andere mehr, müssen wir jetzt nicht alle einzeln aufziehen. Wenn ich mir manchmal den Ablauf der Wettbewerbe angucke, dann bin ich immer so, denke ich immer, oh, das ist natürlich brutalst schwer. Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Die Vorrunde des Wettbewerbs Sommelier Trophy, bester Sommelier Deutschlands, findet an verschiedenen Standorten in Deutschland statt, manchmal auch in Köln. Und dann machen wir das bei uns in den Konferenzräumen in der Lindenstraße und dann bin ich auch mal derjenige, der diese Prüfung überwacht. Und dann gibt es ja immer diesen heiligen Moment, wo man den Umschlag aufmacht mit dem Fragebögen. Die kennt ja keiner vorher, auch wir kennen die nicht. Die werden ja von einer Jury erstellt, meistens unter der Leitung von Marc Eimert. Und dann machst du den Umschlag auf und ziehst das raus und verteilst dann eben die Fragebögen und dann ist immer einer über und den guckt man sich dann natürlich auch an. Und dann sitze ich immer davor und denke, oh Alter, wer soll denn das wissen? Das hat ja heute ein Niveau, das sind ja heute, das ist ja so tricky teilweise. Also ich glaube, wenn ich da 20% weiß, dann bin ich schon richtig gut. Und dann siehst du halt, wie so ein Florian Richter dann da mit 60%, 65%, 70% richtig beantworteter Fragen rausgeht. Und dann bin ich immer schon, dann ziehe ich schon Hut. Das beeindruckt mich. Aber, und das ist ja die Kehrseite, ich sage halt auch, ja, wow, was die Mädels und Jungs drauf haben, ist beeindruckend, was die für ein Wissen haben. Aber mit dem Thema am Tisch, mit das alles überragende Thema Gastgeber zu sein, hat der Wettbewerb erstmal wenig zu tun. Das gibt sicherlich dann im Finale und im Halbfinale Prüfungen, die auf der Bühne stattfinden, wo kritische Gastrosituationen abgebildet werden, wo die dann auch richtig abliefern. Aber wenn ich mir mal angucke, wie die Kollegen dann überhaupt erstmal den Weg ins Halbfinale schaffen über diesen Fragebogen, dann muss ich sagen, ja, da kommen nur die weiter, die richtig, richtig, richtig viel Fachwissen haben, sonst würden sie da nicht, sonst würden sie diesen Fragebogen nicht so toll ausfüllen können. Aber mit dem Alltag am Tisch oder im Keller hat es wenig zu tun. Das ist halt so ein bisschen mein Blick auf das Thema Wettbewerb.
Darf ich denn dann mal zwischengrätschen und bitte vergiss deine weiteren Ausführungen nicht. Was ist denn der große Unterschied? Also was muss der denn am Tisch leisten, liefern, wenn das Fundament nicht Fachwissen sein soll? Das sollte ja eben, das ist ja die Souveränität, die du dann irgendwo hast, um in die Kommunikation mit dem Gast zu gehen. Und selbst wenn du keine Ahnung, wenn der aus der Südwesttoskana irgendein Weingut aufgegraben hat, dann weißt du zumindest, die vier Städte sind drumherum und kannst mit ihm eine Kommunikation aufbauen, die dann wiederum hilfreich ist. Und der Rest ist dann menschliche Kompetenz, die man irgendwo aufbringen muss, wo es egal ist, ob du Fachwissen hast oder nicht. Wenn du Nasenbär bist, bist du Nasenbär. Aber letztlich spricht ja eigentlich nichts dagegen, sich dieses Fachwissen anzueignen und dort mit einer gewissen Souveränität dann auch auszustrahlen. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Nee, da hast du natürlich recht, natürlich. Klar. Also Fachwissen ist das Fundament. Ohne funktioniert es nicht, wie in allen anderen Berufen auch.
Und wo ist dann der Unterschied zum Alltag?
Ja, ich meine, Fachidioten gibt es ja in vielen Bereichen. Ne? Also,
wenn man schon, ja, stimmt. Ja.
So, und dann gibt es ja nichts, wenn du die letzte autochthone Rebsorte in Georgien weißt, aber keinen Blick für deinen Gast hast und der verdurstet. Ja. Oder trinkt einen Wein, den er nicht will. Oder was weiß ich. Also kann man ja auch. Also ich glaube, dass das Thema Dienstleistung in der Sommelierie ein ganz wichtiger Aspekt ist und die hast du. Die Affinität zu dem Thema hast du oder hast du nicht. Oder du hast jemand, der dich da ranführt. Also du hast jetzt, das hast du ja vorhin so schön geschildert, es gibt ja diese tollen Kolleginnen, Kollegen, die einen so unter die Fittiche nehmen und dann guckst du dir das ab, wie du mit einem Gast umgehst und dann bist du auch ein guter Gastgeber. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Eigenschaften. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du sonst wie viel über Wein wissen. Ich glaube, du wirst als Weinkenner nicht sehr erfolgreich sein, weil du einfach dieses Gespür für die Situation und für den Gast nicht mitbringst. Und dann
höre ich daraus, dass zu wenig Praxislastigkeit in den Wettbewerben ist, oder interpretiere ich das da falsch rein?
Nee,
kann man was aus den Wettbewerben an Praxis mit in den Alltag nehmen, oder sind es zwei verschiedene Welten, die man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann?
Nee, ich glaube, da ist ganz viel passiert. Also ich bin jetzt bei den großen Wettbewerben wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften nicht dabei. Da fahren andere Kollegen hin, um sich das, also bei uns im Verein jetzt in der Sommelier-Union, da gibt es halt so zwei, drei Verantwortliche für unsere internen Wettbewerbe und die fahren dann auch zu den großen internationalen, um da immer so den aktuellen Trend mitzubenehmen. Da bin ich jetzt nicht dabei. Aber wenn es zum Beispiel um die Trophy Bester Sommelier Deutschland geht, bin ich natürlich auch im Publikum. Und da muss ich sagen, hat sich ganz viel getan. Also die Organisatoren, also sprich die Jury und der Jurypräsident, die gucken schon, dass das Thema Praxis mehr und mehr implementiert wird. Also das ist schon, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da ganz viel getan. Und das sind auch realistische Situationen, wie sie, glaube ich, auch in einem Restaurant tatsächlich stattfinden. Aber ja, ein Problem ist auch immer, das objektiv zu bewerten. Das ist,
weil das Subjektive natürlich immer mit dabei ist.
Na logisch.
Was ja auch wichtig ist. Also
ja, aber das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr. Ne? Dann ist der eine Kollege sympathischer als die andere Kollegin, weil der vielleicht gerade einen frechen Spruch macht und dann kriegt er den halben Punkt mehr. Und wenn das natürlich dann ausschlaggebend ist, dann muss ich sagen, ja, aber gut, das ist wie im Fußball, ne? Der eine Ball geht gegen Innenpfosten und rollt Richtung Spielfeld und der andere geht gegen Innenpfosten und rollt rein, ne? Und dann ist halt dann manchmal einfach nur Glück. Hört vielleicht auch dazu. Und ich kann mich an eine, ohne dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, ich kann mich an eine Trophy erinnern, wo die beiden Finalisten, glaube ich, punktgleich oder so 0,25 Unterschied waren, also wo die Jury echt da gesessen hat, boah, das ist aber knapp. Und dann musst du halt sagen, der eine gewinnt alles und steht morgen in, ist morgen in allen Zeitungen und der andere ist halt nur Platz 2. Und das ist dann schon echt. Halt, kann ich mich erinnern. Das war, haben sich alle, also haben alle gedacht, oh, das ist jetzt echt krass. Aber zwei Sieger konnte es auch nicht geben, ne?
Und wie wurde dann entschieden? Dann doch Sympathie und wer hat die bessere Souveränität, um das
erstmal noch mal alles gecheckt
oder die Versiertheit?
Genau. Ja. Also ich war jetzt nicht in der Jury, ich war dann im Organisationsteam und dadurch war ich in der Jury-Sitzung mit dabei und konnte das von der Seitenlinie aus beobachten. Die haben dann noch mal alle Punkte durchgerechnet, nochmal, dass ja nicht irgendwo ein halber Punkt vergessen wurde und dann wurde noch mal geguckt. Okay, wie hast du das bewertet? Ja, hier war er für mich vorne, hier war der für mich vorne. Also, da wurde schon sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen. Aber am Ende habe ich so gedacht, nein, eigentlich waren sie gleich gut. Ne?
Gab es für dich da mal eine Person, die du erlebt hast in diesen Wettbewerben, die jetzt nachhaltig für dich immer noch prägend herausgestochen ist, wo du sagst, boah, das, was der, keine Ahnung, Marc damals geliefert hat, das war,
ja, Marc war immer
in der Gänze.
Eine eigene Liga, ja. Marc war immer eine eigene Liga. Also das muss ich ganz klar sagen. Also bei der Weltmeisterschaft war ich nicht dabei, das habe ich im Livestream geguckt, kann mich gut erinnern. An dem Tag, das war der Samstag vor der Prowein, das war der Freitag vor der Prowein, da haben wir unsere eigene Veranstaltung, die Signature Weinshow, aufgebaut und wir kamen überhaupt nicht voran, weil wir ständig am Rechner gehangen haben und den Livestream geguckt haben und der Marc ist ja irgendwie, ja, er war im Halbfinale und Deutschland war glücklich und dann auf einmal, wow, er ist im Finale und das gibt's ja gar nicht, der kleine Kölner Bub jetzt im Finale und dann rockt er das Ding. Wir waren alle wie verzaubert und ich weiß nicht, ich musste mich dann an die damals, als wir einen deutschen Papst hatten, hat auch die Bild-Zeitung geschrieben, Wir sind Papst,
genau.
Und ich habe dann geschrieben, wir sind Sommelier-Weltmeister. So haben wir uns irgendwie alle gefühlt und uns für Marc gefreut und das hat uns schon alle sehr beeindruckt, was er da abgeliefert hat. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich kann mich auch an das Finale von Thomas damals in Burg Schwarzenstein erinnern. War ja so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jürgen. Das war auch, da waren beide stark und Thomas war echt auch, Thomas war witzig und auch, ja, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sagen muss, oder?
Ich kann mich erinnern. Hast du sowas im realen Leben auch schon mal, dass du in einem Restaurant warst und ein Sommelier dich mit seiner Leistung unfassbar beeindruckt hat?
Ja, wenn ich jetzt, ja, Marco Franzen, Entschuldigung, ich habe Marco neulich im Sonora erlebt, was heißt neulich, das war im Sommer, in seiner lockeren, coolen Art und hat ganz gut gesessen, ich konnte so sehen, wie er da den Laden im Schwung gehalten hat und das hat mich schon beeindruckt, wie er auf der einen Seite dieses Lockere in diese Drei-Sterne-Bude reinbringen und auf der anderen Seite einfach wirklich perfekt an jedem Tisch irgendwie abliefert, soweit man das, die Gespräche konnte man ja dann nicht so hören, aber man hat ja so ein bisschen gesehen, wie die Organisation funktioniert und das fand ich schon so, ich dachte, da kann sich der Clemens aber sehr glücklich schätzen, dass er so einen coolen Sommelier da für sich gewinnen konnte, ja. Ja, aber, also wie gesagt, immer schwierig, einen herauszustellen, ne?
Ja. Dann warst du bei den Wettbewerben, hast dir dein eigenes Bild davon gemacht, warst im Sommelier College und warst offizieller Sommelier von Christina Fischer, was für dich ja dann schon mal ein riesen Meilenstein war. Also es war ja dann mehr oder weniger in dieser Sommelier-Tätigkeit schon mehr oder ja fast der Höhepunkt deiner Karriere. Oder?
Ja, nee, danach habe ich auch gesagt, das mit dem Tisch ist jetzt genug. Also ich habe ja 4 Jahre da am Fischers im Fischers gerockt und
was eine lange Zeit ist, also das glaubt man nicht, aber mit diesem Pensum, was man normalerweise auch zu dieser Zeit damals, teilweise 7 Tage die Woche, wenn man die Weinreisen mitnimmt und dann jeden Tag 15, 18, 20 Stunden, na 20 vielleicht nicht ganz, aber schon ein paar mehr, das sind 4 Jahre, das ist fast ein Drittel der Lebenszeit gefühlt.
Ja, war. verging wie im Flug, sag ich mal.
Hör mal. Du musst gleich Champagner einschenken, oder wie ich das höre?
Das gehört, ne? Ja. Habe ich ja mal gelernt in Rhetorik, dass man sich, wenn man eine kritische Frage hat, erstmal ein Glas trinkt, erstmal ein Stück Wasser trinkt, damit man Zeit zum Nachdenken hat. Nee, Quatsch, das war keine kritische Frage. War cool, also war natürlich irgendwie immer was los. Also das Tagesgeschäft im Restaurant habe ich dann so im Jahr 3 und 4 ein bisschen zurückgefahren, weil ich zunehmend die Abendveranstaltung moderiert habe, auch Seminare dann mehr gemacht habe, im Keller halt viel gemacht habe. Dann war ich jetzt nicht mehr jeden Abend am Tisch, aber das war intensiv, klar. Also man hatte dann eben irgendwie permanent mit Top-Winzern zu tun und hatte mit wichtigen Händlern zu tun. Die kamen ja da, die standen ja Schlange. Und wie, genauso wie du sagst, man war dann halt Teil des Fischers-Teams und war dann da irgendwie der Sommelier, einer der Sommeliers. Und damit hatte man schon auch einen gewissen Status. Was ja übrigens für mich ja so ein, also eines meiner Lieblingsthemen ist, dass viele Sommeliers, die in einem renommierten Restaurant tätig sind, ihre Position falsch bewerten, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, weil
ich meine, drück's mal direkt aus, also um das auch, das
ein krasser Thema.
Sie nehmen sich selber für wichtiger, als sie eigentlich sind, oder aufgrund des Renommees des Restaurants wird ihnen mehr Kompetenz zugesprochen, als sie eigentlich haben.
Na, Kompetenz will ich ja mal, Kompetenz ist ja durchaus da, aber Wichtigkeit und Status und Einfluss, da glaube ich, überschätzen sie sich halt. Also es ist halt immer so, wenn du dann in dem bei dem berühmten Koch der Sommelier bist und alle wollen irgendwie auf die Karte dieses Restaurants, dann bist du als Sommelier dieses Restaurants natürlich ein sehr wertvoller Gesprächspartner und wirst gerne zu Verkostungen, zu Weinreisen und Co. eingeladen, mit der Hoffnung, dass du dann das ein oder andere Neue entdeckst und über deine Person der Weg auf die Weinkarte führt. So.
Ja.
Und wenn du das 1, 2, 3 Jahre machst, dann hast du natürlich, ist so ein völlig normaler Prozess und auch völlig legitim, dann hast du natürlich auch so, merkst du halt schon, okay, du kommst durch Türen, wo vielleicht andere nicht so schnell durchkommen.
Das stimmt.
So, und dann gibt's die...
Das ist ein Sprungbrett.
Absolut, ja. Und so, jetzt passiert aber Folgendes. Also mein Lieblingsthema ist Quatsch, aber etwas, was ich oft, worauf ich oft angesprochen werde, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen vor ein paar Jahren, dann passiert Folgendes. Also die ersten Stammgäste sagen, Mensch, kannst du nicht mal eine Weinprobe bei uns zu Hause machen? Wir haben eine kleine Anwaltskanzlei und wir haben ein paar Geschäftspartner und wir trinken alle gerne Wein. Vielleicht mal so mal 2, 3 Stunden und eine kleine interessante Probe und dann machst du das und dann kriegst du da irgendwie 500 Euro für. Und dann fragt er nochmal an und dann kriegst du nochmal 500 Euro und dann irgendwann kommt man natürlich dann, merkt man dann auch, das ist ja ganz, ganz interessantes Nebengeschäft oder so. Und dann kommt ja oft der Moment, wo man sagt, ja, ist jetzt die Gastronomie das Thema, was ich mein Leben lang machen will? Will ich in 20 Jahren noch um Mitternacht Gläser polieren oder und so weiter, ne? Und dann ist ja bei vielen der Gedanke, ja, ich könnte mich doch eigentlich als Sommelier auch selbstständig machen. Gut, man kann natürlich sich als Gastronom selbstständig machen. Viele Kolleginnen und Kollegen sehen sich dann eher als Referenten, als Moderatoren, als Seminarleiter und so weiter, was es da so an Dienstleistungen gibt. Und dann wagt man halt den Weg in die Selbstständigkeit und der ist steinig und oft auch zum Scheitern verurteilt, weil in dem Augenblick, wo der große Name nicht mehr strahlt, wo du nicht mehr der aktive Sommelier im Restaurant XY bist, sondern der ehemalige Sommelier aus diesem Restaurant, verblasst natürlich die Attraktivität. Das geht nicht von heute auf morgen. Netzwerke funktionieren dann teilweise noch, aber ich habe halt dutzendfach erlebt, wie die Kollegen dann eben durchstarten, dann melden sie ihr Gewerbe an und dann kriegen sie irgendwie noch so eine Unterstützung am Anfang, so eine Gründung, ein Existenzgründungsdarlehen oder bist dann von der Sozialversicherung befreit oder Krankenversicherung kannst du dann bezahlt irgendwie noch das Arbeitsamt ein bisschen und so. Was ist da alles so für Tools?
Was, wo ich sagen würde oder prognostizieren würde, 90% aller Kollegen von 98 bis 2010, die irgendwie im 2-3-Sterne-Restaurant tätig waren.
Ja,
ist hochgegriffen, 90%, aber das würde ich jetzt wahrscheinlich so ungefähr.
Ja, viele gehen auch in den Handel, ne?
Ja, es ist aber trotzdem, dass du dann halt, es geht ja auch um die Situation, dass du nicht mehr das bist, was du eigentlich bist und damit erstmal klarkommen musst. Dass du aus dem Scheinwerferlicht komplett rauskommst, mit einmal dich auch komplett neu definieren, neu aufstellen musst und einen neuen Weg finden musst und mit ja, einmal.
Und dann, ja, und dann geht's
nicht mehr
los,
Herr, ne? Blabla oder Frau, blabla, bla, ja, ja.
Und dann ist die 500 Euro, die du da vielleicht neu, die du vor einem halben Jahr noch neben deinem Einkommen als Taschengeld hattest, sage ich mal, die, von dem musst du jetzt leben. Und dann wissen wir alle, wie viel du da an Vaterstaat abdrückst und so weiter. Und dann hast du halt nur noch 300. Und dann merkst du auf einmal, oh, du machst keine 6 Veranstaltungen im Monat, sondern nur 3. Das heißt, du hast keine 3.000, sondern du hast nur 1.500. Und der Preissprung auf 1.000 oder so ist ja auch nicht so richtig geglückt. Und dann merkst du auf einmal, oh, der bucht ja nicht mehr mich, der bucht ja meinen Nachfolger. Weil der liebe Rechtsanwalt, mit dem ich ja eigentlich doch so einen guten Draht hatte, sich dann vielleicht doch mehr für den Sommelier aus dem Restaurant interessiert als für mich als Person. Muss nicht so sein, aber habe ich halt oft beobachtet. Und dann wird es halt schwierig. Und dann geht der Preiskampf los, dann fängst du an, dich für 400 Euro zu verkaufen oder für 350 und so. Und damit bist du eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und das habe ich halt ehrlich, ich will da jetzt auch nicht draufhauen und ich will das auch nicht verurteilen. Und ich habe höchsten Respekt vor jedem, der diesen Schritt wagt und die Eier hat, das mal zu machen. Und es gibt ja auch Beispiele, wo es langfristig funktioniert hat. Aber der Weg ist hart und nicht ohne.
Und,
nicht
und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ganz, ganz viel von euch gelernt beziehungsweise euch bewundert. Weil vielleicht um den Sprung hinzubekommen. Ich hätte aber noch zu dieser Fischers-Sache eine Frage, die ich ganz, ganz wichtig finde. Vielleicht können wir es nochmal aufgreifen. Gab es ja dann mehr oder weniger das Unternehmen, was du dann später begleitet hast? Nämlich Zombie Consult, was von Markus Del Monego und Christina Fischer ins Leben gerufen wurde und was dafür mehr oder weniger verantwortlich war, dass diese Preisstabilität zum einen gehalten wurde, dass die Leute, die engagiert wurden, wirklich das Geld bekommen, was sie verdienen, auch aufgrund ihrer Historie verdienen und die Branche zumindest bis 2020, keine Ahnung, bis 2024 oder wie auch immer, hat dem Unternehmen sehr viel zu verdanken, weil es für Preistreue stand und für Wirtschaftlichkeit. Habe ich dir jetzt zuvor gegriffen?
Nee. Das ist eine schöne Analyse. Also war nicht immer ganz so einfach, wie sich das jetzt so anhört, wenn du das schilderst. Ja, also erstmal richtig, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Da gab es halt Markus und Christina, die Idee hatten. Auch Hans-Werner Bendix soll man an der Stelle mal erwähnen. Ne? Markus hat ja auch einen wichtigen Geschäftspartner, der dann ganz federführend war. Und dann ging das 99 los. Ich glaube, Markus wurde 98 in Wien Weltmeister und dann 99 entstand 98, die Idee. Ja. Christina ist, glaube ich, seit 99 bei Vox gewesen im Kochduell und dann kam ja diese Popularitätsschub bei den beiden und dann kamen diese vielen Anfragen und dann haben sie halt diese Idee entwickelt. Komm, lass uns doch ein Geschäftsmodell daraus entwickeln. Wir können ja eh nicht alle Anfragen selber bedienen, wollen das auch nicht, weil wir Kapazitäten gar nicht haben. Und dann vermitteln wir halt geschätzte Kolleginnen und partizipieren an der Vermittlung. So war da die Idee. Und das kann ja nur funktionieren, wenn du in einem gewissen Preisniveau arbeitest, weil da bleibt ja nichts kleben. Und das haben wir eigentlich versucht, konsequent fortzuführen. Und wir sehen auch, dass uns es gelungen ist, angemessene Honorare zu generieren. Ich kann dir ehrlich sagen, also ich plaudere ja mal, weil wir sind ja hier unter uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich kann mich an erste Veranstaltungen oder Anfragen erinnern. Da kam mal was von Volvo. Die wollten irgendwie eine Roadshow machen und da wollte ich einen Sommelier vermitteln. Und das war für mich so, oh, das Ding musst du jetzt nageln, den Auftrag brauchst du. Und das war damals, ich weiß nicht, war ja auch eine andere Zeit. Da waren wir noch mit 600, 700 Euro so Honorar unterwegs. Und ich wollte das durchsetzen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie klappte das nicht. Und dann habe ich mir überlegt, gehst du jetzt auf 650 oder gehst du auf 600 oder gehst du auf 580? So wie kriegst du die noch? Aber richtig so, ich wollte unbedingt diesen Auftrag. Das ist vorbei. Also wir haben heute ein klar kalkuliertes Honorar. Wir wissen, was die Kolleginnen und Kollegen wert sind. Und wenn der Kunde das nicht zahlen kann, dann ist das halt so. Dann brauchst du dich da auch nicht krumm machen. Da kommst du auch nicht weiter. Und damit, und du machst dich ja auch darüber hinaus dann auch unglaubwürdig. Wenn du jetzt hier einen Rabatt gibst, musst du ja, wissen wir ja alle, wir kennen diese Mechanismen ja, musst du den ja beim nächsten Mal auch geben oder musst du den anderen geben. Und dazu ist der Markt ja viel zu transparent. Also, da bin ich auch so ein bisschen abgehärtet im Laufe der 20 Jahre, ich traue es mir kaum zu sagen, ich bin ja im 21. Jahr der Selbstständigkeit.
Und hast das aber auch vermittelt, und das finde ich eben ganz wichtig, also du hast mir beigebracht, wie man eigentlich auch diesen Betrag XY sehen sollte. Also, dass man da nicht einen Abend ist und dann, keine Ahnung, du hast vorhin 500 Euro genannt oder 600 oder 700 oder was auch immer, das runtergerechnet auf die Stunden, die man dort ist, inklusive dem, dass man danach dann vielleicht noch mit dem einen oder anderen Pläuschchen hat, die Abfahrt, die Anfahrt nimmt, die Vorbereitung, 5 Jahre Schulung, dann die 3 Tage Vorbereitung, um sich auf das Thema vorzubereiten, dass man das alles mit reinrechnet und dann bist du dann irgendwann, nicht gerade beim Mindestlohn, aber weit unter dem Stundenlohn eines Kfz-Mechanikers in Nordrhein-Westfalen.
Ja, ja.
Und das ist deine Schule, also du hast es weitergegeben in genau dem Bereich.
Ja, also sehr gut zusammengefasst, das ist genau unser Ansatz. Du kannst dich nicht verscherbeln, das funktioniert nicht. Und ich verstehe aber natürlich auch, ach, jetzt schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Also die junge Kollegin, der junge Kollege, der jetzt wirklich mit voller Energie sich in dieses Thema Selbstständigkeit stürzt und der sagt natürlich dann, oh, ey, komm, den Kunden, wenn ich den hab, dann könnte langfristig was draus werden. Na komm, ich habe zwar ausgerechnet, ich brauche 700, wenn ich das jetzt für 550 mache, das ist natürlich nach hinten raus, könnte sich das auszahlen. Und da muss ich sagen, das kann strategisch auch aufgehen. Das kann aufgehen, wenn du dann natürlich dann einen Fuß in der Tür hast und ein gewisses Volumen an Veranstaltungen generierst, dann hast du vielleicht auch an dem Punkt alles richtig gemacht. Aber verscherbeln darf man sich halt nicht, ne? Das ist...
Ja, und grenzt dann eventuell auch Veranstaltungen aus, die dann vielleicht mehr bringen. Ja. Also das muss man, ja, strategisch, wie du sagst. Darf ich nochmal zurückrudern in die Fischerszeit, als du anfingst zu moderieren? Ist jeder Sommelier, der am Tisch dann irgendwie einigermaßen souverän bis 3 zählen kann, automatisch auch ein guter Moderator für, keine Ahnung, ein Seminar für 5 Leute, 10 Leute, 50 Leute? Was ihr ja teilweise gemacht habt, also bist du ein Naturtalent, musstest du dir Skills irgendwie aneignen, das heißt teilweise rhetorische, oder wie bist du die Sache rangegangen, oder wie sollte man vernünftigerweise mit der Thematik umgehen, dass du mit einmal ein gefragter Fachmann bist und Seminare abhältst?
Das sind 2 Fragen, ne? Also die erste Frage ist ja...
Es waren mehr als 2, aber...
3. Schreib ja mit hier, ne?
Okay.
Schreib Protokoll.
Champagner trinken und mitschreiben. Du bist aber bist noch bei mir, ja?
Okay. Und nebenbei schreibe ich ein Angebot und
gucke kann, also du bist selbstständig halt.
Ja, nicht genau. Also es gibt mega Sommeliers am Tisch und du kannst sie nicht auf die Bühne stellen. Das ist so. Fangen um Gottes Willen nicht an hier. Namen zu nennen, aber es gibt halt wirklich, ich hab zumindest erlebt, ja, ich gedacht, boah, Alter, wie witzig ist der Typ denn? Und dann habe ich den ein paar Wochen später auf einer Messe moderieren sehen oder hören oder und dann dachte ich, was tut er? Das gibt's da nicht. Du kannst das nicht machen.
Der ist ja nicht mal mehr witzig in der großen Runde. Nee. Also selbst der Witz, sprich, dass er vielleicht auch keine Substanz da ist, oder dass er sich nicht vorbereitet hat, sondern der ist dann auch nicht mehr witzig.
Nee, manchmal ist es das sichere Terrain seines Restaurants fehlt, oder dass er kein Gespür für größeres Publikum hat, oder dass er die Message, oder sagen wir mal, die Aufgabe des Auftraggebers nicht verstanden hat, also was er eigentlich präsentieren soll. Es gibt ja auch Sommeliers, die sind durchaus interessant als Moderatoren und haben einen gewissen Charme und eine gewisse Energie in ihren Moderationsstil, aber präsentieren nicht ihren Auftraggeber, ne? Also wenn Weinregion XY dir 1.000 Euro gibt, damit du auf der Probein 40 Minuten lang deren Philosophie transportierst und du machst alles, aber nicht deren Philosophie transportieren, sondern erzählst da deine Weinanekdoten oder verlierst dich in irgendwelchen Themen, dann ist das halt einfach nicht professionell oder egal. Du weißt, worauf ich hinaus will. Jawohl. Also das habe ich halt erlebt und um die andere, also das ist halt, da muss man halt genau hinschauen, was ist das für einen Mensch und was kann der und was kann der nicht, ohne dass das wertend ist. Und dann kann man das lernen, war ja so ein bisschen der zweite Teil deiner Frage. Jein. Ich glaube, dass es einfach Naturtalente gibt, die haben halt so ein gewisses Gespür für Publikum und die haben halt ein Gespür für die Situation und wissen, wann ist zu viel? Ganz, ganz, ganz wichtig. Wann ist weniger mehr? Wenn du in deiner, wenn du in deiner, auf deiner Moderationskarte vier Themen zu diesem Wein hast und du merkst beim zweiten Thema, oh, die brechen dir weg, dann kannst du vielleicht das dritte Thema noch anreißen, weil es sich gehört. Aber du solltest dich einfach damit abfinden, dass das vierte Thema jetzt mehr kaputt macht, als dass du gewinnst. Und das muss man auch können. Und ich kenne halt, kennen wir alle, ich kenne halt Leute, die ziehen dann halt Thema 4 auch noch durch. Und dann
steht da halt, über Unterhaltungswert halt über, steht Unterhaltungswert über Wissenswert, wenn du das so ranken würdest?
Es gibt, okay. Es gibt, also wenn du natürlich in der Masterclass als Fachreferent gebucht bist und du hast Freaks vor dir, dann musst du Content liefern. Ne? Dann musst du halt richtig, musst du halt Daten, Zahlen, Fakten runterbringen, ja. Weil dir das einfach das Publikum es von dir erwartet in der Position. Und wenn du am nächsten Tag ein lockeres Wein in deinen vor, wie jetzt letzte Woche bei mir, vor 100 Verlagsmitarbeitern moderierst, die eigentlich gekommen sind, um einen schönen Abend zu haben, dann ist das Fachwissen völlig nebensächlich. Die wollen einfach einen guten Abend haben. So, und da musst du
das drauf einstellen. Das ist klar, aber weil du gerade eben das Beispiel mit der Moderationskarte angebracht hast und gesagt hast, du hast vier Themen. Und wenn die Leute wegbrechen, oder wie brechen sie dann weg? Fangen an zu reden? Entweder fehlt es dir an Substanz, dass du es nicht vermittelst in der Masterclass, oder an Unterhaltungswert, wenn du ein Wine-Dine hast. Also deine Vorbereitung ist einfach scheiße und du musst dann nicht weiter durchziehen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, warte mal. Also situationsabhängig.
Also das eine ist natürlich, dass du ein Thema daneben liegst, ne? Also, hast ein Thema, was dich nicht interessiert, hast Weine, die dir nicht schmecken, hast ein Setting, was nicht funktioniert. Also man muss noch hingucken, woran liegt es denn? Du kannst ja durchaus in einer Moderation die sensationelle Weine haben, du kannst einen perfekten Spannungsbogen in deiner Moderation vorbereitet haben, aber die Akustik ist scheiße. Oder die Zuhörer sehen dich nicht, weil der Raum halt irgendwie, habe ich auch schon erlebt, einfach so ist, dass nur 30% der Anwesenden dich richtig sehen, alle anderen stehen so blöd, dass sie dich irgendwie nicht sehen. Dann hast du halt auch echt schwere Karten, ne? Also das Gesamtpaket ist ja ein bisschen das, was es am Ende ausmacht. Also das eine ist Inhalt und das andere ist das Setting. Also wie sehen dich die Leute, wie hören dich die Leute, wie nehmen die sich wahr? Und da kann man einen gewissen Einfluss drauf nehmen. Also ich habe oft bei meiner Roadshow, bei B&O, habe ich geguckt, wenn der Veranstalter gesagt hat, sie stehen dann hier. Und ich dachte, okay, jetzt stehe ich hier in der Ecke und ich weiß jetzt schon, der erwartet 60 Gäste und 30 von den 60 können mich kaum sehen. Dann habe ich gesagt, nee, ich stelle mich da nicht hin, ich stelle mich woanders hin oder ich stelle mich in die mit. Fanden die nicht immer gut, aber am Ende hat es halt funktioniert. Und das sind so die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen, ob es eine gute oder eine sehr gute oder vielleicht auch eine schlechte Veranstaltung wird. So, sowas. Das muss man halt, das könnte man einen ganzen Podcast drüber machen. Wie inszeniert man die perfekte Weinmoderation?
Da muss man wirklich. Wir haben gerade einen Podcast, also da lass laufen.
Ja, ich weiß, es soll ja folgen, weil dir geben die 9 Stunden dauern. Also, da muss ich ja nochmal in den Keller, muss ich eine Flasche hochholen. Nee, Quatsch. Nein, schau. Ich will jetzt auch nicht als Ohrlehrer und belehrend hier daherkommen, es gibt ja auch.
Kannst du, also wirklich.
Aber Fakt ist, ich mache das seit 20 Jahren, so, Punkt. Ja. Habe ich auch mal ein bisschen mit. Habt ihr auch eine 5 vorne, also ein paar Tage habe ich ja auch schon Lebenserfahrung mit und ich habe, glaube ich, schon ein Gespür für was, für Situationen, was funktioniert und was nicht funktioniert und was erfolgreich sein kann und was, und ich habe auch Lehrgeld bezahlt, ich habe auch auf Messen moderiert und bin abgesoffen. Stand auf einer Messe in Frankfurt und da waren 100 Leute auf dieser Party. Und wir haben am Anfang 50 zugehört, nach 10 Minuten haben wir noch 20 zugehört und dann gar keiner. Und das ist hart. Und dann musst du dir überlegen, ob du das nochmal willst. Und dann bin ich aber auch so, dass ich mittlerweile auch aufgrund meiner Erfahrung mit den Organisatoren ein ganz klares Gespräch führe und sage, glauben Sie, dass die Idee so gut ist? Oder ich glaube, das könnte schwierig werden. Und damit ist Ihnen auch nicht geholfen. Und dann organisiert man das halt anders. Ne? Das verfranzen wir uns ein bisschen. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Kunst, aber es ist ein Handwerk. So. Und ich will auch nicht sagen, dass ich es perfekt beherrsche, weil es gibt Dinge, die moderiere ich nicht, da habe ich auch keine Lust zu. Es gibt Themen, die ich nicht mache, logischerweise, aber das geht ja jedem so. Und dann gibt es aber auch Situationen, die ich nicht mache. Also ich moderiere auch ungern. Machen wir mal ein Beispiel. einen Sommelier-Wettbewerb. War auch mal ein Thema, ob ich so einen Sommelier-Wettbewerb als Gastgeber moderiere. Und das mache ich halt ungern, weil da ist eine ganz klare Dramaturgie gefragt. Also du musst ja, damit alle Wettbewerber oder alle Teilnehmer des Wettbewerbs eine faire Chance haben, musst du ja eine ganz klare, einen roten Faden folgen. Und das liegt mir nicht. Also ich improvisiere auch gerne mal oder mache auch mal so eine kleine Anekdote. Und das ist dann einfach nicht passend, oder? Das könnte Probleme bereiten. Und das weiß ich. Und dann habe ich halt damals auch gedacht, ich glaube, da gibt's Leute, die können das besser. Und das muss man halt auch mal akzeptieren und dann auch sich eingestehen und nicht unbedingt auf so nach dem Motto, ich moderiere euch alles weg. So, das, und das ist, glaube ich, so der Anfang von einem gewissen beruflichen Erfolg in diesem Bereich, dass man halt sagt, das kann ich, das kann ich nicht, das kann ich gut, das kann ich weniger gut. Und das wird auch honoriert. Also der Kunde ist dankbar, wenn man ihm ganz klar sagt, was er kriegt und warum man es lieber nicht macht, weil er eben das nicht kriegt, was er erwartet. Und dann sind wir wieder bei
Sommelier. Aber zurück zur Frage, du hast es damals gelernt oder du hast es, Christina hat es dir beigebracht oder es war abends keiner da und es hieß, Christian, moderier mal.
Also in etwa, naja, ich habe natürlich schon gesehen, was sie macht, ne? Ich habe ja gesehen, wie sie da die Kochkurse moderiert und habe auch gesehen, wie Christine Ballet ihre Seminare vorbereitet und nach welcher Dramaturgie sie aufbaut. Und ich glaube, ich habe ein Talent, ich kann ganz gut beobachten. Und habe gesehen, okay, das machst du so. Und das habe ich mir dann angenommen und dann einen eigenen Stil entwickelt. Und dann war bei mir natürlich, das war halt wieder mal so eine Tür, die aufging und ich hatte die Eier durchzugehen. Ich habe dann dieses Angebot von Ungerweine angenommen, kennen wir ja, viele werden es kennen, Ungerweine in Fraßdorf, die hatten ein Projekt mit Bang & Olufsen, diesen Soundsteller da aus Dänemark, die haben Roadshows in Bang & Olufsen Stores organisiert, da gab es immer ein Weinthema, war mal Champagner, war mal ein bekanntes Rotweinweingut oder jedes Jahr ein anderes Thema und das waren dann im ersten Jahr, glaube ich, 56 Veranstaltungen am Stück. Im zweiten Jahr waren es dann schon knapp 70. Im dritten Jahr ging es über 80, 85. Und da bin ich dann praktisch von Mitte August bis Anfang Dezember in einem kleinen Transporter durch Deutschland gefahren, später dann auch durch Österreich und Schweiz noch dazu und habe aber Abendveranstaltungen moderiert. Immer dieselbe Show, immer dieselben Weine und immer dieselben Herausforderungen. Du musst dir mit der Umgebung klarkommen, du musst mit den Veranstaltern vor Ort eine klare Strategie entwickeln, eine Konzeption, wie der Abend zu laufen hat und das allabendlich. Teilweise, in einer Woche war Hammer, habe ich Montag angefangen, habe Samstag, Sonntag durchmoderiert und dann ging es nochmal die ganze Woche, glaube ich, bis Freitag durch. Da habe ich irgendwie 10, 11, 12 Veranstaltungen am Stück gemacht. Und wenn du das mal so durch hast, dann lernst du halt ganz viel und kriegst einen Blick für die Veranstaltung, für den Raum, für das Publikum, entwickelst ein Gespür für die Situation, lernst, was funktioniert nicht, wo schießt man übers Ziel hinaus, wo wird man dann vielleicht zu locker und so weiter. Und das war die perfekte Schmiede, ne? Das war damals 2004 und dann kam das Angebot von Christina, die Agentur zu übernehmen. Dann kam Bang & Olufsen mit Ungerwein, hat gesagt, wir machen das weiter, das war super. Und dann wuchs das von Jahr zu Jahr. Das ging ja dann im dritten, vierten Jahr, glaube ich, über 100 Veranstaltungen. Das war natürlich auch wirtschaftlich für uns. Ja, war wirtschaftlich halt auch
unglaublich. Du alleine? Wichtig.
Nee, dann brauchte ich dann Hilfe. Unser gemeinsamer Freund Matthias Datan war dabei. Axel Piesler hat Veranstaltungen moderiert. Also ich habe dann Leute mit dazugehört, weil ich das gar nicht mehr leisten konnte. Das war für mich eigentlich so der perfekte Start in die Sommelier-Consult-Selbstständigkeit. Ich hatte ein hochattraktives Projekt, aus dem ich sehr wertvolle Kontakte mitnehmen konnte. Ich habe heute noch Kunden, 25 Jahre später, oder, na, das stimmt nicht, 20 Jahre später, die mich buchen. Ich habe damals das Geld verdient, um die Agentur zu kaufen und ich hatte die perfekte Plattform, um meinen Stil zu entwickeln und zu lernen, zu lernen, zu lernen und zu lernen. So. Und ja, das war halt, ja, wenn wir Glück haben, ne? Und wie gesagt, es gibt heute noch Kunden, die kenne ich aus dem Jahr 2004 und die buchen mich oder uns.
Ja. Könntest du wieder zurück ins Restaurant? Also einmal Sommelier gewesen, immer wieder Sommelier, also wie Fahrradfahren lernen oder? Weil so in die Richtung, wo du jetzt bist, hast du ja gesagt, muss man es lernen, braucht Erfahrung, braucht eine gewisse Sensibilität für diese Situation oder für dieses Businessmodell. Aber andersrum geht das? Also wenn es mal scheiße läuft, Restaurant geht immer?
Ja, weil vorbereitet auf die... Habe ich, also krass, ne? Habe ich jetzt so...
Weine, natürlich auch manche Weingüter und da heraus resultieren, deren Besitzer haben manchmal etwas richtig Faszinierendes. Sie können Geschichten erzählen und nicht selten Geschichten von einer Reise. Das haben wir natürlich auch beim Wein. Wir haben die sensorische Reise im Glas. Aber dann gibt es manchmal auch diese unfassbaren Geschichten wie die von Joseph Babbage, der im Jahr 1916 als 14-jähriger Junge aus Dalmatien die Küsten Neuseelands erreichte. Wie unfassbar ist das denn? Alleine als 14-jähriger Junge hatte Joseph schon damals eine unbeirrbare Vision. Mit 14 Jahren. Und so legte er in Henderson, Oakland, den Grundstein für das, was heute einer der angesehensten Weingüter Neuseelands ist. Babbage Wines. Kaum ein Weingut geht so mit der Geschichte Neuseelands einher wie Babbage. Und um die Besonderheit Neuseelands zu verstehen, hilft ein Blick zurück. Diesmal geht es relativ einfach, denn es ist kein Riesenrad der Geschichte. Denn ausnahmsweise haben mal Römer und Griechen nichts damit zu tun. Die Geschichte des Weinbaus in Neuseeland ist gerade mal 200 Jahre alt. Und begann 100 Jahre bevor Joseph Babbage den Boden Neuseelands betrat und begann im Jahre 1819, als der anglikanische Missionar Samuel Marchson die ersten Reben in Neuseeland pflanzte. So richtig los ging es dann erst 1933, als James Babsey, ein in Bordeaux ausgebildeter Önologe, Rebstöcke mit nach Neuseeland brachte und somit den Grundstein für den professionellen Weinbau legte. Das waren natürlich ganz viele missionarische Tätigkeiten, ganz viel geistiger Hintergrund. Vielleicht ist der nächste Meilenstein 1851, als Missionare die Mission Estate Winery in Hawke's Bay gründeten. Das älteste noch existente Weingut in Neuseeland. Ja, und dann 1916, wie gesagt, kam schon Joseph Babbage, der mit Sicherheit keinen leichten Start hatte. Und die Erklärung dafür ist eigentlich relativ einfach und interessanterweise weiß die kaum jemand. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts, also in der Zeit, als Joseph Babbage sein Weingut etablierte, erschwerten Abstinenzbewegungen und strenge Alkoholgesetze den Weinverkauf in Neuseeland erheblich. Und erst 1960, und das gilt mehr oder weniger als die Geburtsstunde des modernen neuseeländischen Weins, wurde der Ausschank von Wein bzw. Alkohol in Restaurants wieder regulär erlaubt. 1970 dominierten noch die deutschen Rebsorten wie zum Beispiel Müller-Thurgau die neuseeländischen Weinberge. 1990 war der Chardonnay die absolut führende Weißweinrebsorte in Neuseeland und seit 2005 ist der Sauvignon Blanc die unangefochtene Nummer 1 in Neuseeland, in der Rebsortenkultur dort und das wahrscheinlich, weil sie es ganz einfach schaffen, einen ganz eigenen Stil zu etablieren. Und parallel mit diesen eigentlich internationalen Rebsorten entwickelte sich auch die weltweite Präsenz der neuseeländischen Weine. 1982 exportierte Neuseeland 0,5 Millionen Liter Wein. 2011 waren es bereits 179 Millionen Liter Wein, was damals 70% der Produktion entsprach. Heute sind es 85%. Und mitverantwortlich dafür zeichnet sich ohne Frage Joseph Babbage. Der junge Mann, der große Junge, der damals die ersten Weinberge mit eigener Hand pflanzte und mit mutigem Pioniergeist und einem unfassbar schlichten Etikett es wirklich geschafft hat, den neuseeländischen Sauvignon Blanc weltweit zu etablieren. Heute wird das Weingut von den Söhnen des 1983 leider verstorbenen Joseph Babbage geführt und Peter und Joe scheinen den gleichen Pioniergeist und Innovationsgeist an den Tag zu legen wie einst ihr Vater. Natürlich, wenn man von Neuseeland redet, muss man von Marlborough reden. Dem Sonnenreich Neuseeland, 2400 Sonnenstunden. Ein dramatisches Wechselspiel aus maritim und kontinentalem Klima. Denn dort, in den Tälern zwischen den Southern Alps und der Pazifikküste, entstehen Sauvignon Blancs, die ziemlich seit Beginn an, seit Mitte der 90er Jahre, die Welt in Staunen versetzt hat. 70% der gesamten Rebfläche, 23.000 Hektar, finden sich dort. 85% der Rebfläche sind mit Sauvignon Blanc bestückt. Es ist Sauvignon Blanc Land. Und es ist Babbage Land. Es ist ein trockenes Land. ist definitiv nicht viel, aber die Chance ist ja dabei, die Vorteile da heraus zu rekrutieren. Und so arbeiten bereits 80% der Weingüter nachhaltig. Bis 2030 sollen 80% der Weingüter zertifiziert sein. Ja, was ist ein Thema? Aber wahrscheinlich sind genau deshalb diese Schwemmlandböden auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Kalk- und Kiesablagerung so absolut perfekt für die Entwicklung des Sauvignon Blanc. Die einen Böden regulieren die Feuchtigkeit, die anderen sorgen für Frische und Präzision in den Wein, was man schmeckt. Babbage, und das finde ich wiederum so faszinierend, schafft es mit seinem Sauvignon Blanc, einen ausdrucksstarken, einen charaktervollen, einen expressiven, einen aromenstarken Wein zu erzeugen, der aber nicht kitschig wirkt. Der nicht wirkt wie Disneyland im Glas, sondern der eine Authentizität hat und wo man sagt, so etwas kann nur aus Neuseeland stammen. Und wenn man das schafft, dann ist es großartig. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank für den Weg, vielen Dank für die Energie, vielen Dank für diese besonderen Weine, dem Hause Babbage aus Neuseeland und natürlich auch dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ja, man denkt ja immer, ja klar, geht, kannst du, weißt, wie es geht. Aber ich glaube, man unterschätzt das. Also ich glaube, was man am allermeisten unterschätzt, ist die Kondition, die man braucht. Also dieses stundenlang auf den Beinen, lange Wege, immer unter Strom. Man ist ja permanent auch am Reagieren. Also man passt sich ja einer Struktur an. Also die Küche, der Gast, und man hat ja überhaupt keine Chance, sich da rauszunehmen. Man muss ja wirklich 5 Abende oder 5 Tage am Stück dann eben einfach abliefern. Also wenn jetzt jemand sagt, kannst du mal eine Woche mich als Sommelier vertreten, dann würde ich das wahrscheinlich machen und brauche danach eine Kur.
So ungefähr. Weil du auch als Mittelsmann bist, du bist niemals Endpunkt. Du bist immer zwischen allem, zwischen Gast und zwischen Küche oder zwischen Winzer und zwischen dann letztlich Chef, wenn du selber der Chef bist. Du bist immer nur Springball zwischen allen, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, und dieses Nicht-Allein-Sein. Diese ständige Kommunikation mit dem Service-Team, mit dem Gast, mit der Küche und so weiter. Und dieses eigentlich 10 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag reden, sich austauschen, agieren, reagieren und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was dich auch am Leben hält, aber wo du die Lebensenergie noch für brauchst, die wir als Ü50 vielleicht nicht mehr ganz so haben. Aber
gut zusammengefasst.
Ich glaube, so dieses einmal machen, das kann schon jeder, weil so ein bisschen plappern, unterhalten und so weiter,
wenn
und dann begeistern. Aber die Kontinuität, dann auch Stammgäste immer wieder zu verzaubern, zu begeistern, was man ja auch nicht unterschätzen darf.
Ja.
Die kommen einmal die Woche rein und du brauchst jedes Mal einen neuen Wein, eine neue Geschichte, in deren Geschmacksbild oder eben auch eine Betrachtung, und davon hast du halt 60.
Also, du hast das jetzt noch besser umrissen als ich, aber ich würde sogar, also das, was du beschreibst, finde ich cool, weil so tief bin ich jetzt gedanklich gar nicht drin, aber ich habe noch so einen Aspekt, den ich glaube, ich unterschätzen würde, vielleicht du nicht. Ich glaube, die Abläufe, wo es so wichtig ist, dass die reibungslos funktionieren, damit du nicht völlig absäufst oder damit du den anderen in deinem Umfeld gerecht wirst, allen voran den Leuten in der Küche. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn da Routine fehlt, glaube ich, kann es sehr schnell holprig werden. Boah, und das, glaube ich, darf man, also jetzt so einfach mal in so einen Top-Plan einsteigen und sagen, ich mache jetzt hier mal 14 Tage Sommelier, das ist, glaube ich, das kann auch in einem Desaster enden, und ich glaube, du bist abends völlig im Arsch. Das
braucht doch nicht mal ein Top-Laden sein, und ich glaube, da, genau mit diesen Ausführungen und mit diesen Ausführungen von dem Ablauf, kann ich nachvollziehen, was du gesagt hast, dass es eben auf der einen Seite Wettbewerbsgrößen geben kann, die aber eine ganz andere Aufstellung brauchen, wenn sie dann irgendwann im Laden funktionieren, weil du ja als Zombie alles aufhalten kannst. Du kannst dir sagen, hier, keine Vorspeise, bevor nicht mein erster Wein drin ist. Wenn du aber nicht hinterherkommst mit dem Wein, dann bringst du alles zum Stocken, beziehungsweise andersrum, wenn du halt nicht die Kompetenz, die Autorität hast, das klar zu definieren und die Vorspeise kommt und dein Wein von dem Weinmenü, deine ersten 2 Weine sind nicht im Glas, dann hängst du da und dann ist mehr oder weniger gerade am Anfang oder von mir aus auch am Schluss oder wann auch immer alles im Eimer. Nur weil du es selber nicht auf die Reihe kriegst, dich nicht in dieses Team eingliedern kannst, beziehungsweise die Abläufe nicht liefern kannst.
Ja. Ja, und ich glaube, auf diese Schlachten habe ich auch keine Lust. Also
Also auch, aber würdest du gerne mal in irgendeinem Laden nochmal arbeiten? Also hast du da irgendwie einen Traumladen, wo du sagst, boah, das wäre schon mal richtig cool.
Na.
Im Norma oder im keine Ahnung, Granium oder was auch immer. Also da in der, nee. Nicht im Norma, im Noma.
Norma. Du trinkst doch heimlich mit.
Entschuldigung. So ungefähr. Nee, ich würde gerne was trinken, aber du bietest mir nichts an. Ich habe hier einen Rotwein vorbereitet. Ich warte die ganze Zeit auf deine Freizeichnung, aber du bist ja noch mit dem Shampoos beschäftigt. Ja,
aber ich trinke zwischendurch auch Wasser. Also ich, nicht jedes Schluckgeräusch, das du hörst, ist Shampoos. Ich denke auch, ja, ich habe fast einen Liter Wasser schon weggedichelt. Okay. Im Norma würde ich auch mal. Ja, im Norma.
Peinlich. Schön.
Mega.
Aber gäbe es da einen Laden, wo du sagst, dass das. Nee. Hör auf, es reicht. Scherz vorbei. wo du gerne mal dein Können, dein Wissen oder dich selber so an die Grenze bringen würdest?
Ja, ich glaube, ich bin oft genug mit anderen Themen an der Grenze, da muss ich jetzt nicht noch. Nee, vielleicht mal eine Weinbar irgendwie hier so, weißt du, so im Umfeld. Ich weiß, die Valentin mit ihrer Barrix, das ist ja schon echt cool und nett. Und dann sehe ich ja auch, dass Freunde von ihr und dass die auch mal sagen, Valentine, wenn du im Urlaub bist, mache ich ja mal 3 Tage deine Bar. Und dann denke ich, oh, das könntest du auch mal machen. Da hätte ich auch mal Bock drauf. So in diesem bescheidenen Rahmen könnte ich mir das vielleicht auch vorstellen. Aber ich bin nicht so vermessen, dass ich sage, also ich gehe jetzt hier in irgendein international renommiertes Spitzenrestaurant und erfülle mir hier meinen Traum und mache hier einen auf Sommelier ein paar Tage. Das ist, ich glaube, da bin ich zu. Ey,
nee, aber rein vom Traum. Nicht. Also was dich rein. Nee, gar nicht.
Habe ich nicht. Niemals. Es gibt ja auch Leute, die. Weißt du, was ich oft gefragt werde? Oh, könntest du dir vorstellen, Winzer zu werden? Sag ich, nee.
Ja.
Kann ich nicht.
Kannst du nicht. Also deinen eigenen Wein mal machen und selber mit dem Wissen, was du auch hast. Du hast ja von der Seite ja auch eine ganz andere Tiefsinnigkeit, als vielleicht mancher Winzer es hat. Also glaubst du nicht, dass du das Ganze bereichern könntest?
Ach, ich sehe aber die Arbeiten um, weil das.
Okay.
Ja, also es gibt Berufe, handwerkliche Berufe, die mich vielleicht eher reizen als Winzer. Bei Winzer habe ich auch ein bisschen Schiss davor, du hast ja nur einen Schuss im Jahr, ne? Du bist das ja den ganzen Jahr am Ackern im Weinberg, dann hast du deine ganzen vertrieblichen Themen, dann hast du deine Personalthemen und was war alles heute und ich glaube, administrative Sachen, was Winzer heute machen, das sieht kein Mensch, was da alles auf die einprasselt. Und dann siehst du,
dass der Kram dir verfault, weil gerade irgendwie.
Und dann hast du diesen scheiß Spätwurst. Ne? Wir waren ja vorhin in Sachsen, was da letztes Jahr abging. Ne? Also dann bist du so aufgestellt, hast eine Strategie, hast gerade was angepflanzt und hast dann, ey, in 3 Jahren machen wir diesen Wurst. Und dann funktioniert das auf einmal alles nicht, weil ein Jahrgang fehlt und du wirtschaftlich total in die Knie gehst. Boah, Alter, die Eier und diese Nerven musst du erstmal haben. Das ist. Nee, ich glaube, da wären Berufe, die mich mehr reizen würden, weil das.
Zum Beispiel, wenn du sagst handwerklich, was wäre ein Beruf, wenn du jetzt morgen kriegst ein Moderationsverbot, weil du doof warst?
Also mein Beispiel hier, wo ich immer, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit diesem Eisthema meines Vaters zu tun. Also was ich total bewundere, ist diese Brotschmiede hier in Köln. Brot, P-R-O-T, irgendwie norwegisch, glaube ich, geschrieben. Die machen nur Brot, keine Brötchen, keinen Kuchen. Ich glaube, 6, 7, so, na, handwerklich high-end. Also was so Gärzeiten betrifft und so, das ist alles ganz alte Schule und aber sehr modern, herrlich. Sehr schick in so einer gläsernen Backstube inszeniert und die Leute stehen Schlange, das Brot kostet unglaublich viel Geld, aber alle wollen es haben. Und wenn du ein Handwerk so perfekt beherrschst und so gut darstellst, dass dir die Leute einfach die Bude einrennen und jeder schätzt das Produkt, was du Tag ein, Tag aus solide produzierst, das finde ich, weil, oder ich hatte mal das Glück beim Uhrmacher, wir haben für Sommelier Consult, für eine große Uhrenschmiede aus der Schweiz haben wir Veranstaltungen moderiert und da sind wir bei Juweliere gelandet, die unter anderem auch eigene Uhrmacher hatten. Also da gab es eine Uhrenabteilung und da gab es einen Uhrmachermeister, der eben so die teuren Uhren gewartet hat. Und der hat mir mal erlaubt, da mal so ein paar Stunden zuzugucken. Mir ist ja die Spucke weggeblieben. Also wie die da in so, mit dieser fantastischen Motorik, so unglaublich komplexe Uhrwerke da mit winzigsten Instrumenten bearbeiten, das habe ich so gedacht, boah, das ist groß. Oder so Goldschmiede, die finde ich auch, die beeindrucken mich auch, solche Leute. Solche Sachen, das fasziniert mich.
Kannst du sie eher vorstellen als Winzer?
Ja. Ja, Winzer ist natürlich ist ein großer Wein, ist beeindruckend und ich war ja nicht umsonst, fahre ja nicht umsonst so gerne zu Winzern und und stehe dann da und staune, was die hier Jahr aus, muss man ja sagen, dann eben produzieren und wie die mit den Wetterkapriolen umgehen und so weiter. Alles bekannt. Das beeindruckt mich, aber ich glaube, es wäre nicht mein Beruf. Ich glaube, es gibt so Sachen, die mich noch mehr faszinieren, aber ja, mit falsch abgebogen, hatten wir heute schon mal.
Mhm. Ja. Na, zurück zum Sommelier. Hattest du mal ein schönstes und schlechtestes oder schrecklichstes Sommelier-Erlebnis?
Schlimm war das nicht. Ich habe mal an einem Tisch einen Wein präsentiert und sehr positiv besprochen, den Wein auch. Aber also ist schon auch eine gewisse Euphorie für dieses Produkt transportiert, aber fachlich, glaube ich, ein paar Sachen durcheinander gebracht und hat nicht geschnackelt, dass am Nachbartisch der Winzer sitzt. Das war...
Oh nein!
Boah, da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe da nachts gelegen, was muss der über dich gedacht haben? Ich wusste das nicht, ich nenne es auch nicht den Namen, aber es war wirklich so, ich stand da an dem Tisch und habe in den Wein gesprochen und ich habe den nicht zum Tisch gebracht, weil ich den Wein blöd fand, sondern ich habe den mitgebracht, weil ich den Wein cool fand. Und habe dann meine Euphorie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und ich glaube, ein paar Sachen erzählt, die nicht ganz korrekt waren. Und im Nachhinein, eine Stunde später, habe ich geschnackelt, dass der Winzer am Nebentisch saß und das alles zugehört hat. Und da, boah, das ist krass, dieses Gefühl, da packt mich jetzt wieder. Da habe ich mich echt ein bisschen geschämt und dachte, ey, ist halt doof gelaufen.
Und du wusstest es nicht anders, oder du hast improvisiert, oder? Nein, hattest du falsche Informationen oder hast du improvisiert? Weil man kann ja
improvisiert, manchmal
auch über alle so,
Naja, ein bisschen in Euphorie und dann hat der Gast eine Frage gestellt und dann gehst du auf einen und dann wusstest du nicht die Antwort, dann willst du natürlich auch nicht sagen, das weißt du nicht, dann hast du irgendwie so aus der Menge was rausgehauen und dann denkst du, ja, das war vielleicht jetzt nicht ganz richtig oder eigentlich war es auch falsch. Und wenn ich gewusst hätte, dass der daneben sitzt, hätte ich einfach meine Gosche gehalten. Das war so, naja, haben wir alle mal.
Krass, ja. Schönstes? Hast du irgendwas, wo du mit dem Tränchen nach Hause gegangen bist und gesagt hast, juhu, schön, dass ich berufslebe?
Ähnliche Situation, die ganz... Weinkritiker oder der Chefredakteur eines Weinguides war im Restaurant, wobei ich den als solches, ich wusste, dass er das ist, aber das habe ich da in dem Moment ja gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, und eines deutschen Weinguides, und ich habe dann am Nachbartisch auch Weine, irgendwie, das war auch Lamm und so, und dann ging so ein bisschen, was wir machen, und dann habe ich gedacht, komm, wir machen Deutsch, wir machen Lemberger, habe das dann, glaube ich, auch recht nachvollziehbar argumentativ aufgebaut, also es war dann eben so, dass die Gäste dann, okay, das wollen wir probieren, und das hat der Tisch auch mitbekommen, und dann passierte Folgendes, dieser Gast, der am Nachbartisch saß, der uns allen sehr bekannter Kritiker und Chefredakteur damals war, hat dann meine Chefin Christina angerufen und hat gesagt, also das hat ihm ja super gefallen, dass dein kleiner junger Sommelier da wieder eine Lanze für deutschen Wein gebrochen hat und einfach, ich glaube, die Gäste wollten auch Rhone oder sowas, keine Ahnung, die wollten irgendwas Französisches trinken, krieg jetzt nur nach 25 Jahren nicht mehr so zusammen, aber ich habe dem Gast aus vollster Überzeugung nachvollziehbar erklärt, warum er doch jetzt mal einen Lemberger trinken soll, so. Und das scheint Eindruck hinterlassen zu haben, dass am nächsten Tag Fischerin zu mir kam und gesagt hat, Christian, habe gerade einen interessanten Anruf bekommen. Und das fand ich dann halt cool, weil ich dachte, okay, es wird honoriert, ne? Deine Idee und dein Engagement und deine Leidenschaft für das Thema. Ich will ja nicht sagen, dass das die perfekte Kombination war, aber zumindest gab es Leute, die gesagt haben, dass sie das sehr... sehr bereichernd fanden oder sehr wertvoll fanden, dass ich mich halt hier so für diese Weinstilistik eingesetzt habe. Und das fand ich so, hat mich dann auch ein Stück weit getragen und dachte ich auch, cool.
Großartig. Ja. Schön berührend. Also jetzt kannst du ja relativ gut quatschen. Auf der anderen Seite hat ein Sommelier natürlich eine andere Aufgabe, also sprich, sollte kombinieren. Würdest du es grundsätzlich unterteilen und unterscheiden, dass du sagst, auf der einen Seite gibt es eben die Handwerker, die hingehen und die Speise sehen und sagen, das ist der perfekte Wein dafür. Und auf der anderen Seite gibt es die Labersäcke, so wie jetzt
wie mich.
Vielleicht du einer bist. Was jetzt so direkt? Also wo siehst du dich da oder findest du kannst alles oder kannst beides oder hast du eine klare Ausrichtung? Sollte man die haben?
Naja, es gab ja schon so die Fischersschule, also da gab es ja schon so, ohne dass ich die jetzt noch so.
Sie war ja mit Wein und Speisen da ganz
extrem. Ja,
das extrem, war ja, ist es.
Hat ja auch Bücher geschrieben und war ja sicherlich auch eine der ersten, die das so richtig auf gefächert hat. Und ich meine, letztendlich war es bei ihr das Kochduell. Ne? Ihre Aufgabe war ja, am Ende der Sendung zu den zwei Gängen, die die Kollegen da sich gerade erkocht haben, einen Wein zu präsentieren. Das war ja ihre Visitenkarte. Und das hat sie perfektioniert. Dann auch in dieser Sendung über die Idee der Sendung perfekt inszeniert und ja, so ein Gesicht gegeben. Henrik und Kai Schattner dann später auch, aber Christina war ja die Erste. Und das war dann praktisch so ihr USP. Und das hat sie im Fischers mit ihrem Service- und Sommelier-Team, mit der glasweisen Weinbegleitung, aber dann auch später in ihren Seminaren und in ihren Büchern halt weitergespielt. So. Und das habe ich natürlich eingetrichtert bekommen. Das war ja so die DNA des Hauses. Jetzt unter uns, ist lange genug her, wir haben natürlich dann auch irgendwann, wir waren das auch leid. Also weißt du, wenn du jahrelang jeden Abend mit den Flaschen unter den Arm zum Tisch rennst und dieselbe Nummer erzählst, du kannst ja selber nicht mehr zuhören. Du glaubst ja selber nicht mehr, ne? Also machst du das dann halt, also ich war so, und ich glaube, Sebastian hatte ähnliche Spielchen. Also ich hatte dann oft mal so einen Spaß. Ja, die Stammkunden, die können mich, vielleicht haut mir mal irgendjemand gegen Schienbein auf der Straße, dann weiß ich warum, wer den Podcast gehört hat. Aber ich habe mir dann auch so den Spaß gehabt, ich habe eine Flasche Wein geschnappt und habe mir auf dem Weg zum Gast überlegt, was erzähle ich dem. Also ich habe jetzt nicht überlegt, was passt zu dem Essen. Völlig absurden Quatsch habe ich jetzt auch nicht gemacht, aber ich wusste so, es könnte halbwegs passen. Und habe dann mir so erst auf dem Weg dahin oder kurz vorm Gast oder am Gast überlegt, was erzählst du dem jetzt, warum passt das? Einfach, um selber nochmal so eine Spannung da reinzubringen, damit er auch irgendwie, das ist natürlich jetzt echt krass, aber das war halt so, du kannst nicht jeden Abend immer dasselbe erzählen. Es gibt ja so Zeiten, hast du halt so aufgrund der Jahreszeit gewisse Speisen und du hast eine gewisse Weinstilistik, die du immer erzählst. Und wenn du das 500. Mal erzählt hast, dann kannst du dich selber nicht mehr hören. Dann halt, okay, jetzt nimmst du mal einen anderen Wein und guckst, ob der Gast dem genauso schmeckt. Der Gast war glücklich, der war zufrieden. Für den war es vielleicht sogar besser, weil er mal was anderes erlebt hat. Und das habe ich dann so ein bisschen, so Sebastian und ich haben da so mal unsere Späße gemacht. Ja, das war so meine Welt dann. Also das war so mein Umgang mit der Situation. Wie gesagt, es war nie, wir haben keine Weine serviert, die nicht passen, sondern wir haben einfach mal gesagt, komm, wir nehmen jetzt mal das mit, mal gucken, wie wir das interpretieren und mal ein bisschen sportlicher rangehen. Ja. Und das war dann so unsere Art der Weinansprache. Es war ja.
Was ja auch schön ist, weil du dich dann ja selber auch erweiterst und dich selber experimentell und eben auch ein wenig trainierst dann irgendwo, was wichtig ist, um deine eigene Identität dann auch letztlich zu bekommen. Hattest du mal eine Weinspeisenkombination, wo du sagst, boah, das war das Ultimative, wenn ich sowas nochmal probieren kann. Manchmal ist es ja auch ein Spiel der verschiedenen Situationen, aber jetzt so rein auf dieses Technische runtergebrochen, wie es vielleicht Christina gelebt hat. Oder wie ihr es dort erlebt habt oder selber inszeniert oder selber definiert habt?
Ich glaube, es sind eher so Momente, so wo es halt so ein perfektes Essen gab und dann kam der Sommelier mit einem Wein, den du nicht auf dem Schirm hattest und dachtest, wow. Also so aus der jüngsten Vergangenheit, den Namen hatten wir heute schon mal.
Marco Franzlin.
Ja, ich war im Sonora. Jetzt
haben wir auch einen runden Geburtstag gehabt. Lag jetzt irgendwie da.
Ja. Aber fällt mir jetzt ein. Und da war es so, wir haben das Menü hoch und runter gegessen und dann gab es irgendwann ein Klassiker, auch so Lammkarree, Limousin-Lamm war das irgendwie. Genau. Und dann kann mich erinnern, es gab irgendwie geschmorte Paprika und so Tortellini, Auberginen-Tortellini gefüllt, das habe ich noch ganz gut im Kopf. Und dann kam der mit einer Flasche Magnum, weiß ich noch. Und ich sah ihn schon anlaufen und dachte, was will er denn? Da hast du ja hast du ja ewig nicht probiert. Und was ist denn, erst dachte ich, wie langweilig ist das denn, dass er jetzt damit kommt? Er hatte, San Marco von Rampolla, Castello de Rampolla, ne? San Marco. Aber 96. Ja. Also richtig reif.
Mhm. Wow, und schön. Wow.
Ich so, wann hast du denn das? Also der muss jetzt schon Jahrzehnten überlegen, wann er das letzte Mal getrunken hat. Also ich habe ewig nicht. Christina hatte das viel, auch alt.
Ja.
Und dann schenkte der das aus und ich dachte, ist das krass. Also erstmal war das viel, viel, viel frischer als in meiner theoretischen Herangehensweise. Ich hatte also eine ganz andere Stilistik erwartet, also viel reifer, viel oxidativer, viel mehr Unterholz, ganz andere Farbe. Also der Wein als solches, so dachte ich, ey, cool, krass. Und dann haben wir das halt so sukzessive uns zum Essen rangearbeitet und das hat halt einfach von auch diesen so leicht mürben Gerbstoffen, das hat da so richtig reingepasst. Und das war so, wo ich dachte, dafür machst du das, weil du würdest cool. diesen Wein wahrscheinlich nie bestellen. Du hast es ewig nicht getrunken. Und jetzt kommt er da um die Ecke mit so einer super perfekt gereiften Magnum, wo immer er die her hatte, die Flasche war perfekt. Und ich habe ja gesehen, das hat er an vielen Tischen gemacht. Also das war ja eine ganz klare Strategie. Das hat er jetzt nicht irgendwie aufgemacht und dann jetzt mal sechs in den Frenzen was los ist, sondern der hat das war das Thema des Abends da. Und ich habe nur so gedacht, ey, wow. So, das war jetzt irgendwie, war schön. Also da habe ich mich gefreut. Ja, meine Freundin kannte den Wein nicht und ich habe ihr dann erzählt, dass wir das für Fischers hatten. Ich habe auch einen Freund aus Zerbst, der ist sehr weinaffin, der hat das auch viel gekauft. Da haben wir das tatsächlich in den 90ern, Anfang der 2000 haben wir das da getrunken. Mhm. Und jetzt kommt er da und serviert uns diesen Wein. Und da habe ich so, das fand ich so mal ein Beispiel. Aber es gibt ja auch so Beispiele, wo die Situation einfach stimmt. Also ich bin ja sehr gerne in den Bergen unterwegs und versuche dann eben mit meiner schlechten Kondition irgendwie den Berg hochzukommen. Und wenn du dann, weiß ich nicht, 6 Stunden bergauf gelaufen bist und 1.500 Höhenmeter in den Waden hast und du kommst auf so einer Hütte an und der Wirt stellt dir eine Platte mit Tiroler Speck hin und serviert dir ein solides Glas Vernatsch, das ist auch perfekt, ne? Da brauchst du auch nichts. Also dann denkst du auch, die Luft, das Licht, der Speck, der Wein, hier ist alles eins. Hier ist alles perfekt. Und das ist.
Wie viel Prozent beim Weintrinken macht die Umgebung aus? Beim absolut perfekten Weintrinken. Also sowohl jetzt das, was es dort ist, dass du. Ja. Ich glaube, wäre es ein wirklich scheiß Wein, dann würdest du ihn trotzdem nicht gerne trinken. Oder nicht als Wein werten oder als Weinerlebnis werten. Der Wein muss einen gewissen Grundanspruch haben, dann trotz allem. Würde ich mal prognostizieren.
Ja, ja.
Und dann auf der anderen Seite, wie stark kann man das beeinflussen?
Also die Grundstruktur, also das, was wir so von den Weinen erwarten, muss natürlich da sein. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Dazu sind wir Profis genug. Das Setting beeinflusst dich, das ist klar. Und da haben wir ja diese ganzen Urlaubsthematiken, dass eben im Sonnenuntergang und was weiß ich, was wir so für Bilder dann eben gerne inszenieren, dass eben dann alles irgendwie perfekt ist und dass wir das Getränk, was wir da wahrnehmen, 14 Tage später bei uns zu Hause am Küchentisch auf einmal anders schmecken. Weil eben nicht die Vögel zwitschern, und ja, die Sonne im Mittelmeer versinkt und so ein Quatsch. Ne? Also das ist fehlt dann und dann auf einmal denkt man, was hast du denn da wieder gekauft? Das haben wir ja alle, kennen wir ja. Und in unserem Umfeld.
Sogar wir.
Nämlich, wenn irgendein Sommelier um die Ecke kommt oder irgendein Weinhändler sagt, also das würde mir niemals passieren. Komisch.
Nee.
Wir sind alle nur Menschen. Aber ich habe da mal was gehört von einem sehr, sehr, sehr geschätzten Kollegen, der leider, glaube ich, es momentan nicht so gut geht. Guy Bonfort. Kann man über die Guy Bonfort-Schule mit den Aromen halten, was man will. Er war aus meiner Sicht ein ganz großer Weinkenner. Und er war einer, der wirklich Leute anstecken konnte. Also der konnte Weinbegeisterung transportieren und konnte junge Leute auch motivieren. Das war, glaube ich, eine Gabe, die er hatte. Der hat uns im Sommelier College mal was erklärt. Und das habe ich für mich so mitgenommen. Der hat uns einfach erklärt, wenn du sitzt im Urlaub und du isst da ein Stück Brot, was dort gebacken wurde, und du isst das von einem Teller, der dort gewaschen wurde, mit einem Besteck, was dort gewaschen wurde, und mit einer Serviette, die dort eben halt gereinigt wurde, und trinkst dazu einen Wein, der dort entstanden ist, dann hast du ein Setting, das von einem gewissen mikrobakteriellen Ambiente geprägt wurde. Also Hefen und so weiter, die das Brot reifen ließen, hatten im Kontext auch Einfluss auf den Wein und beeinflussen das Spülwasser und so weiter und so weiter. Die sind in der Luft, die sind auf dem Tisch und die sind überall dran. Das heißt, alles, was du da in diesem Setting konsumierst, siehst und auch riechst, schmeckst, gehört, sagen wir anders, beeinflusst sich gegenseitig und gehört dadurch ein Stück weit zusammen. Und wenn du jetzt ein Stück da rausnimmst, also das Stück Käse oder das Stück Speck oder die Flasche Wein und nimmst das mit zu dir nach Köln, hier in die Kölner Südstadt und hast eben nicht mehr das Finchgauer aus Südtirol dazu oder den Speck oder eben das Wasser, was du dazu trinkst und die Serviette, die dort gemacht wird, sondern du bist hier konsumierst das in einem anderen Kontext, dann fügt sich das eben nicht mehr so perfekt zusammen und dann schmeckt das und riecht das halt auch anders. Und dann ist es eben nicht nur die Luft, das Licht, die Urlaubsatmosphäre und das Ambiente im Großen, sondern es sind halt auch chemische Themen, die hier mit reinspielen. Und das hat er uns mal, wiedergeben wie er, aber das hat er uns damals für mich zumindest sehr nachvollziehbar erklärt und das erklärt auch oft diese leichte Enttäuschung, die man dann eben hat. Und dann ist das für mich auch okay. Ich habe oft Sachen, wo ich dann denke, boah, also du musst diesen Käse mitnehmen, da musst du, und dann sitzt du da mit Freunden und denkst, Alter, wie war der besser letzte Woche im Urlaub? Mhm. Und dann sagen wir, ja klar, da war es eine Urlaubsstimmung. Und da gebe ich mich eben nicht mit zufrieden. Ich finde diesen Ansatz von Bonfort eben echt hochinteressant und ich glaube, dass der einen sehr großen Einfluss hat.
Glaube ich auch. Also ich habe es so in dieser Akribie noch niemals durchdekliniert. Und ja, stimme ich zu 1 Milliarde % bei, ist ja nichts anderes als wahrscheinlich, als wenn du einen Zaun im Wald ziehst und das gesamte Ökosystem komplett durcheinander gebracht wird. Und so ist es da wahrscheinlich auch. Also das eine in der Makroversion und das andere dort in der Mikroversion, glaube ich, ist es so. Und manchmal ist es dieses unbewusste Fühlen, was man überhaupt nicht in Worte kleiden kann, wo halt verschiedene Enzyme und Bakterien mit einmal nicht miteinander reagieren.
Richtig, genau.
In deinem Gaumen oder in deinem Sinn oder in deiner Nachhaltigkeit oder wie
auch immer. Im Glas und wo auch immer. Das ist so komplex, das Thema. Ja. Ne? Und seitdem er uns das mal so erklärt hat, gehe ich damit auch anders um. Also ich weiß, wenn ich eine Flasche Wein im Urlaub kaufe und denke, oh, dann muss ich meine Flasche mitnehmen, dann weiß ich schon, da bin ich immer schon gespannt, wie die zu Hause schmeckt, aber die Enttäuschung ist dann eine andere. Ne? Dann nehme ich das so wahr und denke, ach ja, klar, macht Sinn. Kann jetzt sich nicht so präsentieren.
Super.
Aber dann ist das für mich okay. Und es gibt ja Leute,
die... Und da wollen wir noch nicht mal auf klimatische Bedingungen, wie der Körper sich fühlt. Also gar nicht Urlaub, sondern allgemein.
Ja, Luftdruck, stimmt, das kommt, Luftfeuchtigkeit, ja, hast recht, das kommt ja auch noch hinzu.
Was ja nochmal eine ganz richtig andere Sache ist.
Also ja, daher, natürlich.
Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen dieser beiden Rotweine, die wir angedacht haben, dass wir die probieren, zum Beispiel in Sizilianer, war für mich eine totale Überraschung. Ich kann mir vorstellen, wenn man den auf Sizilien probiert, dass man diesen Wein ganz anders wahrnehmen würde.
Bestimmt. Aber es ist bestimmt auch hundertprozentig. Die Erklärung haben wir ja beide jetzt gerade runtergebetet. Wollen wir probieren?
Gerne.
Die gucken mich so an hier. Kann ja nicht bloß Wasser und Cappuccino und das andere Zeug trinken. Fangen wir mit dem.
Ja, bist du ja rein flüssigkeitsmäßig, bist du ja da gerade völlig überfordert.
Ja, ich muss mal gucken, wie lange die Sendung
geht. Sollte man das? Also ist Kaffee gut beim Wein probieren oder ist es eigentlich egal? Oder, ich meine, du probierst ja rein analytisch wahnsinnig viel, weil du auch labortechnisch probierst. Und es wäre vielleicht ganz cool, wenn du den Wein mal labortechnisch einfach betrachtest und sagst, okay, so würde ich den an den Wein ranschreiten. Aber ist da Kaffee etwas, was du...
Schlimmste, was überhaupt.
Nein. Wirklich?
Ja, natürlich.
Ah.
Wir haben uns ja hier zur Frühstückssession verabredet und dann habe ich halt einen Kaffee gemacht. Ne? aber eigentlich geht das nicht. Also auf keinen Fall. Also wir bei uns im Labor, im sensorischen Labor, brauchen wir das gar nicht verbieten, weil die Prüfer sowieso von sich aus wissen, dass sie vorher keinen Kaffee trinken. Also die können morgens einen Kaffee trinken, aber die sollten jetzt nicht, wenn sie ankommen, erstmal sich einen Espresso reinziehen. Das ist natürlich sensorisch dann schon eine großer Klamauk.
Weißt du, was der Kaffee macht?
Na, ich denke mal, die Säuren, Gerbsäure und so, die beeinflussen natürlich schon extrem die Wahrnehmung der Zunge oder belegen gewisse Teile der Zunge, die du dann eben in der Weinanalyse nicht zur Verfügung hast. Und damit verfälschst du dein Ergebnis. Mhm. kann nicht nur Kaffee, Tee ist dasselbe, ne? Schokolade, Kohl, da gibt's ganz viele Sachen.
Zahnpasta.
Zahnpasta, Brot, ne?
Also alle, die so einen ähnlichen Effekt haben wollen, meines Wissens nach, also beim Kaffee war auch meine Erfahrung, die Gerbsäure ganz krass. Die Öle, die Phenolik, die da drin steckt.
Ja,
dass genau, das Öle, richtig. So extrem ist und den Wein maßgeblich beeinflusst, jemand, der das beim Kaffee vielleicht nicht so empfinden kann, sollte sich vorher mal die Zähne putzen, dann ein Glas Orangensaft trinken. Also muss ja nicht mal Wein sein, aber dann
ja. Dann weiß er,
was, oh, ich spüre das gerade. So schön.
Ja, das ist, ist ein Riesenthema. Wie stellst du sicher, dass die... Eine Objektivität bei Sensorik ist sowieso ein Thema, was sehr schwierig ist. Aber wie du eine gewisse Grundsituation schaffst, dass du ein reproduzierbares Verkostungsergebnis hast. Also, dass wenn wir beide heute einen Wein probieren, dass wir morgen an einem anderen Tag mit anderer Wetterbedingung an einem anderen Ort möglichst nah an das Ergebnis wieder rankommen.
Was ist deine Lösung dabei? Ja, was ist deine Lösung? Also brauchst du eine bestimmte Farbe zum Beispiel, eine bestimmte Wandfarbe, um auch so ein bisschen nerdig jetzt zu werden. Also muss es weiß sein, muss es blau sein, damit es kühl ist? Ist es vielleicht gelb oder?
Eine Neutralität ist natürlich das Ursache. Also bei uns, also
weiß.
Weiß ist nicht gleich weiß, ne? Vorsicht. Also wir haben unser Verkostungslabor nach einer DIN-Norm eingerichtet. Also es gibt gewisse Weißtöne, viel wichtiger, es gibt gewisse Lichttemperaturen, also Licht. Ja, wie sagt man bei Licht? Also Lichttemperatur, also es gibt Licht, also Weiß, Licht, Tageslicht.
Lumen.
Ja, genau, danke, Lumen. In dem Bereich musst du dich bewegen, damit du eben diese Grundlichtstimmung hast. Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur, ein Riesenthema, wobei,
interessant. Reguliert ihr das bei euch im Labor?
Es wird gemessen und gespeichert und...
Irre.
Ja, da wir kriegen eine WhatsApp, und wir kriegen eine SMS, wenn wir die Traubentemperatur unter oder überschreiten oder wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig ist. So weit geht das für uns.
Wow.
Ja. Wobei, interessanterweise, die DIN-Norm sagt nicht, dass du dann die Verkostung abbrechen musst, sondern du musst eine Entscheidung fällen. Und die Entscheidung fällt immer der Verkostungsleiter. Das heißt, wenn in deiner Verfahrensanweisung definierten Luftfeuchtigkeit eine Unter- oder Überschreitung stattfindet, muss der Panelleiter entscheiden, ob die Prüfer noch in der Lage sind, objektiv zu bewerten.
Mhm.
Und wenn er der Meinung ist, das funktioniert nicht, kann er die Prüfung abbrechen. Mhm. Also du kannst durchaus auch mal einen zu warmen Raum haben, wenn die Prüfer sich wohlfühlen. Das ist immer das entscheidende Kriterium. Wenn die Prüfer sagen, noch, ich fühle mich in der Lage oder ich fühle mich wohl und ich bin konzentriert und ich rieche und schmecke gut, dann kann man das machen. Wenn allerdings einer der Prüfer sagt, oh, ich habe echt ein Problem, ich merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren oder ich habe das Gefühl, dass meine nasale Wahrnehmung irgendwie verschwommen ist, dann muss abgebrochen werden, weil dann kriegst du ja kein reproduzierbares Ergebnis mehr zustande. Und dazu brauchst du halt diese technische Unterstützung, damit du halt sagst, damit halt die Technik, pass mal auf, es ist gerade zu hohe Luftfeuchtigkeit und dann kann der Prüfer, kann der Panelleiter sagen, hey Kollegen, wie ist? Und dann, wenn die alle sagen, nö, wir sind gut, wunderbar, dann kannst du weitermachen, aber wenn dann einer sagt, ja, ich habe jetzt echt ein Problem hier, dann ist Schluss.
Ja, Wahnsinn. Und was sonst noch? Also Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Raum, Farbe oder Licht, oder eben Licht, Lichtfarbe Tages- dabei? Ja. Und sonst dann, noch irgendwas? Musik? Wär Musik ein Thema,
nicht,
wo du...
Geht nicht. Auf keinen Fall.
Nee, Geräusche nein. überhaupt?
Nee, sollte eigentlich... Konzentration ist das höchste Gut, ne? Also keine Ablenkung. Jetzt nicht irgendwie nebenbei noch Podcast mit Silvio Nietzsche hören, das geht nicht.
Musik im Allgemeinen würde das Ergebnis auch verfälschen, wenn ich da jetzt die Toten Hosen spielen würde, außer dass jemand Würgereflexe bekommt.
Das ist eine Düsseldorfer Band in Köln. Wie war das? Nee, ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, wenn du dich bei Musik gut konzentrieren kannst, wo sollte das eigentlich, glaube ich, keinen Schaden? Das ist eine interessante Frage, Silvio, da habe ich mich noch nie mit befasst.
Wir sagen jetzt Ruhe. Zum Beispiel Winzer machen es ja auch teilweise in, dass also es mit der Flüssigkeit was macht, aufgrund verschiedener Strömungswellen oder eben auch Energiewellen etc., das könnte ja dann letztlich eben auch bei der Verkostung als solches sein. Ich glaube, Musik wäre schon, krass. Also Metal, ist ja, ne? Ich finde ein Restaurant ohne Musik auch ganz, ganz schrecklich. Also ja. Da macht es ja auch ganz viel.
Ja, gut, das ist natürlich ist natürlich ein Unterschied. Also im Restaurant bist du natürlich ein Ambiente schaffen oder sagen wir mal so eine Gesamtinszenierung. Bei der sensorischen Qualitätskontrolle, das, was wir da machen, geht es ja um den maximalen Fokus auf die Präsentation des Produktes und alles, was ablenkt. Gerüche ist natürlich das Allerschlimmste, Fremdgerüche. Zu warm, zu kalt, zu feucht, zu laut. Das hat Einfluss. Und das müssen wir halt ausschließen. So, das ist so ein. Wenn du kannst, was du nicht machen kannst, du kannst nicht in den Kopf des Prüfers reingucken.
Also ist klar.
Wir hatten auch eine geschätzte Kollegin, die war auch mal so ein bisschen durch den Wind und das mehrere Tage hintereinander und dann stellte sie raus, dass ihr Sohn sehr krank ist. Und dann haben wir auch gesagt,
sag doch was.
Natürlich, ja. Ist es vielleicht jetzt nicht so gut, dass du hier kommst, weil wir merken halt einfach, du bist nicht bei der Sache. Also wir monitoren ja die Ergebnisse. Also es gibt immer, man muss das erklären, wir bewerten auf einer 100-Punkte-Skala. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten soweit nachvollziehbar. Aber wir haben einzelne Parameter in jedem Produkt, die auf einer Skala von 0 bis 12 quantifiziert werden. 0, wenn es überhaupt nicht da ist. Also ich sag mal, Farbe. Und du probierst einen Gin. Und ein Gin ist wasserklar. Dann gibt es immer eine 0, ne? Weil keine Farbe da ist, ja wasserklar. Wenn du allerdings einen Eierlikör probierst im Gelb, dann hat er wahrscheinlich eine 11 oder eine 12, weil der halt dottergelb ist, so. Um mal ein ganz krasses Beispiel zu nennen. So. Und da sind wir halt, weil wir da Toleranzbereiche definiert haben, sind wir darauf angewiesen, dass die Prüfer sich halt hochkonzentriert dem einzelnen Parametern widmen, damit sie die halt dann auch, ich sag's wieder, reproduzierbar quantifizieren können. Und wenn du dann in dem Monitoring merkst, dass die Kollegin am Dienstag den Eierlikör in der Farbe eine 9 gegeben hat und am Donnerstag eine 11, dann denkst du, das ist dasselbe Produkt und 2 Punkte, dann muss man halt mal nachfragen, was ist los? Also hast du die Augen nicht aufgemacht? Oder?
Und dadurch ist ja alles im Prinzip keine analytischen, sondern rein
sensorisch
Wahrnehmungen sind, ist es natürlich maßgeblich wichtig, dass diejenigen fit sind.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Und das ist
wie,
halt,
wie macht ihr es mit den Gerüchen? Weil es gibt ja im Allgemeinen, es gibt ja Körpergerüche, es gibt ja also Waschmittelgerüche, es gibt Weichspülergerüche, was teilweise auch bei Weinproben, wenn du unterwegs bist, wo du dicht beieinander stehst, meinst du Weinbörse, noch nicht mal das Parfum, sondern der eine hat eine heftige Anreise, der andere weniger, der eine nimmt halt kuschelweich oder was auch immer. Ja. Und dann stehst du daneben und denkst, boah, bitte.
Ja. Also hier auch nochmal, das liegt in der Verantwortung der Prüfer. Ich glaube, da sollten sie alle ein bisschen, oder nee, nicht ein bisschen, damit alle unsere Verkosterprüfer sollten damit verantwortungsbewusst umgehen. Parfum sowieso schließt sich generell aus. Also wenn jetzt wirklich einer, also hatten wir eigentlich nicht, dass jetzt irgendjemand so mit einem Wollpulli kam und der roch wie eine Flasche
Weichspüler. Wie die Katze, aus der er kam.
Ja, genau. Also das, weißt du, hast ja so manchmal so Wolle, nimmt ja so Weichspüler, also nimmt man Weichspüler bei Wolle? Ich bin ja eigentlich hier auch für die Wäsche verantwortlich zu Hause, aber da weiß ich jetzt gerade, bei Wolle bin ich jetzt nicht so fit. Nee, weißt du, sowas, da musst du jetzt, da musst du dann vielleicht auch mal sagen, ey, irgendwas steht hier, hast du aber auch mal. Ne, manchmal ist es irgendwie, dass irgendjemand, keine Ahnung, irgendwas in der Tasche hat irgendwie, oder, aber eigentlich, nee, die lassen die Sachen draußen. Nee, wir haben eher mal das Thema, dass die Mitarbeiter im Customer Service, also die jetzt praktisch vor dem Prüfraum sitzen und die Ergebnisse in den Rechner eingeben und die Prüfberichte verschicken, dass die sich einen schönen Kaffee machen und dann mit ihren Kaffeetassen da sitzen und dann geht die Tür auf und zu und dann sagt der Panelleiter schon mal, ey, das riecht hier so nach Kaffee. Das haben wir öfters. Das also.
Und das ist krass. Also wenn du einen neutralen Raum hast und du hast genau dieses eine.
Genau. Boah. Also das habe ich oft. Gerade wir haben ja einen Prüfer, der ist, also einen Panelleiter, der ist da sehr pingelig und der kommt auch oft zu mir ins Büro und sagt, ey, Ey, das riecht schon wieder so nach Kaffee drin, wenn da drei, vier Leute vor, also so 3 Meter vor dem Eingang sitzen und sich gerade einen Kaffee machen und einen Kaffee auf den Schreibtisch stellen. Das geht nicht. Ja. Das zieht hier rein. Oder wir haben auch, gut, wir haben natürlich die Klimaanlage und Fenster, haben wir da keine Probleme, aber es gab auch schon Situationen, wo eben die Prüfer sagen, wir brauchen frische Luft und du kriegst ja über die Klimaanlage nicht die Frischluft wie durch ein Fenster. Und dann machen die das Fenster auf und irgendeiner im Nachbarhaus brät sich gerade Zwiebeln an. Das ist so krass. Das riecht dann so intensiv, dass sich alle angucken und sagen, ja, jetzt brauchen wir auch nicht weitermachen.
Wir machen eine Pause. Oder wenn gerade Karneval ist, weil wie es dann hochzieht.
Ja, genau. Aus der
Innenstadt. Aber jetzt, wir haben Nerodavel am Glas. Also wisst ihr vorher, was ihr habt oder probiert ihr egal was? Also irgendjemand schenkt, nee, ihr wisst, was ihr habt. Um es ordnungsgemäß einzuordnen oder einzutaxieren. Und du wüsstest jetzt, es ist ein Nerodavola aus Sizilien, vom Weingut Regaliari,
das weißt du
2020er
nicht.
Jahrgang. Das weißt du nicht, okay.
Nee, wir wissen, also bei unseren, bei unserem Hausverfahren, Sensitory Analytics, wissen wir Jahrgang, den musst du wissen. Wir wissen die Rebsorte oder die Cuvée. Und wir wissen die Herkunft Sizilien. Wir wissen nicht den Produzenten, wir wissen nicht den Ansteller. Was wir machen, ist ja oftmals sind es ja Kellereien oder große Abfüller. Das wissen wir nicht, weil das könnte ja gegebenenfalls Einfluss auf dein Prüfergebnis haben. Aber du kannst ja nicht den Rotwein einschenken und dem Prüfer sagen, das ist Rotwein. An was soll er sich denn orientieren? Er muss ja.
Ob es sortentypisch ist, ob es authentisch ist, ja, ob jetzt der Nerodavola mit dieser kirschroten
Herkunft typisch und so. Das sind ja so die Aspekte, die dann. Ich mache ihn nochmal rein hier, die dann eine Rolle spielen. Ganz, ganz großes Thema bei uns ist frische Jahrgang, weil wir arbeiten für einen großen Discounter und da ist halt das Thema frische großes Thema. Und wenn du einen Jahrgangswechsel hast, also jetzt kommt ja gerade massiv 24 in den Markt und du hast schon kurz nach der Füllung Reifetöne, was ja bei den gigantischen Mengen und diesen recht einfachen Qualitäten nicht ganz so einfach zu managen ist. Also da muss man halt einfach auch mal die Erzeuger in Schutz nehmen. Das ist nicht so einfach, da Reifetöne zu vermeiden. Und manchmal sind es halt auch Jahrgangsaspekte, aber wollen wir jetzt wahrscheinlich abdriften. Und da gucken wir halt hin und wir gucken halt, okay, das ist jetzt der 24er. Und wenn der in dem Thema Reife bei uns eine 3 kriegt und der müsste eigentlich eine 0 haben oder eine 1, dann haben wir ein Problem und das melden wir. Und dann muss halt der Einkäufer oder der Server, die müssen dann halt entscheiden, wie sie damit umgehen. Das heißt nicht, dass die den Wein nicht verkaufen können, aber man muss halt wissen, bei der nächsten Füllung müssen wir gucken, dass das frisch ist. Da gibt es ja durchaus technische Möglichkeiten oder Cuvée-Möglichkeiten. Aber das ist halt so der Kern unserer Aufgabe, dass wir einfach gucken, sind die vom Händler definierten Parameter hinsichtlich Qualität und Typizität meint Herkunft, Frische, Rebs und so weiter, sind die erfüllt.
Okay, eine Bitte. Vergesst bitte alles, was ihr bisher über italienischen Wein zu wissen glaubt. Denn Umbrien ist hier. Und das schlägt richtig ein. Und schuld daran ist ein Wein, der Umbrien auf die Weltkarte gebracht hat. Der Lungarotti Robesto Riserva Vigne Monticchio 2018. Er ist die Antwort auf alle, die denken, nur Toskana und Piemont hätte was zu bieten. Es geht hier nicht um Trends. Es geht um jahrhundertealte Weintradition, geballte Handwerkskunst und ein Terroir, das so einzigartig ist, dass selbst die weinerschaffenden Götter neidisch werden. Ein Schluck und du spürst, wie Sangiovese in seiner absolut besten Form explodiert. Nahezu jeder, der diesen Wein probiert, dreht durch oder verfällt in Ehrfurcht und pures Genießen. Und jeder derer möchte nur eins, mehr. Das ist Umbrien. Das ist klasse. Das ist der Wein, der alles komplett neu definiert. Er ist kühn, er ist mächtig, er ist der König von Umbrien. Der Lungarotti Robesto Riserva Vigne Monticchio 2018 ist kein Rotwein für schwache Nerven, er ist ein Statement in der Flasche. Und das Geheimnis? Es klingt so einfach. Perfektes Terroir, optimales Klima, meisterhafte Handwerkskunst,
Aber wäre es so einfach, wäre wahrscheinlich jeder andere Wein auch im Wein-Olymp. Also, was ist wirklich das Geheimnis? Es fängt oft an mit Geschichte. Unser Blick zurück beginnt in den späten 1950er Jahren in Torzano, einem malerischen mittelalterlichen Dorf in Umbrien. Hier hatte Giorgio Lungarotti, ein visionärer Agrarunternehmer, den Mut und die Weitsicht, das Potenzial dieser Region zu erkennen. Aus einer Familie von Landbesitzern stammend, also im Bewusstsein für Landwirtschaft war schon da, verwandelte er das traditionelle landwirtschaftliche Gut in ein spezialisiertes Weingut, das heute als Synonym für umbrische Weinexzellenz steht. Giorgios Philosophie war geprägt von einem tiefen Respekt vor der Tradition der umbrischen Weinkultur, gepaart mit einem unermüdlichen Streben nach Innovation. Er setzte auf die Wiederbelebung autochthoner Rebsorten und experimentierte gleichzeitig mit neuen Anbaumethoden. Sein Engagement führte 1968, wiederhole, sein Engagement führte 1968 zur Anerkennung der DOCG für Torjano-Weine, der ersten in Umbrien und der fünften in Italien. Das mag man sich mal überlegen. Irre. 1990 folgte die DOCG für den Torjano Rosso Riserva. Eine Auszeichnung, die die Qualität und Authentizität der Weine unterstrich, betonte, hervorhob, exponierte oder was auch immer. Wow. Giorgio Lungarotti. Doch, er war nicht nur ein Pionier des Weinbaus. Gemeinsam mit seiner Frau, der Kunsthistorikerin Maria Grazia Marchetti, gründete er 1974 das Weinmuseum von Torjano und später das Olive- und Ölmuseum. Diese Institutionen zeugten von der tiefen Verbindung zwischen Wein, Kultur und der Geschichte der Region. Also es geht nicht nur um Wein, es geht um dieses Gesamterlebnis. Bemerkenswert. Der Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2018 ist das Flaggschiff des Hauses Lungarotti. Dieser Wein stammt aus den renommierten, wie der Name schon sagt, Monticchio-Weinbergen auf dem Brufa-Hügel. Eine Einzellage auf 300 Meter Höhe, die sich über 15 Hektar erstreckt. Die Böden sind vielseitig, bestehen aus Mergel, Ton und Sand. Was dem Wein seine einzigartige Komplexität, Kraft und Tiefe verleiht. Die Cuvée besteht zu 80% aus Sangiovese und zu 20% aus Canaiolo. Zwei Rebsorten, die tief in der umbrischen Weintradition verwurzelt sind. Die selektive Handlese erfolgt im Oktober, gefolgt von einer 15 bis 20 Maisstandzeit in Edelstahltanks. Anschließend reift der Wein für 12 Monate in Eichenfässern und weitere 4 Jahre auf der Flasche, bevor er in den Verkauf kommt. Den Wein zu beschreiben, wäre ein Kratzen an der Oberfläche. Man muss ihn einfach erleben. Doch warum ist er so außergewöhnlich? Es ist wahrscheinlich Umbrien. In Kombination mit Sangiovese. Ich meine, nicht ohne Grund hat Luca Maroni den 2018er mit 99 von 99 Punkten bewertet. Was für ein Ritterschlag. Und eigentlich interessant, dass viele von uns Umbrien gar nicht auf dem Schirm haben. Das grüne Herz Italiens. Geprägt von atemberaubender Schönheit. Perfekt für den Weinbau, das nicht nur wegen der Kalk-Lehmhügel, wegen dem kontinentalen Einfluss, wegen den warmen Tagen und kühlen Nächten. Es ist etwas in dieser Region, was man sonst nirgends in Italien, wahrscheinlich in Europa findet. Und Lungarotti hat es erkannt. Vielen Dank dafür und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Und da gucken wir dann halt genau hin und sagen halt, in unserer Skalierung passt ins Profil, bewegt sich im Toleranzbereich oder ist zu dunkel, ist zu hell, ist zu sauer oder zu wenig Säure, präsentiert sich zu süß und so weiter. Solche Sachen. Oder ist zu reif, hat zu viel Kohlensäure, hat zu wenig Kohlensäure, hat zu grobe Kohlensäure, zu feine gibt's ja nicht. So, ne? Oder Gerbstoff. Mal ein Beispiel, ein Pinot Noir in seiner samtigen, ihm naturgegebenen, zarten Gerbstoffstruktur liegt halt dann, sagen wir mal, in der Tanninbewertung bei einer 4 bis 5 auf einer Skala von 12. Wenn da auf einmal eine austrocknende, astringierende Wahrnehmung von 6, 7, 8 wahrgenommen wird, dann passt das nicht zu diesem Produkt. Und dann spiegelt sich das in unserem Prüfbericht wieder und die Entscheider, das sind nicht wir, wir machen nur darauf aufmerksam, wir entscheiden nichts, die sagen dann, okay, hier müssen wir mal gucken, was los ist oder müssen im Auge behalten. Oder umgekehrt, was hat einen gerbstoffintensiven Rotwein, von dem jeder in der Tanninstruktur eine 8 oder 9 erwartet und der kommt jetzt mit seiner zarten 4 daher, dann passt das nicht zu dem Produkt. Und darauf machen wir aufmerksam und dann geht man das Thema an. Mhm. Ja, um mal so eine grobe Idee zu skizzieren, wie wir sensorisch arbeiten. Und das immer unter maximalen Laborbedingungen, soweit das Thema Sensorik das hergibt.
Wie würdest du den Wein jetzt?
Ich habe gehört, du hast schon probiert.
Ich habe mir nur eingeschrieben. Ich war schon dabei. Du hattest ja einen anderen Vorlauf mit Schaumwein, aber ich lag trocken.
Du lagst trocken. Lassen wir dich mal zu Wasser. Ja, dunkelkräftige, konzentrierte Beerenfrucht. Das, was man vom Nero d'Avola erwartet, mit einer gewissen ganz leichten eingekochten Note. Dieses Gekochte finde ich hier eher zurückhaltend, was ihn mir sehr sympathisch macht. Denn wenn diese, aber das ist jetzt hochgradig subjektiv, das hat im Labor nichts zu sagen. Mhm. Aber ich mag diese marmeladigen, konzentrierten Töne nicht so. Es ist einfach nicht meine Weinwelt. Und hier ist das nur angedeutet, was erstmal für mich cool ist, weil ich diesen Wein jetzt so, den lasse ich dann mehr an mich ran, weil ich dann denke, oh, das geht schon für mich in die richtige Richtung. Wenn der dann so, ja, so dicht und eingekocht daherkommt, dann merke ich schon oft, das kann ein toller Wein sein, aber ich merke, ich selber finde mich hier nicht wieder. In einer Laborsituation hat das überhaupt nichts zu suchen. Das musst du ausblenden. Wenn ich jetzt hier mit meinem Freund Silvio einen Wein trinke, gehört schon dazu. Und da muss ich sagen, spricht mich das sehr an. Ich habe gerade mal zurückgeguckt aufs Rücketikett, der hat ja nur 13 Alkohol. Was ja echt mal geil ist.
Ne? Was überraschend ist, ne? Boah. Zum einen für Sizilien.
Richtig.
Vielleicht ist es aufgrund der Höhenlagen, der wächst ja in 600 Meter Höhe.
Wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus.
Und dann die Frage, wann vielleicht die lesen.
Vielleicht aufgrund der... Bitte?
Vielleicht auch die Frage, wann sie lesen, ne?
Aber ich finde, er hat keine Grüntöne. Und daher ist es auf keinen Fall eine zu frühe Lese, ja, sondern es wirkt schon relativ punktiert.
Ja, ich habe noch nicht probiert, ich rieche immer noch.
Aber also, sowas nehmt ihr allgemein gar nicht in die Überlegung rein, sondern bei euch ist es reine Analytik, wo ihr sagt, Kirschrot, Bärenfrucht.
Nee, wir haben Marmelade als Marker. Ne? Also marmeladig kann durchaus ein Parameter sein, den wir aufnehmen, weil ja gewisse Weine das haben sollen und der Markt es verlangt. Es gibt ja diese Erfolgswelle des Primitivos beruht ja auf diese... Ja. Süßlich Marmeladen. Ja, genau, danke.
Ja.
So, und wenn der Markt das verlangt, wenn das Konzept dieses Weines so aussieht, dass genau dieser Aspekt sein muss, damit der Markt ihn gutiert, dann müssen wir den natürlich auch bewerten. Also von daher, aber das habe ich jetzt hier in der Nase überhaupt nicht. Das ist nur ganz leicht, dass so ein bisschen, ich finde ihn eher eine frische, fruchtige Anmutung und weniger dieses schon leicht oxidierte, geschweige denn eingekochte. Und das finde ich...
Also wenn er es gar nicht hätte, wäre ja eben auch so eine Frage, ob er das Thema dann nicht verfehlt hätte.
Ja,
als Sizilianer natürlich dann auch eine gewisse Herkunftstreue haben muss und eine gewisse Dicke und Dichte dabei. Denn es kann ja eben auch sein, dass der Wein irgendwo auf einer Weinkarte steht, es kein Sommelier gibt, der den irgendwie bestellt oder einfach aus dem Handel oder online bestellt. Und wenn der halt nur brillant, frisch, geradlinig, klar, 11,5 Volumenprozent knackig wäre, dann wäre es ja auch nicht so.
Ich weiß ja kein Nero d'Avola aus Sizilien.
Genau.
Ich weiß genau, was du meinst. Also da bin ich 100% bei dir. Und ehrlich gesagt, am Gaumen hat er ja die Kraft, ne? Und er hat auch den Schmelz. Also hat er schon.
Ja.
Aber er hat natürlich eins, und das ist schon cool, er hat auch eine gewisse Frische über eine doch recht lebendige Säure und damit auch einen gewissen Trinkfluss. Und damit kommt
er mir. Zug.
Ja, damit kommt er mir dann schon wieder entgegen.
Hast du ein anderes Vokabular, wenn wir beide jetzt den Wein besprechen, als wenn du das professionell, nicht nur Labor, natürlich, aber in dieser professionellen Ebene?
Im Labor sprechen wir fast gar nicht. Wir machen, also
Ja, wir reden auch natürlich über den Wein, aber es ist eigentlich so, dass wir uns versuchen, aus dieser beschreibenden Analyse rauszuhalten. Also unser System ist so bewusst so aufgesetzt, dass die Beschreibung durch Vokabular oder durch diese üblichen Sätze für komplett wegfällt und wir nur einzelne Parameter rauspicken und die quantifizieren. Also es gibt in unserem Laborbericht, in unserem Prüfbericht fast keinen Text. Es gibt eine Zusammenfassung des Panelleiters. Da wird aber dann eher so eine übergreifende Analyse. Also wenn dann wirklich mal, da steht dann halt, der Wein entspricht seinen regionaltypischen Kriterien und bla bla bla. Aber da wird jetzt nicht reingeschrieben, die reife Erdbeere erinnert an, weiß ich nicht, bla bla bla. Sowas wollen wir da nicht sehen, weil das ist schwer reproduzierbar. Wir versuchen uns wirklich auf die Parameter und deren Intensität zu konzentrieren. Und das, was wir gerne machen, also du und ich und unsere Berufszunft, dass wir über Formulierungen uns erklären, wie wir den Wein wahrnehmen, das versuchen wir da eben bewusst auszublenden. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Weil wir Sommeliers natürlich schon dazu neigen, so in unseren Sprech zu verfallen und uns Informationen über dieses uns gelernte Vokabular zu transportieren. Das sind halt zwei Welten. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also ich kann einen Wein auf Sensory Analytics analysieren und danach mit meinem Freund Silvio eine Flasche trinken und dann über den Wein sprechen. Das geht ja.
Kannst du auch, du kannst dich darin fallen lassen.
Und, ja, natürlich,
den Wein. Wann trinkst du Wein? Also wann ist für dich ein Moment für Wein? Außer jetzt gerade oder wenn Karneval ist, ja, Karneval, und du nichts anderes zu tun hast.
Nee, es ist ja doch schon so, dass ich merke, dass ich weniger Wein trinke. Das
ist also wegen deinem greisen Alter oder Übersättigung?
Nö, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich merke schon, dass ich jetzt gerade so in so sehr intensiven Zeiten, wo viel im Büro ansteht, dass ich die Energie maximal brauche. Und wenn ich abends dann noch 2 Gläser, 3 Gläser Wein mit Freunden trinke, dass das am Morgen dann eben nicht so super funktioniert. Oder vielleicht funktioniert es am Morgen noch, aber ich merke, dass ich nachmittags dann echt müde werde. Und darum fällt das irgendwie weg. Ich trinke sehr gerne Wein in Gesellschaft mit Freunden. Ob im Restaurant oder zu Hause, das ist schon so ein Moment, wo das irgendwie dazugehört. Beim Kochen auf jeden Fall. Das ist übrigens schwierig, wenn man unter der Woche mal kocht und dann eigentlich keinen Wein trinkt, dann denke ich immer, eigentlich müsstest du jetzt beim Schnippeln ein Glas Wein trinken, aber muss man sich dann irgendwie wegdrücken.
Ja, ist dieses gelernte Weintrinken, wo man sagt, man hat diese Gesamtsituation auch mit dabei und
aber am Wochenende, wenn man
sich darauf.
Ja, genau. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man sich dann so, weil man weiß, das wird jetzt ein toller Abend und man fängt jetzt an, hier irgendwie seine Mise en place in der Küche zu machen und so, und dann ist doch das Schönste, ein Glas Wein dazu zu trinken. Finde ich schon eigentlich, da gehört es hin. Ich trinke auch gerne zu Hause mit meinen Eltern. Wenn man dann so, weiß ich nicht, im Garten sitzt und versackt, dann finde ich auch, gehört immer so ein Glas Wein irgendwie, das ist irgendwie so, das gehört dazu. So, das sind so die Momente, wo ich gerne Wein trinke.
Und das sind dann Alltagswein oder sind das immer die Riesengranaten, die du dann aufziehst oder sammelst du Wein und dann wird der Keller leer geplündert oder?
Es sind eigentlich Alltags, also das wandelt sich gerade, also du stichst da so ein bisschen in so eine, also du kommst in eine interessante Zeit mit deiner Frage. Also ich merke, dass ich früher, wenn ich jetzt so sage, oh, ich trinke mal ein Glas Wein, dass ich den Schrank aufgemacht habe und geguckt habe, was muss denn jetzt weg oder was ist denn jetzt nicht so ganz das, also es gibt ja so Sachen, wo man so, oh, das musst du aufheben und das ist so großartig. Und dann hast du vermeintlich immer so ein bisschen eher die kleineren Sachen getrunken. Mittlerweile ist es so, dass ich denke, ja, wie lange willst du denn warten? Auf was wartest du denn? Jetzt trink doch mal den.
Wie lange lebe ich denn noch?
Ja, kannst du nicht sagen. Weißt du, und dann, das gönnst du dir jetzt mal. Also da merke ich schon so eine gewisse Veränderung in der Strategie. Ich sammle keinen Wein. Ich habe, weiß ich nicht, ein paar 100 Flaschen Wein im Keller. Aber es ist nicht so, dass ich wie manch andere Kollege jedes Jahr die Holzkisten staple und dann eben in der Subskription dann eben über Jahrzehnte hinaus plane und da irgendwie den Anspruch habe, einen tollen, repräsentativen Weinkeller aufzubauen. Das war, hatte ich irgendwie, das habe ich nicht. Wenn ich dann in so einem Weinkeller stehe, dann denke ich immer, wow und geil und großartig, aber ich, also bei mir verdurstet keiner. Es gibt genug mhm. leckere Sachen zu trinken. Sind dann meistens halt Einzelflaschen oder eben Sachen, wo ich dann mal eine Sechserkiste gekauft habe, weil ich ihn gerade cool finde und dann trinkt man das halt. Es ist jetzt nicht so, dass ich in den Keller gehe und dann über Jahrzehnte hinweg die Weinschätze dann eben zu den Geburtsjahren der Gäste raussuchen kann. Ja, nee, das habe ich nicht. Aber hier unser Nero d'Avola, also diese Frische, die ist schon beeindruckend, ne? Also
ja.
Wenn man ja so, wenn man so
auch sieht, nachhaltig.
Ja, ja.
Und so, also ich glaube, dass der sich auch, also dass sich Säure bildet und die Entwicklung noch mal maßgeblich verändern und dass man gerade den Wein am Anfang wahrscheinlich auch noch ein wenig anders taxierend einschätzen würde. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu den Weinen, die du eben für den Discounter bewertest. Da hat man Momentaufnahmen und da wird nicht viel passieren, beziehungsweise sind die wahrscheinlich direkt nach dem Aufmachen in ihrer optimalen Form und bauen danach ab. Und bei so einem Nero, also es ist jetzt einfach dir in den Mund gelegt, prognostiziert. Bei dem Nero d'Avola ist es, glaube ich, so, dass der einfach, wie wir es auch beim Wein gelernt haben, sich entwickelt, vielleicht auch das richtige Glas nochmal dankend wertschätzt und sich dann nochmal anders präsentiert und mit ein bisschen Luft nochmal komplett verändert.
Also, gutes Glas, ein bisschen Luft, perfekte Temperatur, wenn das Paket stimmt, super. Aber wobei ich,
habt ihr bestimmte Gläser bei euch beim Verkosten? Also,
ja, es gibt ein DIN
genommte. Natürlich wahrscheinlich immer Standardgläser. Ja, ja. Ja, okay, DIN genommte. Ja. Was ist das?
Es gibt zwei Gläser. Das eine ist das sogenannte, kennt jeder, Fachleute kennen es, INAO-Glas. Das ist ein wirklich... Ein,
ja.
Also ich muss anders anfangen. Die Idee dahinter ist absolut nachvollziehbar. Man einigt sich auf ein uniformelles Glas, damit jeder in der Welt zumindest über das Glas hin erstmal eine identische Wahrnehmung hat. Also der, sagen wir mal, der Winemaker im Keller in Sizilien oder, weiß ich nicht, in Chile sollte den Wein so wahrnehmen wie das Labor in Köln. Dazu brauchst du dasselbe Glas. Und da hat man dann zumindest in Europa Normen formuliert, wo die Gläser in ihrer Größe, Länge und Kelchform definiert sind. Und da gibt es zwei Gläser und diese, das eine ist das Sensus, das andere ist das INAO-Glas. Und diese zwei Gläser kriegt man überall bei verschiedenen Herstellern, die produzieren diese Größen. Und damit ist man dann erstmal safe. Ich selber finde die Gläser nicht ideal, weil wir alle aus anderen Gläsern trinken, aber für den Zweck und für diese Arbeit, die wir da verrichten, sind sie völlig okay und ja, wie gesagt, sie müssen halt genormt sein. Da gibt's auch, braucht man noch nicht diskutieren, weil um als akkreditiertes Prüflabor agieren zu können, muss man sich halt an diese Normen orientieren und da die Norm nun mal so ist, wie sie ist, ist sie gesetzt. Und es wäre vergeben Liebesmühe, sich jetzt Gedanken zu machen, ob dieser eine Wein vielleicht aus diesem Glas sich besser präsentiert. Das ist mit Sicherheit so. Und jeder Sommelier wird dir das perfekt auseinandernehmen. Aber es spielt bei uns keine Rolle.
Ja.
Ja.
Was ja auch Sinn macht. Also was ja, letztlich geht es ja bei euch um Normung und um Rasterdenken.
Ja.
Und da ist das Glas natürlich, wie ist es mit der Temperatur? Habt ihr da strenge Vorgaben, dass ihr immer konzentriert bei 8 Grad probiert, also Weintemperatur, nicht Außentemperatur und den Rotwein bei perfekten 18 Grad? Oder wie sehen eure Temperaturfenster da aus und wie haltet ihr die ein?
Wir haben kalibrierte Kühlschränke mit Sensoren. Das ist wirklich wahr.
Ja.
Ja, nee, das ist witzig. Gestern war erst die Techniker da. Wir müssen die einmal im Jahr müssen wir die Sensoren kalibrieren lassen. Kostet eine Schweinekohle. Ich muss unbedingt, also da muss ich auch, also ich bin da immer ein bisschen sackig, weil du baust diese Fühler dann aus, die schickst du zu einem Kalibrierungslabor und die gucken dann, ob die Fühler das messen, was wirklich gegeben ist. Also theoretisch, du kannst ja den Fühler in den Kühlschrank hängen und der Kühlschrank steht bei 14 Grad und dann zeigt dir das Messgerät 14 Grad an. Es kann natürlich auch sein, dass der Kühlschrank 15 Grad hat und das Messgerät kaputt ist und dir trotzdem 14 Grad anzeigt. Und damit das ausgeschlossen ist, musst du das einmal im Jahr, das gibt die Norm vor, kalibrieren lassen. Und das kostet vierstellig.
Wow.
Und dann baust du deine 8 Sensoren aus und schickst die dann eben zum Kalibrierungslabor. Die sind dann auch 4 Wochen weg, das heißt, du brauchst ein zweites Set, also es ist alles ein Riesenterror. Und da muss man halt auch sagen, ist das für die Weinprüfung so entscheidend, ob der Wein 14 oder 15 Grad hat? Das kann man mal diskutieren. Fakt ist, wenn ich unseren Nero d'Avola bei 6 Grad verkoste und danach bei 26, dann haben wir zwei komplett verschiedene Produkte. Weil einfach diese kühlen Temperaturen, Säure, Gerbsäure ganz anders herausstechen als 26. Bei 26 wird er breit, der Alkohol spielt eine größere Rolle, Alkohol transportiert Aromen, Alkohol transportiert Textur, suggeriert Wärme im Mund und damit wirkt der Wein komplett anders. Das ist schon klar, dass das nicht funktioniert. Aber ob der Mensch zwischen 14 und 15 oder sagen wir mal zwischen 13 und 16 Grad so richtig in seiner Aromen- oder Texturwahrnehmung unterscheiden kann, wage ich zu bezweifeln. Aber die Norm sagt, das muss alles gemessen und dokumentiert werden und darum richten wir uns halt danach. Ein spannendes Feld, kann
und ich sagen. Und welche Temperaturen habt ihr da? Also bei Weißwein, was bei Rotwein?
Ich kann dir sagen, wie die lagern. Die alle Weinkühlschränke für Weißwein stehen bei 9 Grad, die relativ kühl.
Mhm. Und die 9 relativ kühl, es ist eigentlich, also kühl wäre bei mir 6 bis
5. Ja, bei Schaumwein, bei Weißwein sollte man, wenn wir die wir wollen die gerne bei 10, 11 probieren, weil sie dann.
Was ja optimal eigentlich wäre, stimmt. Ja, du hast recht, ich muss mich revidieren. Ja.
Und die roten stehen bei 15, weil wir die gerne bei 16, 17 probieren.
Mhm.
Und die Raumtemperatur wird über die Klimaanlage relativ konstant gehalten. Somit sind auch die Gläser relativ konstant in der, also, wenn du natürlich, kennen wir ja alle, wenn du einen kühlen Wein in ein warmes Glas gibst, wird der halt sehr schnell warm.
Klar, ja.
Wobei jetzt sagen wir mal, für uns das Thema Temperatur war nicht mal so ganz, da sind wir so gut organisiert, dass das eigentlich ganz gut durchläuft. Also was nicht passieren darf, ist, dass jetzt der, wir nennen ihn immer Spaß, ist aber Mundschenk, das ist der Customer Service, der für uns die Probenvorbereitung macht. Wenn der die Flasche zu früh aus dem Kühlschrank nimmt, aufmacht und serviert, dann wird natürlich das Produkt auch wärmer. Da die Panelleiter dann einen Kontrollblick drauf haben, funktioniert das eigentlich relativ gut oder eigentlich immer gut. Womit wir eher Probleme haben, sind Gerüche im Glas. Also wir haben neueste Spültechnik mit Osmoseanlage und allem Pipapo, die wird regelmäßig gewartet und wir haben so ziemlich alles, was es an Qualitätssicherung in diesem Bereich gibt, da implementiert, kostet eine Schweinekohle, muss ich auch wieder sagen. Also so eine Spülmaschine, wenn man sie richtig wartet, eine Gläserspülmaschine, das ist auch kein billiges Projekt. Und trotzdem, obwohl wir alles machen, was geht, hast du immer mal wieder ein Reck, da riecht das Glas. Und du kennst das ja, du nimmst das Glas und riechst rein. Also wir hatten früher in unserem Prozess vorgeschrieben, dass Customer Service, wenn er ein neues Reck holt, in das Glas reinriechen soll. Aber das ist Quatsch, weil solange da kein Getränk drin ist, riecht es ja nicht. Meistens nicht. Manchmal schon, aber in 9 von 10 Fällen nicht. Diese verdammten Gerüche entstehen ja erst, wenn irgendwie das Getränk aus der Oberfläche was raussaugt.
Ja.
Und somit haben wir jetzt halt das ein bisschen verändert. Der Panelleiter, der dann reinriecht, sagt, ob es okay ist. Und wenn der das Gefühl hat, dass mit dem Glas was nicht stimmt, dann wird ein neues Reck geholt und dann werden neue Gläser eingeschenkt.
Aber die Klimaanlage als solches ist kein Problem, weil dir mehr oder weniger die Nasenschleimhäute gravierend austrocknet und du dann nochmal eine ganz andere Wahrnehmung hast. Also ich würde eher bei der Klimaanlage stocken als bei dem.
Ja, wir haben bei wir regeln Glas, die Luftfeuchtigkeit.
Was ausschwenken kann.
Wir haben ja eine
Okay, alles klar. Ich hätte gedacht, es wäre trotzdem ein Problem, dass dieses, aber egal, das wird jetzt wahrscheinlich.
Wir haben einen Prüfer, der sagt, er hat, wenn die Klimaanlage zu lange läuft, kann er nicht mehr verkosten.
Mir ging es so. Also ich bin da immer relativ sehr, aber mein persönliches Leid interessiert dir keinen. Daher, persönliches Leid, was ist Wein eigentlich für dich?
Ja, kein Leid.
Aber kannst du Wein in ein Wort pressen? Jetzt auch nach dem ganzen auch technischen Erfahrungen, die du hast und auch mit der Emotionalität, die du gelebt hast. Gibt es für dich ein Wort für Wein?
Ja, lass mich mal. Ja, ich glaube, das Wein schon für mich eine Art Lebensgefühl ist. Also ich mag es schon am Ende eines schönen Tages, wenn man jetzt eine schöne Wanderung gemacht hat, oder ich gehe ja für Fischen, ich habe einen tollen Fisch gefangen, oder ich war schiefer. Also irgendwas, was so schön ist, dass ich dann gerne noch abends ein Glas Wein trinke und dann irgendwie so nochmal innehalte und auf dieses Erlebnis zurückblicke. Und da habe ich gerne, also da trinke ich gerne ein Glas Wein. Da trinke ich jetzt nicht unbedingt ein Bier oder so. Das mag ich dann irgendwie, diesen Schluck Wein dazu. Und damit verlängert das für mich dieses Thema, dieser Weingenuss verlängert so ein bisschen diese Emotionen, oder macht das dann irgendwie nochmal vollendeter so. Und in diesem Kontext gehört irgendwie Wein für mich so ein Stück zum Leben dazu. Und dann ist er auch sehr wertvoll. Ja. Aber in ein Wort ist schwierig. Gedanke.
Also naja, hast du aber im Prinzip perfekt dekliniert. Also könntest du dir das, also dein Leben noch ohne Wein vorstellen? Nicht nur diesen beruflichen Aspekt, wo du sagst, okay, ist meine Lebensgrundlage, weil ich analysiere jeden Tag Weine oder ich moderiere Weine, sondern rein vom nicht beachtet, du müsstest es gesundheitlich, aber ist Wein für dich so wichtig, dass es unbedingt zum Leben dazu gehört, wie zum Beispiel Lesen, Bücher etc., Musik oder was auch immer? Oder sagst du, nö, hatte ich genug, das Spiel habe ich durchgespielt?
Nee, gehört dazu. Also, ich weiß nicht, also wenn es die Gesundheit verlangt, glaube ich.
Ja, ja, das sind immer Extremzustände, dann kannst du ja mehr oder weniger
oftmals. Ja, gibt es aber auch Leute, die können das nicht, das wissen wir ja auch. Es gibt auch Leute, die dürfen eigentlich keinen Alkohol.
Ja, ja, gut, die haben ein anderes Problem. Ja, ja. Ja. Und die können aus anderen Gründen nicht, sag ich mal, aus den schönen Gründen, die wir ja mit Wein irgendwo dann herbringen. Was wärst du eigentlich für ein Wein, wenn du ein Wein wärst?
Ich glaube, schon irgendwas mit viel Säure, ne? So ein bisschen ADHS in flüssiger Form. So, also immer ein bisschen unter Strom und immer ein bisschen Action und
Echt, du bist für mich einer der ruhigsten und gesetzten Leute, die ich kenne. Echt?
Geil.
Total. Ja. Du hast für mich auch eine so wahnsinnig ruhige Ausstrahlung und du redest zwar schnell und auch lebendig, aber du, also für mich ruhst du immer, egal wie viel Stress oder Arbeitsanfall ist oder was auch immer, du hast eine Grundruhe und das finde ich, also das wertschätze ich schon immer an dir.
Ja.
Daher, du bringst mein Christian-Weltbild gerade komplett durcheinander.
Ja, also was, ich habe so eine, ja, ich, oha, jetzt wird dünnes Eis.
Mein Arzt sagt was anderes, genau, als
ja,
du
es. Genau, es gibt ja schon so, es gibt auch Kollegen, die sagen, ich gehe ja manchmal auch ein bisschen sportlich so an Veranstaltungen. Also Vorbereitung ist wichtig, aber ich habe dann auch manchmal eine gewisse Ruhe und denke, naja, das kriegen wir alles hin. Und da gab es auch schon Leute, die gesagt haben, ey Christian, jetzt war ein bisschen mehr Knallgas und so. Wo ich dann denke, was soll denn passieren? Da kriegen wir alles so hin, ja. Das ist dann wahrscheinlich die Wahrnehmung, die du hast. Aber ich kann auch so. Ich bin auch so ein Typ, gerade im Büro, so 7, 8 Bälle gleichzeitig in der Luft, das ist dann auch schon mal Tagesgeschäft, ne? Also, dass ich dann sehr vielen Dingen gleichzeitig arbeite und echt auch so getrieben bin und sehr unter Strom stehe und am liebsten dann auch noch allen gerecht werde und dann kommen halt noch so Anfragen von Freunden, kannst du das machen? Und wo jeder normale Mensch sagen würde, ja, das schaffst du jetzt nicht, hast du keine Kapazitäten? Und immer, kriegen wir schon hin, mache ich auch noch mit. So, und das bin ich halt auch, ne, dass ich dann eben vielleicht auch mal auf 1, 2 Hochzeiten zu viel tanze.
Was ja aber nichts mit deinem Grundgemüt zu tun hat. Und daher die Frage, was wärst du für eine Rebsorte? Oder was wärst du für ein Wein? Es muss ja keine Rebsorte sein, es kann ja auch eine Cuvée, eine Herkunft, eine Machart, ein gemischter Satz, ist ja keine Rebsorte. Vielleicht bist du ja ein gemischter Satz, weil du so viele Bälle.
Also gemischter Satz sagtest, habe ich so gedacht, vielleicht bist du wirklich ein gemischter Satz.
Entschuldige, ich wollte dir jetzt nichts in den Mund legen, also da.
Ja. Ich glaube, ich wäre gerne Veltliner, habe ich mir jetzt überlegt. Ja. So, schon auch ein bisschen Aroma, ne? Also ein bisschen Pfeffer ist im Spiel. Holz kann, muss aber nicht. Schmeckt zum Essen, also ist auch einer, der was bereichert. So, das ist, glaube ich, das wäre so, könnte ich mir vorstellen, das. Aber nicht rot, ne? Also ich das Ganze, also wenn du mich nach einer Rebsorte fragst, würde ich nicht auf die Idee kommen, über eine rote Rebsorte nachzudenken. Ich bin sofort gedanklich im weißen Kontext. Das ist vielleicht auch bezeichnend.
Sehr interessant. Aber wenn wir jetzt gerade bei dieser Frage-Antwort-Nummer bin, weil wir gerade bei dieser Frage-Antwort-Nummer sind, digital oder analog? Jetzt nicht beruflich und du brauchst alles digital, sondern rein aus dem Gefühl analog heraus.
Ich bin totaler Analog-Typ. Also ich lese Bücher gedruckt und bin auch jetzt. Na klar, klar, habe ich auch mein Handy permanent
in der Hand.
Geht ja nicht ohne. Und aber ich habe schon gerne ein Buch in der Hand. Und ich koche auch lieber, als dass ich mir was zu essen bestelle. Und
Auch lieber Buch als Film? Oder ist Film dann doch Inspiration auf einer anderen Ebene?
Nee, also ich Buch. Fernseher habe ich nicht. Aber nicht. Ich lebe ohne Fernseher.
Hör ich von so vielen, witzigerweise.
Ja, ich lange Zeit
also, ich weiß auch nicht, wann ich das. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal analog Fernsehen geguckt habe, aber ich höre von ganz vielen, dass Fernseher abgeschafft wurde. Und bei mir ist das eigentlich auch was an der Wand klebt und eigentlich schwarz ist.
Ja, der klebte hier an der Wand.
Was ich auch genieße. Der klebt bei mir an der Wand.
Ja, aber der ist abgenommen, weil das Buchregal woanders hin sollte. Und das Buchregal passte nur an der Wand irgendwie. Oder das sollte dahin, wo der Fernseher hing. Und der ultra große und schicke moderne Fernseher ist seit 4 Jahren im Keller. Und dem geht's da gut. Ich gucke ab und zu mal vorbei. Wenn ich eine Flasche Wein noch hole, schaue ich mir den Fernseher, dann geht's dir gut. Und dann sagt, ja, hab nicht viel zu tun, aber soweit ganz gut. Und dann lasse ich ihn wieder in Ruhe. Nee, ich brauche das nicht. Also momentan wir gucken mal, wir streamen ja mal irgendwie auf dem. Aber ist ja schon lächerlich, dann auf dem Laptop gucken wir dann und Quatsch. Aber ich bin ein großer Radiohörer. Allerdings dann digital. Ich höre viele Nachrichten und habe so meine Sendung und die höre ich dann halt. So, die streame ich mir dann halt rein. Ne? Also das mache ich schon super viel im Auto.
Tolle Entscheidung. Also wirklich.
Und auch hier morgens höre ich halt Nachrichten die ganze Zeit. Großartig.
Ja. Was ist deine Lieblingsblume?
Blume? Ich habe einen Lieblingsbaum mit Abstand, eine Lieblingsblume.
Wow, welcher Baum?
Ahornbaum. Ich verschenke auch Ahornbäume. Es gibt ein paar Freunde, wenn die das jetzt hören, werden die wahrscheinlich sich freuen. Ich habe
neun. Du hättest jetzt sagen müssen, ich habe es an einen Freund verschenkt, damit der eine sich auf den Bauchpinsel fühlt.
Ich kann von dir was lernen. Nee, ich habe als Erstklässler vom Fußballplatz kleine Ahornbäume mit nach Hause gebracht und habe die auf dem Balkon meiner Eltern im Blumenkasten gezüchtet. 5 Stück.
Ja.
Und 2 sind eingegangen. 3 hat mein Vater dann im nächsten Sommer im Garten eingepflanzt. Der eine ist unglaublich gewachsen, den musste er dann fällen. Der andere war eher so klein und knochig, aber ganz hübsch. Und einer ganz am Ende des großen Gartens, meine Eltern haben einen sehr großen Garten, der wuchs da. Und dieser Baum ist mittlerweile, lass mich mal überlegen, der ist dann jetzt 40 Jahre alt, hat einen, ich würde mal sagen, Durchmesser vom 0,5 Meter, also wirklich ein ordentlicher Baum. Er ist der Schrecken aller Nachbarn, weil er gigantische Mengen Laub produziert. Meine Eltern zählen jedes Jahr die Säcke, die sie kehren. Also wir sind dann irgendwann so an die 50 Laubsäcke, die gefüllt werden und weggefahren werden.
Wow.
Und dieser Baum ist auch sehr produktiv und produziert jedes Jahr gigantische Mengen an kleinen Ahornbäumen. 99% werden von meinen Eltern im Frühjahr rausgehackt, aber in der einen oder anderen Ecke wächst dann mal einer. Und lasse ich dann 2-3 Jahre im Garten stehen, bis die so 0,5 Meter groß sind. Und die verschenke ich dann. Also wir haben immer mal wieder
großartig.
Freunde von mir kriegen dann einen Ahornbaum.
Toller Gedanke.
Und ich habe auch so meinen Freund Klaus, der hat den in seinem Garten, der ist mittlerweile auch schon beachtlich nach 15 Jahren. Also ich verschenke gerne Ahornbäume. Es gibt auch ein paar Ahornbäume, die leider eingegangen sind, weil es einfach dann zu trocken war in den letzten Sommern. Aber das ist so mein Baum. Passt auch ein bisschen zu meinem Lieblingsland Kanada. Ich mag Kanada sehr. Ich gehe auch wieder auch nächstes Jahr wieder zum Fischen hin, zum Lachsfischen. Ist ja dann die Landesflagge der Ahorn. So, also das ist so mal mein Baum. Blume. Ich gehe jeden Freitag Blumen kaufen. Das ist so ein Ritual.
Also, schön. Ja,
Freitag kaufe ich
Blumen. Bindest du selber oder kaufst du die dann?
Ich kaufe gefunden? Ich kaufe die so, wie ich gerade, was gerade gibt und dann was mir gefällt, so in der Farbkombination, und dann guckt man zu Hause, wie kurz man die dann abschneidet und in welcher Vase die sich am besten präsentieren. Das ist so dieses Freitagritual. Das mache ich eigentlich schon immer. Manchmal kommt auch was dazwischen, dann fällt er immer Freitag weg.
Karneval morgen.
Ja. Jetzt Karneval ist natürlich Strüsschen, ne? Da werden dann Toten geworfen. Die holländischen Strüsschen, die fange ich dann genau, aber die kannst du ja nicht sehen. Naja. Nee, also eine Blume, bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, im Restaurant will man die ja nicht, Lilien fand ich immer, ich mag den Geruch von Lilien, ich weiß, dass im Restaurant will man sie nicht haben, weil sie viel zu penetrant riechen, meine Freundin findet sie auch nicht so schön, Ich finde sie cool, aber traue ich mir halt zu selten zu kaufen. Ansonsten halte ich es bei Blumen eher so mit der Saison. Ja, also Blumen schwierig, kann ich nicht so richtig benennen. Baum ganz klar Ahorn.
Ja gut, aber mit Lilie bist du ja ganz weit vorne. Welche aktuelle oder historische Persönlichkeit unserer Zeit hat am meisten für den Wein oder für die Kulinarik getan?
Ja, ich glaube, das waren schon so die Jungs um Breuer, ne? Bernhard Breuer, Philippi, ja. So in den End-80ern, in der 90ern, die so damals im Rheingau den Grundstein für das große Gewächs gelegt haben mit der Kata-Bewegung. Den Erfolg der großen Gewächse, der ist ja hinlänglich bekannt und
krass, aber dass du die beiden in einem Atemzug nennst, weil die ja völlig konträr gearbeitet haben, ja. Und sich trotzdem bereichert haben und gleichermaßen am GG-Wunder jeder auf seiner Ebene gearbeitet hat.
Ja, da kommen ja noch ein paar andere, also gibt es ja noch ein paar andere, aber ja, das ist jetzt sehr subjektiv. Also ich habe die relativ zeitgleich kennengelernt auf so einer Tour Ende der 90er. Mit René, damals von Hendrik Thoma organisiert, sind wir so eine Woche lang durch die deutschen Weinbaugebiete gerast und haben halt die damaligen deutschen Spitzenwinzer besucht. Und das sind so Persönlichkeiten, die mir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind, neben anderen auch. Mhm. Ja, aber ich glaube, die Jungs, die um die Jahrtausendwende sich für die großen Gewächse stark gemacht haben und damit vielleicht auch die Basis für die heutige Qualitätspyramide gelegt haben, die haben schon für den deutschen Wein Großes bewirkt.
Hm. Ja. Welcher Koch dürfte, wir gehen mal davon aus, dass er in 40 Jahren noch lebt, bei deinem Begräbnis kochen und welchen Wein würdest du servieren?
Ja, da muss Clemens kochen, ne?
Ja. Okay. Clemens, welchen Wein gäbe es und welche Speise gäbe es?
Also Klassiker? Ja, Klassiker natürlich, ist nicht auf seinem Mist gewachsen, ist glaube ich so alt wie er. Die Tat mit, also ist natürlich jetzt ein alter Schuh und alle, es gab ja auch Leute, die schmunzeln dann über das, ich finde es ja einfach genial, seines Vorgängers Tat mit der Creme Fraiche und dann eben
Kaviar
drauf. Und ich habe ja, wir treffen uns ja ab und zu zum Fischen und dann haben wir mal so da auf der Wiese gelegen, Glas Wein getrunken und dann habe ich in meiner Naivität gesagt, diese Tat, das muss ich auch mal probieren und was muss man denn da beachten? Da hat er mich angeguckt, so, Frenz, hast du noch alle Latten am Zaun? Glaubst du, du kannst das? Und dann sagt er, wir reden mal nicht über die Konsistenz der Creme Fraiche, weil das kriegst du schon mal gar nicht in Deutschland, dass er allein den Rösti so kross Tag ein, Tag aus hinzubekommen, ist, ich will jetzt nicht sagen eine Kunst, aber das ist schon ein richtiges Handwerk. Also die haben wohl, hat er mir erzählt, 8 bis 10 Sorten Kartoffeln im Keller und gucken jeden Tag, wie der Wassergehalt von welcher Kartoffel ist und machen dann Test.
Ist es so?
Ja, zumindest hat er es mir so verkauft. Ich gehe mal davon aus, dass er mir keinen Klamauk erzählt. Er sagt, also glaubt man nicht, dass du mal so eben allein die unterste Schicht dieser Tat hinkriegst, in der Konsistenz, wie sein Anspruch ist. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich hätte niemals den Anspruch, das so gut hinzubekommen wie er, aber zumindest in die Richtung wäre ja schon mal cool. Und dann habe ich mir so gedacht, mein Gott, ey, was für ein geiles Handwerk. Wir hatten es ja heute schon mal, ich finde ja, Köche, die beeindrucken mich ja, einmal mehr in dieser Liga. Ja, das glaube ich ein cooles Gericht. So, das, wenn das alle auf meiner Beerdigung essen, das finde ich völlig, das finde ich gut.
Welchen Wein?
Oh.
Gäbe es jetzt unabhängig davon, von dem Passungsgrad dazu oder dem Harmoniegrad zu dem Gericht, sondern was würdest du gerne servieren, wenn du in großen, hohen Mengen?
Ach, ich glaube schon, dann doch rot vielleicht, Pinot Noir wird es am Ende dann wohl werden, irgendwas. Ja, mach mal hier Schweiz, Litwan, du, Tom Litwan.
Schön.
Sowas, ne? Also jetzt schon auch ein bisschen herausfordern, ein bisschen auch in seiner Wildheit und in seiner Säure außerhalb des klassischen Pinot-Schemas, aber am Ende dann eben doch Pinot. So, das könnte ich mir vorstellen. Das ist was, wo ich mich freuen würde, wenn die Leute daran ein bisschen Spaß haben.
Most overrated Wine Tool? Was ist für dich?
Also weißt du, was ich seit Jahren nicht mehr verwende, obwohl es hinter mir hier im Schrank steht, Dekanters. Ich habe
Dekanter. Ja, du warst gerade zu dicht am Mikro, das hat Dekanter. Keiner gehört. Sag doch mal, was du seit Jahren. Dekanter? Ja. Du verwendest keinen Dekanter mehr.
Nee, weißt du, ich habe mittlerweile, also wir haben gute große Gläser, ohne dass ich jetzt Namen nenne, das wäre ist das aus strategischen Gründen.
Du darfst keinen Namen nennen. Okay.
Ich arbeite mit zu vielen Glasherstellern so intensiv, dass ich das abgewöhnt habe, da eine Empfehlung auszusprechen. Aber die Welt ist voll, und du kennst dich ja da sehr gut aus, Silvio, die Welt ist voll mit hervorragenden Weingläsern, die so unglaublich viel mit den Weinen machen. Ich finde es super spannend, wenn der Wein ins Glas kommt und wir in den nächsten Minuten, manchmal auch in der nächsten Stunde, im Glas beobachten, was der Wein so an Facetten herausschält. Und ich habe da so einen Spaß dran, dass ich sage, ich nehme mir eine gewisse Erfahrung oder eine gewisse Wahrnehmung oder ich nehme mir eine gewisse Phase der Weinentwicklung, indem ich den vorher in die Karaffe gebe. Ich habe die und die stehen hier und die waren hundertfach im Einsatz, aber seit Jahren irgendwie nicht, weil ich irgendwie denke, oh, guck mal hier, wie verschlossen der ist, und dann sehe ich auf einmal, wow, hier, guck mal, jetzt kommt so langsam die Frucht oder das Holz verändert sich oder was auch immer. Oder ich fange an und stelle drei Gläser nebeneinander und gucke mir an, wie die Weine sich in den unterschiedlichen Gläsern, wie die zu mir sprechen und was da so an Facetten sich herausbildet. Und das finde ich so spannend, dass ich irgendwie nicht mehr dekantiere. Das ist völlig verrückt. Früher war das so, gerade Weißwein, auch kennen wir ja alle, und bis hin zu Champagner, wenn das, oh, da brauchst du Luft, ja, komm schon, ja, machen wir schon mal. Und hat sich irgendwie, hat sich komplett gewandelt in meiner Wahrnehmung.
Ja. Spricht aber für dich, weil du mit einer anderen Sensibilität letztlich und Beobachtungsfreude auf den Wein auch zugehst und nicht alles. Letztlich ist der Dekanter ja nur das zeitgemäße Element, weil es die Weine punktuell zu dem Punkt bringt, wo wir es einfach haben wollen. Und wir uns gar nicht mehr die Zeit nehmen, mit Ruhe und mit Besonnenheit uns auf den Wein einzulassen, den Wein zu beobachten und aufmerksam bei dem Wein zu sein. Was wiederum für deine Langsamkeit spricht, was wiederum für meine Theorie spricht.
Ja, ich meine,
ohne mich da selber zu bauchpinseln.
Ja, du, wenn klar, wenn da vier Gäste sitzen und du musst den Wein jetzt auf den Punkt servieren und du merkst, oh, das ist aber...
Ja.
Und dann ist natürlich so ein Dekanter, brauchen wir ja nicht erklären.
Restaurantalltag unerlässlich
und auch
wichtig, weil der Wein meistens nur eine Chance hat. Also der wird probiert und der Gast sagt, ja, super, gut oder nicht. Und der kriegt auch keine zweite Chance. Es wird nicht revidiert, wenn der sagt, scheiße.
Ja, aber wenn nochmal auf deine Frage zu kommen, ich weiß, viele denken jetzt über hochtechnische Dinge nach. Ich finde einfach so, der Dekanter hat sich in meinem Leben irgendwie
erübrigt.
Ja, ein bisschen erübrigt. Schön. Ich schmeiße ihn nicht weg, weil vielleicht kommt der Tag, wo ich ihn mal wieder brauche. Aber ich brauche ihn aktuell irgendwie gar nicht.
Ja. Welche Region ist unterbewertet? Weltweit. Ja. Also du kannst auch Thailand sagen oder Japan. Oder.
Weiß nicht. Was mir so auffällt in letzter Zeit ist, dass ich habe jetzt aus Zufällen heraus ein paar Mal Mittel reingetrunken.
Ja.
Und mir ist...
Aus Zufällen.
Ja, ist irgendwie so, das gab's dann irgendwie... Ja, dann
das klingt immer so.
Ja, warum? Ich weiß anders. Du hast eine Karte und dann ist Mittel rein und ich muss leider... Ich überblätter's. Ne? Du, ich bleib jetzt mal in Deutschland. Und dann ist es so, dann hast du halt irgendwie so... Die Ecken, wo du so hinrennst und dann denkst, guck mal hier, oh, dieser Jahrgang von dem, das ist aber, also das hast du ja jetzt lange nicht getrunken. Und dann noch aus der Magnum, oh, guck mal, ob das so. Und das bleibst du bei mir, also ich bleib da nicht hängen. Es gibt andere Leute, die sehen das anders. Aber es gab jetzt immer mal wieder irgendwie Situationen, wo es das gab und ich immer wieder gedacht habe, Alter, ist das lecker. Und vielleicht doch ein bisschen Klimawandel, Gewinner, keine Ahnung und so. Mhm. Und das ist jetzt aber, das ist eine Momentaufnahme, das war so in den letzten Wochen mehrfach die Situation, dass ich gedacht habe, ey Christian, dann kannst du auch mal wieder. Und ich war jetzt auch viel im Auto unterwegs und bin dann immer am Mittelrhein vorbeigedüst und habe mich so gefragt, warum hältst du hier nicht mal an? Warst ewig nicht mehr bei einem Mittelrhein. Kann man auch mal wieder machen.
Schön.
Ja.
Welchen Ausbaustil präferierst du?
Ich habe in letzter Zeit wieder vermehrt Jura getrunken, weil mich dieses oxidativ-wilde echt anspricht. Ja. Ich auch bei Cremants wo man ja dann eher so ein bisschen vorsichtig ist, was Oxidation, wobei es gibt ja zunehmend viele Champagner, meine Güter, die das auch so handhaben, aber da gehört es hin. Aus meiner Sicht war, die haben sich ja nie nur Mode angepasst, die haben das immer so gemacht und jetzt trifft es gerade in den Zeitgeist. Und da muss ich sagen, finde ich mich aktuell wieder. Also das sind so Sachen, wo ich denke, oh, das entspricht meiner Trinklaune. Dieses bisschen wildere.
Ja. Ziele und Wünsche?
Im Weinkontext oder grundsätzlich?
Allgemein, also, überhaupt. So als Schlusswort, als letzte Frage, als du darfst es noch sagen, bevor wir den Tart rausholen und den Pinot Noir.
Was haben wir heute Mittwoch dazu? Den kriegen wir gar nicht. Nee, heute ist Donnerstag. Donnerstag. Ja, klar, weil wir fast an
der Kette. Also je nachdem, wann derjenige den Podcast hört. Ja. Das ist, also wir sind ja eigentlich zeitlos.
Ja. Ja, wir haben ja mit dem,
jeder lebt in seiner Welt.
Ja, ich glaube, Reisen ist ein Thema, was ich intensivieren möchte. Ich merke, dass ich, wenn ich in andere Regionen komme, immer das aufsauge und wenn mir dann Leute begegnen, die viel mehr reisen und die auch mutiger reisen als ich, also auch mal sich ins Auto setzen und 2 Jahre nicht nach Hause kommen. Ich meine, so ein Extrembeispiel, da habe ich so ein paar kennengelernt. Wow. In Georgien habe ich
kenne ich keinen.
Ja, ich habe in Georgien ein paar getroffen, die so sehr lange unterwegs sind und sehr ambitionierte Reiseziele hatten und da nur auf so Stationen waren. Also diese Menschen haben mich beeindruckt und ich merke in meinem Nutzungsverhalten von Instagram als auch so, wenn wir dann mal das Laptop aufklappen und irgendwas gucken, dass ich sehr gerne so Reisedokus gucke, also so Leute, die mit ihrem VW-Bus um die Welt reisen oder mit ihrem Motorrad, oder ich habe mal eine Lesung über Globetrotter live erlebt von einem, der mit dem Fahrrad um den nördlichen Polarkreis gefahren ist. Das war ein Erfurter Geografiestudent, der ist einfach losgefahren Richtung Warschau, dann ist er von Warschau nach Moskau und hat gedacht, jetzt macht er die ganz große Runde. Und dann war er nach 3,5 Jahren wieder da. Das fasziniert mich. Jetzt will ich ich werde das nie machen, weil ich nicht der Typ bin und weil ich meine Lebenssituation da nicht reinpasse, vielleicht auch mein Alter und so weiter. Aber diese Menschen faszinieren mich und ich merke, dass ich habe kein Fernweh, aber ich würde schon ganz gerne das eine oder andere noch sehen und dabei auch ein bisschen mehr Zeit haben. Also abseits der touristischen Pfade so ein bisschen in die Kultur, in die Essens-Trinkkultur eintauchen und so ein bisschen mehr über das Leben in der großen, weiten Welt erfahren. So, das wäre so ein Traum. Wenn man das dann vielleicht noch so ein bisschen mit meiner Leidenschaft Fischen verbinden kann, also Patagonien will ich mal, das ist noch so ein Ziel und so das. Wenn das alles mal so vielleicht sich noch realisiert, dann wären Träume wahr.
So habe ich mir das gewünscht. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich dabei. Es ist toll, wenn man auf der einen Seite lachen kann, wenn man Späße machen kann, trotzdem sehr viel Ernsthaftigkeit transportieren, sehr viel Tiefsinn und sehr viel Gedankenansätze einfach ausspinnen oder mal darüber nachdenken, philosophieren, tiefsinnen kann. Mit Christian konnte ich das. Vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst. Danke, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Danke, dass du uns an deiner für uns anderen Tätigkeit hast teilhaben lassen und uns diese Einblicke gewährt hast. Vielen lieben Dank dafür, dass du unser Gast warst. Und dass du die Weinwelt, die Sommelierwelt einfach ein bisschen bunter machst. Mit deiner besonderen Art, mit deiner Liebenswürdigkeit. Und noch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Begleiten, dafür, dass ihr da seid. Ich freue mich da wirklich drüber. Ich freue mich super darüber, wenn ich die Hörerzahlen sehe. Und ich freue mich darüber, dass ihr uns die Treue haltet. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Auf Apple Podcast, auf Spotify. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo anders noch geht. Aber vielen lieben Dank für gegebenenfalls jede Anerkennung. Und noch ein großes Dankeschön für die Begleitung auf Social Media. Für mich ganz wichtig, ganz besonders, weil da sehe ich auch euch. Also es ist keine Einbahnstraße, wo ich immer nur Output generiere, sondern da kann man interagieren. Danke für die Nachrichten per E-Mail oder per DM, PM oder wie auch immer. Mag es mit euch zu interagieren. Daher gerne weiter so. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich auch ein großes Dankeschön unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnis, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung. Und dank Ihnen dürfen wir nächste Woche wieder eine Episode unserer neuen Rubrik Sommelier and Friends präsentieren. Und jedem in der Branche, jedem Sommelier, bin ich sicher, ist er ein Begriff.
Und für jeden, der ihn vielleicht nicht kennt, weil er einfach gerne Weintrinker ist, weil er vielleicht nicht diesen tiefen Einblick in die Branche hat, der kann sich auf nächste Woche freuen und kann sich darauf freuen, eine ganz besondere Weinpersönlichkeit kennenzulernen. Ich freue mich sehr auf die kommende Woche und auf Sascha Speicher.
Mein Name ist Jörg Linke. Ich habe das Vergnügen und die große Ehre, heute ein paar Worte über meinen lieben Freund Christian Frenz zu sagen. Christian und ich, wir kennen uns seit 25 Jahren. Damals haben wir uns kennengelernt bei Fischers Weingenuss und Tafelfreuden, wo er als Sommelier tätig war. Und da war von Anfang an eine große Sympathie da. Das lag vielleicht auch ein bisschen an meinem nostalgischen Fußballtrikot, das ich damals anhatte, wie ich ein paar Karton Wein in den Laden geschleppt habe. Aber auch darüber hinaus waren wir uns sofort sympathisch und auf einer Wellenlänge, auch was den Umgang mit Wein betrifft. Eben dieser Blick immer hinter die Kulissen auf die Menschen, die da dahinter stehen, die die Weine produzieren, die die Weine vermarkten. Es war uns immer beiden sehr wichtig, diese ja, menschliche Komponente, die da dahinter steckt und nicht nur der sture Blick auf das Produkt. Und so sind wir über die Jahre immer in engem Kontakt gewesen. Natürlich war für mich es immer ein Highlight, nach Köln zu kommen, um da gemeinsam Dinge zu tun, zu essen, zu trinken, zu feiern. Und umgekehrt war der Christian oder ist der Christian nach wie vor ein sehr gern gesehener Gast bei mir in München. Und bei allen möglichen Projekten, die wir gemeinsam getan haben oder die wir gemeinsam begleitet haben. Eins der wichtigsten Projekte, das uns auch sehr zusammengeschweißt hat, war die Blindprobe oder die Blindprobe Sensorium, die wir 2006 auf die Beine gestellt haben, zusammen mit einem blinden Freund, mit Florian Derobe, haben wir das Ganze ausgetüftelt. Das sind Weinsensorik-Seminare in völliger Dunkelheit. Das Ganze war erstmal als Roadshow konzipiert, wo wir eine große schwarze Kiste gebaut haben, 10 Meter lang, 3 Meter breit, 3 Meter hoch. Und in dieser Blackbox haben wir diese Weindegustationen, diese Weinseminare in völliger Dunkelheit veranstaltet. Damit waren wir in München, in Köln, in Berlin, im Weinhaus Steins in der Steiermark, in Südtirol. Später hat das Ganze dann festes Zuhause in Völs am Schlern gefunden. Mittlerweile ist es in Köln angekommen, bei Christian Frenz und als Highlight 2025 auch auf der ProWein, wo man an Seminaren teilnehmen kann. Und das war schon eine sehr, sehr besondere Zeit über die Blindprobe und wie ich schon gesagt habe, hat uns auch nochmal zusätzlich zusammengeschweißt, dieses gemeinsame Projekt. Bei allen Hürden, die wir damit übersprungen haben, kann ich mich nicht an irgendwelche Konflikte erinnern. Das war immer so ein Konsens und ich denke, das ist auch etwas, was Christian sehr auszeichnet, dass er immer diesen Konsens sucht, immer diese freundliche, menschliche Komponente mit sich trägt und darüber auch natürlich sehr viele Kontakte geschaffen hat. Wenn ich alleine an den Verfasser dieses Podcasts denke, ja, den ich dankenswerterweise auch über Christian kennengelernt habe und über dieses Thema Blindprobe, aber eben auch viele andere Menschen, die mir wichtig sind, die eine Bedeutung haben in meinem Leben, wo ich die Kontakte auch dem Christian zu verdanken habe. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr an ihm schätze, diese verbindende Art, dieses immer wieder auf andere zugehen. Und damit ist er für mich einfach auch eine ganz besondere Persönlichkeit in der Weinbranche, die ich sehr schätze. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Natürlich seine fachliche Kompetenz unbestritten in Sachen Wein und damit auch für mich immer ein guter Ratgeber, wenn ich etwas Weinwissen von außen brauche, worüber ich auch immer sehr dankbar bin, wenn er da mit seiner Expertise zur Verfügung steht. Und natürlich immer wieder bei dem Thema Veranstaltungen, wo er immer ein offenes Ohr hat und auch die verrücktesten Dinge bereit ist mitzumachen. Auch darüber bin ich sehr dankbar. So, jetzt hoffe ich, dass er auch selber mit dem zufrieden ist, was ich hier so über ihn berichte. Und ja, denke, dass es einen spannenden Podcast gibt, wenn sich Silvio Nietzsche mit Christian Frenz unterhält.